attention.
Geht es ein bisschen leiser da hinten und können wir vielleicht näher zusammenrücken? Da muss ich nicht so schreien. Danke, ganz lieb. Wir fragen einfach mögen, gell? Vor uns singen wir also die Big Show. Erstmals erbaut 2005, dann gleich wieder zerstört, wieder Instandsetzung bei Sportradio 360 im Jahr 2011. Was? Für wen wollt ihr wissen? Ja, ich auch. Aber wurscht. Baumeister nicht eindeutig zuzuordnen, aber Einflüsse aus Wien, Boston, Los Angeles, Hannover und München nicht zu leugnen. Was? Die nächste Gruppe ist schon da. Alter. Na, dann schleichen wir uns heute. Vorher aber die Big Show. Jetzt.
Herrschaften, Big Show 707, Sportradio 360. Was soll ich euch sagen? BMW Open in der Osterwoche, das hat es noch nicht gegeben. Es gibt mir ein kleines bisschen mehr Luft davor, mich vorzubereiten sozusagen und nicht in der Schule zu sein, wobei ich natürlich sehr gern in der Schule bin. But anyway, was haben wir heute im Programm? Wir beginnen los mit der Champions League und da sprechen wir mit Sven Heist, wie mittlerweile gelernt, alle zwei Wochen danach die zweite Bundesliga im Blick mit Axel Goldmann von 93 und mit Hannes Herrmann von Sky. Gefolgt von Götzi, Markus Götz von Sky, den ich bei den BMW Open getroffen habe. Bisschen Tennis, aber natürlich ganz, ganz viel Handball. Danach der Motorsport mit Eddie Mielke und mit Stefan der Voice Heinrich. Viel MotoGP. Nach einer kurzen Pause Formel 1 heute eine Solo-Angelegenheit für Stefan the Voice Heinrich, weil Stefan Ehlen unterwegs ist. Danach, wichtiges Thema, schwieriges Thema auch. Im österreichischen Skiverband geht's drunter und drüber, weil mehrere Athletinnen sich beschwert haben über den Umgangston des Cheftrainers Roland Assinger, vielleicht auch über andere Trainer. Und da freue ich mich, dass wir erstmals Nicola Werdenig am Start haben, ehemalige ÖSV-Fahrerin, die mit dem ÖSV auch schon den einen oder anderen Strauß ausgefochten hat und die gemeinsam mit Roman Stelzl, den wir ja gut kennen hier von der Tiroler Tageszeitung, das Thema besprechen wird. Golf kommt danach und was für eine Freude. Rory McIlroy, Gregor Biernat hat es ebenso gefreut, großartig. Teil 8 dann, die DEL, die NHL, die BBL, die Euroleague, all das zusammen, gemeinsam mit Franz Büchner und mit Jan Lüdecke. Dann noch ein NBA-Teil mit dem NBA-Chefkoch, mit Sepp Dumitru. Und hinten raus zwei Tennisteile, erster Tennisteil, zwei Interviews zusammengepackt. Und zwar eines mit der Philipp Kohlschreiber, ein bisschen kürzer, und eines mit Diego de Dura Palomero, der heute sein Achtelfinale bei den BMW Open gespielt hat. Und ganz hinten raus dann noch das Gespräch mit dem Turnierdirektor, mit dem großen Patrick Kühnen bei den BMW Open. Ja, das ist unser Programm. So schaut's aus. Big Show 707. Ja, Big Show 707 am Tag, nachdem sich sowohl Real Madrid als auch der FC Bayern München als auch Aston Villa aus dem Europacup verabschiedet haben und auch natürlich Borussia Dortmund. Und mit wem besser zu sprechen an diesem Tag, das war jetzt kein schönes Deutsch, aber ist egal. Guten Morgen, lieber Sven Heist.
Ich danke dir auch so, lieber Jan. Grüß dich.
We start in an obvious place. Zwei Auswärtsspiele für Crystal Palace, bei Manchester City, bei Newcastle, 10 Gegentore. Muss ich mir um das Renommee von Oliver Glasner Sorgen machen, Sven? Was ist da los?
Musst du dir nicht. Du musst dir nur Sorgen um die Champions League-Qualifikation von Crystal Palace machen.
Okay,
gut. Ja. So groß sind mittlerweile die Erwartungen schon an den Club aufgrund dessen, dass er von Oliver Glasner trainiert wird. Nein, ich glaube, dem Club sind gerade die Grenzen aufgezeigt worden in den Partien gegen Manchester City und Newcastle. Die entscheidende Partie war natürlich die in Manchester, die hätte man gewinnen müssen, um für die Europapokalplätze da weiter im Rennen zu bleiben und lag ja da auch 2-0 in Führung, hat dann allerdings zu schnell die Gegentore kassiert und konnte dann nichts mehr der Power von Manchester City zusetzen. Dann ist es natürlich eine erhebliche Belastung im Club von Crystal Palace, drei Tage später gegen das formstarke Newcastle anzutreten. Das darf man ja nicht vergessen, welches Pensum Crystal Palace momentan zu erledigen hat. Diese englischen Wochen ist diese Mannschaft nicht gewohnt. Da fehlt es natürlich dann auch an Tiefe im Kader und speziell auswärts kriegen sie das dann halt nicht mehr geregelt. Ich glaube, durch diese Niederlage in Newcastle liegt jetzt der gesamte Fokus auf dem FA Cup, wo sie ja wirklich eine gute Chance haben, vielleicht ins Finale einzuziehen. In der Liga fehlen ihnen noch 6 Punkte, um den eigenen Saisonrekord einzustellen. Das sind die beiden Ziele, um die es für Crystal Palace realistischerweise geht. All die Ideen, die zwischenzeitlich aufgekommen sind im Hinblick auf die Europapokalplätze, es waren Höhenflüge des Adlers, aber das war dann ein bisschen zu hoch gegriffen.
Okay. Dann lass uns mit dem Dienstagabend beginnen. Ich weiß nicht, ob du im Villa Park warst in Birmingham. Also Prinz William war ja dort, hat die Mannschaft nach diesem 3-2-Sieg mit Applaus, wie ich finde auch mit Recht, mit Applaus verabschiedet. Ich habe meine Unai-Emery-Studien, ich bin gerade erst am Anfang dieser Studien, aber ich habe diesen Trainer, diesen sehr, sehr, sehr erfolgreichen Trainer, selten so emotional gesehen, Sven. Wie oft der auf seinen Knien am Boden gelegen ist und in Verzweiflung auf den Rasen gehämmert hat. Ist das der normale Unai Emery? Ist das einfach jetzt auch diesem Spielverlauf geschuldet gewesen, wo man sich gedacht hat, naja, okay, es ist alles früh entschieden. Wie war dieser Dienstagabend aus deiner Sicht, aus Sicht von Aston Villa zu bewerten?
Diese Partie war nicht entschieden. Deswegen war ja auch Unai Emery so hoch emotional. Der hat genau gespürt, dass diese Auseinandersetzung fast eine Kopie des Champions League Halbfinals von 2022 war, als er mit dem FC Villarreal damals ganz knapp am FC Liverpool gescheitert war. Auch seinerzeit hat Villarreal damals das erste Spiel auswärts verloren und hätte das dann zu Hause fast gedreht. Das hier war nun ein Abbild davon zwischen seinem Aston Villa und Paris Saint-Germain. Ich glaube, dass es darum ging, Paris hat die bessere Mannschaft, das war relativ offensichtlich. Und da musst du dir andere Strategien überlegen, wie du dem beikommen kannst. Und eine offensichtliche Strategie war, dass irgendwann mal Paris Saint-Germain für sich annimmt, okay, jetzt kann uns eigentlich nichts mehr passieren. Genau das hätte man nach dem Hinspiel vermuten können, als sie 3-1 gewonnen haben. Aber davor hat eben Luis Enrique gewarnt und hat seiner jungen Mannschaft gesagt, hört mal zu, ihr müsst dort im Villa Park nochmal weiterspielen, das reicht noch nicht. Daraufhin hat dann PSG 2 weitere Tore erzielt, wo sie in der Gesamtwertung mit 5-1 in vorne lagen. Und das war dann genau der Punkt, wo Aston Villa PSG hatte, weil sie dann nicht mehr damit gerechnet haben, dass Aston Villa nochmal zurückkommt. Und Mannschaften von Unai Emery, die kommen immer zurück. Die kommen auch zurück, wenn es 0-5 steht in der 90. Minute. Das ist die Mentalität, die der Trainer verkörpert. Das ist aber auch die Mentalität, die der Club und diese Stadt Birmingham in sich tragen. Und damit hat PSG nicht gerechnet. Und so ist dieses Spiel auf einmal gekippt auf fantastische Weise. Ich habe generell das Gefühl, dass diese Champions-League-Paarungen ab dem Viertelfinale nicht mehr zu prognostizieren sind, aus ganz verschiedenen Einflüssen heraus, auf der Faktor Publikum, der Faktor Qualität der Mannschaft, dieses Momentum, das eine riesige Rolle spielt, auch die heutige Geschwindigkeit der Partie. All das Ganze hat Aston Villa für sich zunutze gemacht und am Ende hat ihnen dann ein bisschen die Abgezocktheit gefehlt und das ist dann außerhalb der Händen von Unai Emery. Da kann er sich dann selbst nur am Seitenrand dann hinlegen in allen Vieren. Und wenn du das gesehen hast, das tat dir richtig weh, weil das ist ein Trainer wie Diego Simeone, der es verdient gehabt hätte, irgendwann mal so einen Henkelpokal in die Hand zu drücken. Aber du hast irgendwie das Gefühl, dass der Henkelpokal partout nicht zu Diego Simeone und Unai Emery möchte. Noch nicht, hoffentlich.
Ja, also abgezockt ist das eine. Und dann muss man natürlich sagen, ich bin gerne und oft ein Kritiker von Gianluigi Donnarumma. Aber der hat natürlich da ein paar Bälle gehalten, wo man sich denkt, ja, okay, das rechtfertigt dann sein fürstliches Gehalt. Weil wenn Aston Villa die Partie dann 5-2 gewinnt, ja, dann war es so und das wäre gar nicht so unverdient gewesen.
Ja, aber ich glaube, dass es dann auch irgendwann dankbar ist für einen Torwart wie Gianluigi Donnarumma. Ich kann mich daran erinnern, dass Paris zu Hause gegen Liverpool 0-1 verloren hat. Da hat Donnarumma das entscheidende Gegentor mehr oder weniger mitverschuldet. In dieser Partie ist er aber überhaupt nicht gefragt worden. Er hatte einen Torschuss zu parieren und der war dann drin. In den Rückspielen dann gegen Liverpool und auch Aston Villa war er von Beginn an gefordert Und wenn du dann natürlich zwei, drei Bälle hältst, dann bekommst du natürlich auch eine Ausstrahlung und ein Selbstvertrauen, das es für die Stürmer immer schwieriger macht, an ihm vorbeizukommen. Ich glaube, dass Donnarumma ein ähnlicher Torwart ist wie Courtois. Der verfügt nicht über diese fußballerische Qualität, die man zum Beispiel gestern von Arsenals Torwart David Rea gesehen hat. Der könnte ja mitspielen wie ein Feldspieler von der Passtechnik her, von der Ballan- und Mitnahme. Das hat Donnarumma nicht. Aber er hat halt eine unglaubliche Reichweite, wie Courtois, fast 2 Meter groß. Und das kann er natürlich in diesen Situationen ausspielen. Da kommt er natürlich dann an Bälle hin, an die herkömmliche Torhüter halt nicht herankommen. Und für diese spezielle Spielanlage ist er wahrscheinlich sogar einer der bestmöglichen Torhüter, die PSG haben kann. Und da tut er dieser Mannschaft in dieser Form extrem gut, dass er jetzt unbedingt nicht derjenige ist, der immer von hinten heraus spielt. Ich glaube, darauf kann PSG verzichten, weil sie ohnehin mehr als nur genügend gute Fußballer in den eigenen Reihen. Aber da einen zu haben, der solche Bälle rausholt, das gibt dieser ganzen Mannschaft Stabilität. Und dann musst du dann auch PSG loben, denn sie haben diese Gegentreffer 2, 3 und 4 sehr, sehr früh bekommen. Und hättest du auch vermuten können, dass sie am Ende komplett einbrechen. Das ist nicht passiert. Sie sind ihrem Spielstil treu geblieben, hatten auch noch einige Konterchancen, natürlich auch Glück, aber haben das aus meiner Sicht den Umständen entsprechend noch einigermaßen souverän über die Zeit gebracht.
Jetzt sind die finanziellen Voraussetzungen bei Aston Villa und bei PSG komplett unterschiedlich, aber darf man vielleicht trotzdem die aktuellen Mannschaften, die am Dienstag gegeneinander gespielt haben, von der Idee her, jetzt nur vom ganzen Setup her, kann man die miteinander vergleichen, Sven, insofern, als dass ich sage, das sind jetzt auf beiden Seiten nicht, da gibt's nicht die herausragenden Superstars. Dembélé ist ein fantastischer Fußballspieler, aber jetzt dieser Superstar, der in Mbappé ist, der meinetwegen auch ein Harry Kane ist, die gab's weder bei Aston Villa noch bei PSG und dennoch macht es richtig Spaß, diesen beiden Mannschaften beim Fußball zuzuschauen.
Es ist natürlich immer eine Frage, wie Superstars genau definiert werden. Aber ich kann deinen Punkt schon etwas abgewinnen, denn der heutige Fußball zeigt, es geht nicht mehr ohne das Team. Das wird in dieser Saison jetzt so deutlich, wie das vielleicht in den vergangenen Jahren noch nie der Fall gewesen ist. Schau dir diese Mannschaften an, die jetzt das Halbfinale erreicht haben. Da reden wir über Inter Mailand, da reden wir über Barcelona, da reden wir über Aston Villa und Arsenal, PSG und Arsenal. Das sind alle Trainer dahinter, die nur den Teamgedanken leben. Und genauso treten die ja auf. Bei Arsenal gestern hast du in Madrid das Gefühl gehabt, das ist eine Einheit. Und das ist bei PSG genauso. Alle Spieler zahlen auf diese Idee vom Trainer Luis Enrique ein. Bei Inter Mailand und Barcelona ist es ganz, ganz ähnlich. Und darüber hinaus brauchst du dann natürlich individuelle Klasse. Diese individuelle Klasse ist vorhanden. Ich glaube, du kannst jeden Spieler da nehmen, der auf dem Feld stand, der eine ausgewiesene Klasse hat. Und dort sind natürlich dann die Unterschiede zu den vermeintlichen Superstars extrem gering. Ich würde sogar so weit gehen, dass diese Spieler, die diesen Teamgedanken leben, sind sogar mittlerweile wichtiger als diese Individualisten. Und du siehst das ganz am Beispiel von Marcus Rashford. Der ist als Individualist nicht zu gebrauchen gewesen bei Manchester United. Aber seitdem er sich bei Aston Villa ins Team einfügt, hat er eine Qualität, die herausragend ist. Und ich glaube, diese Form ist momentan gefragt, wenn du dir die einzelnen Mannschaften anguckst. Denn ohne 2, 3 Spieler zu verteidigen, dafür ist das insgesamt das Niveau einfach zu hoch. Das kannst du nicht leisten. Du musst es in einer ganz großen Geschlossenheit machen. Sonst wird es an der Spitze momentan sehr, sehr dünn. Und ich glaube, diese Erkenntnis hat jetzt sogar Real Madrid sozusagen getroffen, dass sie merken, wir werden es mit den Individualisten in Zukunft nicht mehr hinbekommen. Wir müssen uns auch wieder an der Konkurrenz orientieren. Und die gibt ganz klar vor, dass du einen Spielstil benötigst und auch eine mannschaftliche Geschlossenheit, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Und dann darüber hinaus die individuelle Klasse, die dieses Spiel entscheidet.
Ja. Lass uns gleich bei diesem Spiel bleiben. Martin Ødegaard nimmt sich den Ball zum Elfmeter. Dann sagt Bukayo Saka, nee, lass mich mal ran. Versucht dann eine freche Variante. Und das ist in den letzten Jahren, Sven, immer der Auslöser gewesen, dass man sagt, okay, Arsenal, schön, dass ihr Zeit gehabt habt, aber jetzt presst hier Real Madrid vor, egal gegen wen. Da gab es ja auch gegen PSG mal, Donnarumma hat Real Madrid ja auch mal eigenhändig wieder zurückgeholt ins Spiel, wer sich erinnern kann, vor 2 oder 3 Jahren. Aber warum ist Real Madrid nicht mehr so gut oder ist es wirklich das, dass selbst nach diesem Auslöser, und das Geile fand ich dann schon, dass Saka dann ein wunderschönes Tor schießt, dass er sich selbst rauszieht, quasi, wie Münchhausen am eigenen Schopf. Aber ist Arsenal dann tatsächlich als Mannschaft jetzt schon stärker als Real Madrid? Weil, ich meine, sie gewinnen 2-1. Es war ja dann nie mehr ein Zweifel, finde ich, Mitte der zweiten Hälfte, dass Real das noch drehen könnte.
Ich fand die Ironie in diesem Spiel gestern sehr beachtlich. Denn Arsenal war ja genau der Club, dem jahrelang der Ruf angehaftet ist, in den entscheidenden Spielen einzubrechen. Erinnerst du dich noch dran, vor genau 2 Jahren? Und da lag man mit 1-4 bei Manchester City und hat damals mit dieser Niederlage die Meisterschaft verspielt. Das war ein Auslöser dafür, dass Mikel Arteta gesagt hat, wir müssen in den Spitzenspielen, vor allem auswärts, eine Strategie entwickeln, die es verhindert, dass wir viele Gegentore in schneller Abfolge bekommen. Das Endresultat davon hast du gestern gesehen. Das war Anschauungsmaterial, wie du einen Vorsprung geschickt verteidigst. Exemplarisch dafür, Jens, sind die Minuten nach dem 1-1. Das waren die gefährlichsten gestern für Arsenal. Denn wenn sie dort noch ein schnelles zweites Gegentor bekommen hätten, eventuell noch ein drittes, dann wäre diese ganze Angelegenheit gekippt. Und du musst dir eigentlich, wenn du es nicht eh noch im Hinterkopf hast, diese Sequenz nochmal angucken. Das geht los mit dem Anstoß von Arsenal und sie schlagen den Ball diagonal links nach vorne an die Eckfahne. Und zwar nicht, um dort in ein Tor zu erzielen, sondern um den Ball dort zu halten. Und dann ziehen sie sich nicht zurück, dass die nächste Angriffswelle von Real kommt, sondern sie gehen da vorne drauf und stellen alle Anspielstationen von Real Madrid zu, um den Gegner genau dort zu halten, wo es für sie selbst am ungefährlichsten ist. Und das machen sie über 2 Varianten. Zum einen, indem sie defensiv fast Mann gegen Mann spielen, damit der Gegner da hinten nicht rauskommt, richtig? Und zum anderen, wenn sie selber den Ball haben, indem sie das Tempo verschleppen. Natürlich am Rande der Legalität. Einmal waren in dieser Sequenz 2 Bälle auf dem Spielfeld, dann haben sie sich eine einminütige Verletzungspause genommen. Aber damit haben sie jeglichen Rhythmus von Real Madrid gebrochen und auch die Atmosphäre im Stadion, diese Aufbruchstimmung, die vorhanden war, sofort wieder runtergedimmt. Das war ein absolutes Lehrstück und das kann ich sogar jedem mehr empfehlen, als sich nochmal die Freistoßtore von Declan Rice davor Woche anzugucken, die hervorragend waren. Aber das gestern war Spielstrategie auf allerhöchstem Niveau. Und es ist kein Zufall, dass Arsenal in den Duellen mit Liverpool und Manchester City seit 2 Jahren kein einziges Spiel mehr verloren hat, weil sie genau wissen, wie sie in dieser Situation umzugehen haben. Ich erinnere mich an eine Situation in der Halbzeitpause. Dani Carvajal, der verletzte Rechtsverteidiger von Real Madrid, ist plötzlich am Spielfeldrand aufgetaucht und wollte Saka provozieren und ihn zu einer Tätigkeit verleiten lassen. Er hat ihn am Nacken gepackt und wollte ihm irgendwie auch noch einen Finger ins Gesicht drücken. Und ich meine, dass das genau die falsche Strategie von Real gestern war. Das war das, was sie seit Jahren gemacht haben und weshalb sie seit 2019 nicht mehr aus dem Europapokal ausgeschieden sind, wenn sie das Halbspiel zu Hause hatten, das Rückspiel. Aber gegen dieses abgezockte Arsenal hätten sie genau eine umgekehrte Strategie gebraucht. Und darauf war Arsenal eingestellt. Vermutlich hätte es Carvajal besser getan, wenn er diesen Saka gelobt hätte und ihm Mut zugesprochen hätte, weil damit hätte der Saka nicht gerechnet. Damit, dass er den versucht, da irgendwie zu provozieren. Davon ist Arsenal ausgeht. Das war eben gestern der Tour im Kopf entschieden und da war in diesem Fall Arsenal besser vorbereitet als Real Madrid und das zeigt, was Arteta da in den vergangenen Jahren geleistet hat.
Das war absolut beeindruckend. Also wirklich schön anzusehen und nicht nur, weil ich Barcelona-Fan bin. 4 Mannschaften also jetzt noch im Wettbewerb. Barcelona nicht gut gespielt in Dortmund. Dann Inter Mailand, wo es genauso gut die Bayern hätten sein können. Machen wir uns da mal überhaupt nichts vor, aber es war das sehr, sehr enge Duell. Dann PSG und der FC Arsenal. Und wenn man mich jetzt fragt, man unterschätzt in letzter Zeit, finde ich, den italienischen Fußball ein bisschen, aber rein gefühlsmäßig, und es ist die Mannschaft, der ich es am wenigsten wünsche, aber rein gefühlsmäßig sage ich jetzt, Sven, für mich, nach allem, was ich gesehen habe, ist Inter Mailand Favorit auf den Gewinn der Champions League? Gehst du da ein kleines Stück mit mir, nicht mal einen Schritt oder vielleicht sogar den ganzen Weg?
Ich würde Inter Mailand 25% geben.
Und allen anderen auch?
allen anderen auch, Jens, weil es sinnlos ist, weil es aus meiner Sicht echt sinnlos ist. Bei dieser Viertelfinalpaarung, ich hätte für kein Ergebnis Geld in die Hand genommen. Ich war mir nur sicher, dass Arsenal weiterkommt nach dem Hinspiel. Dafür habe ich sie zu oft gesehen und dafür haben sie es immer wieder unter Beweis gestellt, dass sie sowas verteidigen können. Abgesehen davon, und es war auch jetzt nur eine spezielle Konstellation, hätte ich kein Spiel tippen wollen und genauso auch nicht in den Halbfinals. Das ist too close to call. Ich habe es gerade eben mal versucht zu erwähnen, das sind zu kleine Dinge, die darüber entscheiden. Da geht es wirklich um diese Mannschaften, die haben alle so eine enorme Qualität, dass das Spiel in jede Richtung kippen kann. Und es ist auch fast egal, wie das Hinspiel ausgeht. Du hast im Rückspiel immer eine Chance, egal wie weit du hinten liegst. Das Spiel ist mittlerweile so schnell geworden, dass du erheblich viele Torchancen einfach automatisch bekommst. Du brauchst nicht 10 Minuten, um den Angriff vorzutragen, sondern du brauchst heute 10 Sekunden, um den Angriff vorzutragen. Dann siehst du, dass du immer in der Lage bist, viele Tore in der kurzen Abfolge zu erzielen. Der Einfluss der Zuschauer ist enorm. Also man hat ja vor ein paar Jahren die Auswärtstorregel abgeschafft, weil man gesagt hat, okay, Gästeteams, die Anreise ist nicht mehr so beschwerlich wie vor 30 Jahren. Aber diese Stadien, ich habe das Gefühl, wenn ich dort bin, das ist so unangenehm, wie mir das noch nie zuvor so aufgefallen ist. Also schau dir mal das Anfield Road Stadion in Liverpool an. Da gehen mittlerweile 65.000 fast rein. Das sind nicht mehr 40.000 wie vor ein paar Jahren. Diese Atmosphäre ist infernalisch. Bei Aston Villa genauso am Dienstag. Mhm. Real Madrid, schau dir diese Arenen an. Das ist einfach ein riesiger Faktor geworden, der da mit reinspielt. Und ich habe auch das Gefühl, dass durch die Abschaffung der Auswärtstorregel die Spiele auch weniger taktisch sind. Du musst weniger Acht darauf geben, was ein Gegentor für Folgen haben kann. Ja. Das führt dazu, dass es noch offener wird. Und all diese Dinge sind aus meiner Sicht der Grund dafür, dass du das kaum mehr vorhersehen kannst. Gilt übrigens auch für die Europa League. Auch da sage ich im Viertelfinale, da hat jede Mannschaft gleich viele Chancen, um am Ende den Titel zu gewinnen.
Tja, heute Abend Frankfurt gegen Tottenham. Aber es ist lustig, dass du die Auswärtstorregel, das jetzt nur zum Abschluss noch erwähnst. Das ist was, womit ich aufgewachsen bin. Und ich habe das einfach immer so hingenommen. Aber wenn man das mal irgendjemand erklärt, der mit Fußball, ich verstehe schon, was der Gedanke war, ja, dass die Auswärtsmannschaften einfach nicht so defensiv spielen. Aber im Großen und Ganzen, wenn man es mal nüchtern betrachtet, ist eine Auswärtstorregel ja absoluter Humbug eigentlich. Ja? Warum? Warum soll ein Auswärtstor mehr zählen? Aber weil ich es eben als nicht nie anders gelernt hatte, aber jetzt, wo du sagst, es ist alles ausgeklingt, ich brauche sie wirklich nicht mehr. Aber finde ich schön, dass sich die UEFA davon gelöst hat irgendwann mal. Weil irgendwie, ja, schon komisch, dass man sich an Dinge gewöhnt, die dann vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel Sinn machen.
Ich weiß gar nicht, ob das so eine Bedeutung hat, welche Logik dahinter steckt. Das ist einfach ein Faktor, den du halt irgendwie als Trainer mit einkalkulieren musst in den Partien. Und ich konnte beiden Versionen was abgewinnen. So, es führt halt zu unterschiedlichen Resultaten am Ende. So, du siehst natürlich schon, dass die Mannschaft, die jetzt auch das Rückspiel zu Hause hat, dort einen Vorteil hat. Du hast eventuell auch die Verlängerung noch vor eigenem Publikum und das Elfmeterschießen und welchen Einfluss die Leute haben, das wird natürlich schon deutlich. Insofern, du kannst es immer in beide Richtungen sehen und ich denke, so wie es momentan ist, ist es auch mal nicht schlecht, mal eine Neuerung zu haben und wenn du dir die Partien als solches anguckst, dann glaube ich, dass sie weniger taktisch sind, weil die Folgen eines Gegentreffers geringer sind als zu.
Absolutely yes. Es war wie immer eine Freude, Sven. Wir freuen uns auf 2-50-50. Jetzt habe ich die Prozente ein bisschen aufgerundet, weil es geht ja um die einzelnen Partien, auf 2 50-50-Duelle zwischen PSG und Arsenal und zwischen Barcelona und Inter Mailand. Werden wir mit Sven natürlich dann auch besprechen. Jetzt gibt's mal eine kurze Pause in der Big Show 707.
Hallo, hier ist die Angie Kerber und ihr hört Sportradio 360.
Ja, die Big Show 707 geht weiter an diesem Donnerstag und natürlich ist das Thema die zweite Liga und ich freue mich sehr, dass schon wieder, und von mir aus kann er natürlich jede Woche hier sein, aber er ist ein vielbeschäftigter Mann, Axel Goldmann, 93 Just Baseball, ein paar Minuten Zeit für uns. Guten Morgen, lieber Axel.
Guten Morgen, Grüße.
Und auch mit am Start ist Hannes Herrmann von Sky, eigentlich beschäftigt mit den BMW Open, aber eben auch mit dem Fußball und auch mit der zweiten Liga. Guten Morgen, Hannes.
Schönen guten Morgen.
Mir war das gestern, wenn ich das nur kurz sagen kann, apropos zweite Liga, hinten raus und wir kommen gleich zur zweiten Liga. Axel, du hast mir vorhin gesagt, du hast das ohne Ton gehört. Aber mir war es ein bisschen zu viel Thomas Müller da. Ging es wirklich nur um Thomas Müller, die ganze das Ausscheiden der Bayern? Da sind doch auch noch 10 andere Hansel am Platz gestanden. Ich kenne viele Leute, die nach Mailand gefahren sind. Also mir war das way too much Thomas Müller, aber hat sich, und Axel, wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, hat sich Thomas Müller diese Aufmerksamkeit vielleicht dann doch verdient?
Ja, also erstmal habe ich es ohne Ton gesehen, nicht gehört. Deswegen,
ja, okay, gut.
Deswegen weiß ich tatsächlich nicht, was da gesagt worden ist, aber ich glaube, dass der Fußball im Moment gerade in solchen Spielen ja auch über Geschichten transportiert wird. Und dass Thomas Müller da jetzt im Moment Aufmerksamkeit bekommt, die vielleicht ein bisschen überproportional ist, das kann ich dann tatsächlich schon nachvollziehen. Ich weiß halt nicht, wie penetrant es war. Von daher, im Bild hat es mich nicht gestört.
Gut, gut. Hannes, hast du was gesehen?
Ja, er hat hinten raus diese Chance gehabt. Ich habe die Endphase dann auch mit Kommentar gehört, hat hinten raus nochmal eine gute Chance. Ja, ich sehe es eigentlich auch so. Also das ist natürlich eine Geschichte, die es zu erzählen gilt mit der Vertragssituation beziehungsweise mit dem Abschied von Thomas Müller. Und man muss ja fairerweise auch sagen, bei den Bayern sind zum ungünstigsten Zeitpunkt so viele wichtige Spieler verletzt, dass der jetzt halt wirklich einfach wieder eine Rolle spielt. Das Ganze gepaart mit der Aktualität ist dann schon okay. Ja, aber es ist sowohl für alle Bayern-Fans, die nach Mailand gefahren sind, als auch wahrscheinlich für Thomas Müller selbst. Schade, schade, schade.
Tja,
ich kann damit leben. Wo geht er denn hin?
Ja, also Sturm Graz ist für mich der Nummer 1 Kandidat, das ist völlig klar, aber nur wenn Kevin De Bruyne wirklich nach Köln kommt. Axel, du hast ihn ja schon begrüßt, fand ich sehr, sehr, sehr höflich von dir.
Mit Paul Pogba habe ich gelesen, stellen wir uns jetzt neu auf für die erste Liga. Da wird vielleicht ein Thomas Müller noch reinpassen.
Wird noch reinpassen, ja.
Und Hummels hinten, ja.
Weißt du, ich denke mir immer, Thomas Müller wurde immer gesagt, naja, er bleibt in München, weil er hier halt so verwurzelt ist mit seiner Frau und die müssen ja schon mittlerweile ein ganzes Gestüt haben. Und dann höre ich aber, dass er vielleicht in die USA geht und ich frage mich, naja, okay, das ist aber dann doch ein bisschen weiter weg, als wenn es denn Union Berlin wäre. Ich habe keine Ahnung, Axel. Ich weiß es nicht.
Thomas Müller bei Union Berlin, dafür würde ich Geld bezahlen. Also das wäre es mir schon wert.
Ich weiß es nicht. Hannes, was sagt der Flurfunk, Hannes? Wo geht Thomas Müller hin? Es gibt keinen Flurfunk. Ich sehe schon. Okay, gut.
Also er hat ja diese Aussage getätigt, dass es nicht sein letztes Champions-League-Spiel war. Von daher zu irgendeinem Champions-League-Club, vielleicht zu Mainz 05.
Ja, weiß das schon. Da wird man auch gerne Geld dafür zahlen. So, jetzt hat sich im Herbst, als wir auch mit Axel mal über die zweite Liga gesprochen haben, fast eine Liebesbeziehung zu Gerhard Struber angebahnt. Fast, sage ich wohlgemerkt, Axel. Schön gespielt, wenig gewonnen. Dann hieß es, naja, wenn der 1. FC Köln bis zur Winterpause sich einigermaßen gut hält, dann wieder einkaufen darf, dann gibt's große Hoffnungen in Köln, dass es mit dem Aufstieg klappt. Und es sieht ja eigentlich ganz gut aus. Aber dann, Axel, habe ich einen Beitrag von dir bei Blue Sky, glaube ich, gelesen, nach der Niederlage gegen Hertha BSC zu Hause. Und plötzlich klang das gar nicht mehr nach Liebesbeziehung, sondern nach Ernüchterung. Wie ist denn der Status im Moment?
Ich weiß nicht, ob Ernüchterung das richtige Wort ist. Es ist eher so ein gelangweiltes Hinnehmen der Resultate, weil egal, ob wir das Spiel 1-0 gewinnen, ob wir 1-0 verlieren oder ob es ein Unentschieden gibt, die Spiele sehen alle gleich aus und es macht im Moment sehr, sehr wenig Spaß, dem ersten FC Köln zuzugucken. Der Tweet, den du da meintest, der hatte ja auch nichts mit dem Ergebnis zu tun. Das Ergebnis gegen Hertha war halt einfach, ja, das passiert, weil wir halt ein Gegentor gefressen haben und keins geschossen haben. Und in 17 anderen Spielen haben wir halt das 1-0 geschossen und danach kein Gegentor gefressen. Aber das Spiel sieht 1-1 gleich aus. Und ich bin ein bisschen in Sorge, dass ich keinerlei Entwicklung beim FC sehe. Ich sehe keine Entwicklung in der Spielgestaltung, ich sehe keine Entwicklung in der Sicherheit, im Brust raus, ich sehe keine Entwicklung in jeglicher spielerischer Hinsicht. Und das mag für die zweite Liga dann am Ende für einen Aufstieg reichen. Das kann durchaus sein. Und am Ende freue ich mich natürlich, wenn der FC aufsteigt. Aber ich glaube, dass im Sommer schon mit Gerhard Struber gesprochen werden muss und dass dann ein Plan für die erste Liga aufgestellt wird, obwohl die Spiele in der ersten Liga natürlich dann völlig anders aussehen werden. Du hast in der ersten Liga viel weniger Ballbesitz, du hast natürlich eine völlig andere Position, du kommst nicht mehr als Favorit in die Spiele, sondern wirst eher über einen Kampf kommen können und vielleicht ist dann dieser Red Bull-Ansatz, den Gerhard Struber ja eigentlich spielen lassen möchte, wieder ein ganz anderer. Mir macht die zweite Liga halt und der FC in dieser zweiten Liga im Moment halt einfach überhaupt keinen Spaß. Das ist wie es ist und für mich ist der Faktor Spaß beim Fußball dann doch immer noch wichtig, Jens. Man möge es nicht glauben, dass ich nicht nur aus Zerfraß bestehe, sondern auch gerne noch Spaß habe und da ist der FC im Moment halt nicht der Verein, den man sich anschauen sollte, wenn man denn zweite Liga gucken will. Und sowas wie Spaß empfinden möchte.
Hannes, du willst da nicht nur zweite Liga gucken, du musst es auch beruflich. Ja. Wer ist denn die Spaßmannschaft in der zweiten Liga? Und wie siehst du den ersten FC Köln? Ich meine, im Moment sind sie Zweiter. Irgendwie, jetzt spielen sie gegen Preußen Münster am Wochenende zu Hause. Seit der HSV gegen Braunschweig zu Hause verloren hat, ist überhaupt nichts sicher. Aber wie siehst du den FC und wer macht dir Spaß?
Ja, also Axel hat ja schon ganz viele richtige Sachen gesagt zur Saison vom 1. FC Köln. Ich sehe es tatsächlich irgendwie pragmatisch für den FC, weil ich eben finde, und ich glaube, das habe ich auch das letzte Mal, als ich hier bei dir im Podcast zu Gast war, da hatten wir es nämlich auch über den 1. FC Köln. Ich finde, also mir regt das wirklich viel Respekt ab, was der Gerhard Struber da gemacht hat in dieser Saison. Nämlich, dass er eigentlich angefangen hat mit seinem Hurra-Fußball. Diese ersten 10 Spieltage, da hat Köln zwar sehr viel hinten kassiert und nicht die gewünschte Punktzahl geholt, aber die haben überragenden Offensivfußball gespielt. Das war Wahnsinn. Das war eine Spaßmannschaft. Das war wirklich zwar nicht erfolgreich, aber das war eine klassische Spaßmannschaft. Das war toll zuzuschauen. Und dann haben die mit dem gesprochen und der Mann hat mit sich reden lassen und dann hat der ja eine Entscheidung getroffen, von seinem eigentlich favorisierten System abzurücken und zu sagen, gut, dann machen wir jetzt hinten halt dicht. So, und das funktioniert seitdem gut. Auch wenn das jetzt halt nicht mehr schön anzuschauen ist. Und dann sage ich halt, also der Trainer hat eigentlich gezeigt, dass er richtig guten Fußball spielen kann, also Offensivfußball, aber es ist halt die zweite Liga. Und die zweite Liga, da kommt nicht jeder durch. Und das ist sowas von eklig und unangenehm. Und dann kann ich irgendwie schon auch verstehen, dass man sagt, hey, das macht jetzt keinen Spaß, aber wir wollen hier nur irgendwie raus aus dieser Liga, wieder zurück in die Bundesliga. Und dann schauen wir mal weiter. Dann kommt nämlich auch noch ein Transferfenster, wo man dann vielleicht auch in der Innenverteidigung nochmal schauen kann, ob da jemand dabei ist, der ja das dann auch im Zusammenspiel vielleicht in der Viererkette hinbekommen kann, wenn sie es ein bisschen offensiver wieder haben wollen. Da kann sich dann ja viel entwickeln. Ich mache mir, was den FC angeht, ehrlich gesagt keine so großen Sorgen, weil die irgendwie, seit sie umgestellt haben, stabil ihre Punkte geholt haben. Und jetzt zum Thema Spaß. Wer macht Spaß? Fußballerisch macht der HSV, finde ich, wieder sehr viel Spaß seit dem Trainerwechsel. Unter Steffen Baumgart hat mir das keinen Spaß gemacht, unter Merlin Polzin sehr viel, weil das ja einfach ein gepflegter, auch Offensivfußball ist, weil bei der Mannschaft wieder, auch wenn Rückschläge kommen, so das Gefühl da ist, die halten dagegen. Und ansonsten muss man dann schon sagen, da haben jetzt die Kölner auch in die Röhre geguckt. Die Hertha in den letzten Wochen hat sich echt verbessert unter Stefan Leitl und zeigt jetzt, was das eigentlich für ein guter Kader ist, wenn er richtig angefasst wird. Deswegen ist es momentan auch für jede Mannschaft unangenehm, für gegen Hertha zu spielen. Und ja, Elversberg finde ich auch gut. Also die spielen tatsächlich auch einen echt guten Offensivfußball.
Bei der Hertha hat man so stark gemerkt, dass Rehse zurückgekommen ist, dass dieser Baustein Rehse halt über die Saison gefehlt hat und seitdem, ich glaube, das kann man da einen Schnitt machen und sagen, seit Rehse zurück ist, spielt die Hertha einen völlig anderen Fußball und einen guten Fußball. Und Elversberg scheißt sich halt nix, ne? Denen ist es halt komplett egal. Die spielen halt so einen disziplinierten Fußball. Die sind so gut aufgestellt, die sind taktisch in jedem Spiel so unglaublich gut aufgestellt. Und dann denkst du dir halt, ja, herzlichen Glückwunsch, erste Fußball-Bundesliga, let's go.
Ja, aber wenn man sich das anschaut, ich meine, der HSV hat die beste Tordifferenz mit plus 27, aber danach kommt schon Elversberg.
Ja, ja.
Ist er nicht so, dass die sich da reinmauern würden? Die haben über 50 Tore geschossen.
Die sind überragend.
Ja, ja. Es ist stark und die Mannschaft, die natürlich jetzt für dich als Kölner auch sehr nah ist, von der ich mir immer dachte, eigentlich Spieltag für Spieltag, ja, wann kommen die jetzt endlich? Jetzt scheinen sie da zu sein. Das ist halt Fortuna Düsseldorf. Samstag ist jetzt Elversberg gegen Düsseldorf. Also es ist so schwierig, finde ich, das zu prognostizieren. Magdeburg, denkt man sich, kann zwar zu Hause nicht gewinnen, gewinnt aber wenigstens auswärts alles. Ich kenne mich überhaupt nicht aus in der zweiten Liga. Und irgendwie wünsche ich mir sogar Kaiserslautern. Und da sagen mir wieder Leute, das wäre das Schlimmste, was passieren könnte, weil Kaiserslautern einen scheiß Fußball spielt. Es ist ganz schwierig, Axel.
Also ich glaube, es gibt da mehrere Wahrheiten. Ich glaube für die Fußball-Bundesliga und ich glaube für ganz viele Leute in Fußball-Deutschland wären ein Aufsteiger HSV, 1. FC Köln und 1. FC Kaiserslautern schon nicht das Schlechteste. Ich glaube auch für übertragende Sender wäre das gar nicht so schlecht, wenn diese drei Mannschaften hochgehen würden. Ich finde dieses Spiel von Elversberg jetzt am Samstag zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf tatsächlich enorm wichtig. Wenn sie das spielen, wenn sie das gewinnen, dann sind sie tatsächlich richtig oben mit dabei. Der FC muss zu Hause am Sonntag gegen Preußen Münster nachziehen und dann hast du ja noch Schalke gegen HSV am Samstagabend, halt auch ein Topspiel, wo sich Schalke nicht ergeben wird nach den Ergebnissen der letzten Woche. Wenn du mich fragst, wie sieht's aus, wer steigt am Ende auf, dann hoffe ich tatsächlich auf diese drei, also auf den HSV, auf uns, auf den 1. FC Köln und auf Kaiserslautern. Ich glaube allerdings tatsächlich, dass Elversberg sich da nicht abschütteln lässt. Also es kann durchaus sein, dass die wirklich in die Relegation kommen oder dass sie halt sogar den HSV oder uns überholen. Ich glaube halt diese Perspektive, die Elversberg hat, dass sie halt sagen, boah, uns ist es, also wir haben jetzt nicht mit der Bundesliga geplant letztes Jahr. Von unserer Seite aus kann es hochgehen. Ich glaube, dass das ein Vorteil sein kann, weil der Druck auf den HSV, ich meine, das haben wir in den letzten 7 Jahren im Frühjahr immer wieder gesehen, wie vernichtend dieser Druck sein kann. Der ist halt enorm und bei uns ist es nicht anders. Wir müssen aufsteigen. Es gibt dazu keine Alternative. Es wird nicht akzeptiert, wenn ein Aufstieg nicht funktioniert. Und das ist in Elversberg natürlich anders. Die können da völlig frei in die letzten Spiele gehen und das kann halt schon ein Vorteil sein. Aber im Moment ist das ja absolute Spekulation, weil du hast bis zum 9. Platz, glaube ich, bis Hannover, hast du halt 4 Punkte. Ne? Bis zur Relegation. Ja. Du hast 9 Mannschaften, die um den Aufstieg noch mitspielen können und das 5 Spieltage vor Schluss. Was soll man da vorhersagen?
Trauen wir uns auch gar nicht. Ich habe eine Frage zur zweiten Liga, die jetzt ein bisschen, erstens mal eine Feststellung dafür, wie oft ich lese, dass Schalke verliert und dann schaut man auf die Tabelle und ich meine, die stehen mit 37 Punkten ja dann gar nicht mal so schlecht da. Zum Glück werden sie nicht aufsteigen, weil irgendwie seit dieser einen Saison, wo sie Zweiter geworden sind mit 28-1-0 Siegen, bin ich ein bisschen sauer auf Schalke. Aber Hannes, die Personalie Frank Baumann, den ich ja für einen guten hielt, möglicherweise immer noch halte. Was zum Henker macht Frank Baumann auf Schalke, in Schalke? Kann er da überhaupt was machen? Weil es gibt ja Philipp Seldorf in der Süddeutschen Zeitung, hat er auch geschrieben, guter Mann Frank Baumann, aber ob jetzt da wirklich in Schalke hinpasst und was bewirken kann, das ist mal die ganz große Frage. Was bringt Frank Baumann nach Schalke, denkst du, und ist Schalke dann auf Kurs zu bringen?
Ja, also was ihn nach Schalke bringt, das ist eigentlich relativ klar für mich. Das ist die Perspektive, das ist die Größe des Vereins, das sind die Möglichkeiten, die da theoretisch gegeben sind. Das ist ein schlafender Riese. Die Frage ist, wann er aufwacht. Jetzt kommt die zweite Frage, passt das zusammen? Und da bin ich auch mal sehr gespannt. Weil der FC Schalke 04 fast wie kein anderer Verein irgendwie so ein Gefühlsklub ist und
dass ja diese menschliche Komponente, das wird jetzt einfach die Zukunft zeigen, ob das Frank Baumann da hinbekommt, ob er da mit den Leuten gut ins Gespräch kommt. Und ob sich das irgendwie anfühlt. Also ich war in den letzten Monaten und auch Jahren viele Ideen, die Schalker gehabt haben, schlichtweg nicht funktioniert haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass es eigentlich jemanden brauchen würde, der nach außen hin eine etwas stärkere Rolle, eine etwas stärkere Figur abgibt. Also da hätte ich mir einen Jonas Bolt halt von so der Persönlichkeit und von der Außenwirkung besser vorstellen können, weil Frank Baumann dann an vielen Punkten doch ein zurückhaltender Typ ist, der dann eben zu einem Verein wie Werder Bremen wunderbar passt. Aber bei Schalke ist es halt dann manchmal, ja, da wird's dann auch mal lauter, medial. Und da muss man möglicherweise an der einen oder anderen Stelle auch mal auf die Kacke hauen in Interviews und so. Da bin ich gespannt, ob er das hinbekommt.
Axel, deine Einschätzung?
Vielleicht ist es genau das, was Schalke braucht. Mal von externen, etwas ruhigeren Menschen, der da reingeht und ein bisschen von dieser emotionalen Ebene runterkommt. Ich meine, Schalke, der Hannes hat's ja gesagt, kommt halt schon sehr viel über Emotionen und dann werden alte Helden eingebaut und dann versuchst du halt immer aus der Vergangenheit Leute in die Gegenwart zu holen und ja, das hat nicht wirklich funktioniert und vielleicht braucht Schalke mal einen externen Berater, der dann sagt, wir kommen jetzt alle mal ein bisschen runter. Ich kann das mit unserem Verein sehr gut vergleichen, als Christian Keller gekommen ist. Da wurde auch gesagt, ach du liebe Güte, was soll denn so ein nüchterner Regensburger bei uns, beim 1. FC Köln? Und am Ende steht der Beweis noch aus, ob es eine Erfolgsgeschichte ist oder nicht. Aber es war auf jeden Fall mal ein Ansatz, den man probieren kann. Und ich sehe das eigentlich tatsächlich ganz positiv. Ich war halt nur einfach überrascht,
eben,
dass halt diese Personalie dann bei Schalke hochgeploppt ist. Und wir haben dann bei uns im Podcast auch drüber gesprochen und haben halt gesagt, es ist halt in der Bundesliga schon so ein enger Zirkel, dass du jedes Mal eigentlich gar nicht überrascht sein darfst, dass die Leute halt einfach, ja, 5 Jahre später irgendwo anders auftauchen, wo du sie nie erwartet hättest. Aber ja, so ist es. Und ich wünsche Schalke alles Gute. Ich hege keinen Groll gegen Schalke. Natürlich will ich nicht, dass sie gegen uns gewinnen, aber ich will auch, dass sie wieder hochkommen. Und ich will auch, dass Schalke ein gewichtiges Wort in Fußball-Deutschland bleibt, weil sie halt einfach meines Erachtens systemimmanent sind für Fußball im Ruhrgebiet und auf jeden Fall nicht weiter runtergehen sollten.
Okay, hast mich überzeugt. Auch die Derbys gegen Dortmund, das hat schon Charme gehabt, als die ungefähr auf Augenhöhe waren.
Naja, guck mal, die laufen mit 40.000 im Berliner Olympiastadion auf. Die haben jedes Spiel ausverkauft und die spielen ja wirklich noch einen völlig anderen Fußball in Anführungsstrichen. Das ist schon, für die Leute ist das wichtig. Und ich finde, dass der Fußball im Moment viel zu wenig von diesen Geschichten hat, wo du merkst, das bedeutet den Leuten was. Und da ist Schalke sicherlich etwas, was dem Fußball als Gesamten in Deutschland nicht schaden kann.
Hannes, dazu noch und dann gleich anschließend, wo werden wir dich am Wochenende hören? Wirst du in der Konferenz wieder am Samstag oder Sonntag bei Sky tätig sein?
So ist es. Am Samstag gibt's mich zu hören in der Bundesliga-Konferenz Match Kiel gegen Leipzig, beziehungsweise Leipzig gegen Kiel. Und dann kommt am Sonntag gleich die nächste Konferenz, und zwar die Ostersonntags-Zweitliga-Konferenz. Diesmal ein bisschen größer, mit 5 Partien parallel. Und ich werde da tatsächlich auch auf den FC schauen, gegen Preußen Münster. Ich tippe auf ein 1:0. Und
sehr cool. Und den Rest mal. Ein berauschendes 1:0 tippst du, das genau. Ist großartig. Ja gut, ich meine.
Mach mal ein Safe Word aus, oder?
Ja.
Herrlich. Ja, Axel, du wirst natürlich im Stadion sein, Axel.
Ich habe Schwiegerelternbesuch.
Okay, okay. Ich finde übrigens toll, dass in Deutschland, dass in Österreich ist ja allen alles wurscht, aber dass in Deutschland dieser Karfreitag so freigehalten wird, finde ich spannend. Ganz, ganz spannend. Du schüttelst den Kopf, Axel.
Ja, egal. Anderes Thema. Da machen wir einen anderen Podcast drüber.
Bitte. Und Jens, um da kurz noch mal den Schwung zum Tennis zu machen. Bei dem BMW Open in München wird gespielt am Karfreitag. Beim Porsche Tennis Grand Prix bei den Frauen in Stuttgart wird nicht gespielt am Karfreitag.
Was wirklich?
Das ist Deutschland.
Ja. Das wusste ich nicht. Echt, die setzen auf. Ja gut, ich meine, in München, da ist der ATP-Kalender ist zu dicht, aber Hannes, ich erfahre, ich habe was gelernt. Das finde ich schön. Ich will immer was lernen. Ja. Danke, ihr zwei. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 707.
Hey guys, this is Kevin McGee. I'm a pitcher for the Hoonstetten Storm. And you're listening to Sports Radio 360.
Big Show, wo sind wir? Ich weiß es gar nicht, aber ich sitze hier mit Götze und die BMW Open Woche ist ja immer eine des Jagens und Sammeln und der erste, der mir in die Falle gegangen ist, möchte ich sagen, ist der große Markus Götz. Götze, ich werde später in der Show noch Ausschnitte meines Interviews mit Diego de Dura Palomero bringen. Du hast gerade mit ihm gesprochen.
Tatsächlich.
Wie ist dein Eindruck?
Ich habe tatsächlich auch gerade ein Interview mit ihm gemacht für Sky. Also echt ein spannender Typ, finde ich, wirklich. Sehr offen, sehr zugänglich und nicht scheu. Ja, ich glaube, das ist bei ihm nicht das Thema. Also für Medienschaffende, glaube ich, ist er ein Hochfest. Auch seine ganze Erscheinung, ich muss so lachen, habe ich ihm auch gesagt, seine gefärbten Haare, genau so bin ich mit 16, 17 auch rumgelaufen, mit diesem, weißt du, mit diesem Wasserstoffperoxid, was dir die Kopfhaut komplett runtergefräst hat eine Woche. Genau das habe ich auch gehabt. Ich habe genauso bescheuert ausgesehen wie er. Und das ist mir alles, um ehrlich zu sein, hochsympathisch. Und dann hat er auch noch dieses Berlinerische, ja, dieses leicht Rotzige, in keiner, das finde ich überhaupt nicht unangenehm. Ich meine, das will ich, damit man das nicht falsch versteht, ich meine das positiv. Ich kannte nur seinen Namen bislang, ja, und den spreche ich immer noch falsch aus übrigens ganz nebenbei. Diego de Dura Palomera.
Palomero.
So, jetzt Diego de Dura Palomero. Es ist echt peinlich. Es ist wirklich peinlich, aber ist mein Hirn. Guter Typ. Und was mich echt beeindruckt hat, und das ist ja immer das Spannende, wenn du vor Ort bist bei den Turnieren, das weißt du besser als ich. Ich guck wahnsinnig gern beim Training zu. Mhm. Und die haben ganz hinten trainiert, wo keine Zuschauer hinkommen bei diesen Plätzen von der Studentenstadt.
Ja, ja.
Und das war vom Ambiente sehr ruhig. Er hat trainiert mit Lerner Tien. Ich meine, der ist Top 70 jetzt mittlerweile. Der ist 2 Jahre älter. Wenn du das nicht weißt, wer ist 17, wer ist 19, wer ist die Nummer 500 irgendwas, wer ist die Nummer 69 ist, glaube ich, Tien. Also gut, also ich sehe da definitiv, im Gegenteil, ich fand, dass Diego in der Phase, in der ich zugeguckt habe, viel druckvoller gespielt hat. Der steht ja immer auf der Grundlinie und du siehst, dass er sich auf Sand sehr wohl fühlt. Ich freue mich auf die nächsten Jahre.
Er ist ein guter Typ. Wie gesagt, ich habe mit ihm geplaudert, da hören wir später rein. Und pass auf, Götz, es kommt eine Überleitung, die kannst du dir nicht ausdenken. Apropos Berlin, haben wir nicht über Jahre... Und wir haben nicht viel Gutes über den HC Erlangen gesagt, über viele Jahre. Ich war neutral, aber du warst ein bisschen enttäuscht vom HC Erlangen. Aber kann es in Gottes Namen sein, das muss man wissen, Götze und ich nehmen am Mittwoch auf, wir wissen also nicht, wie die Füchse heute Abend in Kiel gespielt haben, ja. Aber kann es in Gottes Namen sein, dass Matthias Gitzel, die Füchse Berlin, die deutsche Meisterschaft mit einem Unentschieden in Erlangen verloren haben?
Ja. Also ich sage nicht, dass es so ist, aber ja, du hast gefragt, ob es... Ja, natürlich, ich meine, also du siehst ja, wie eng es ist. Natürlich kann die Meisterschaft durch einen Punkt Unterschied entschieden werden. Ja, es kann sein, weil einfach die Liga so ist, wie sie ist. Ja, es ist halt so, dass der SC Magdeburg solche Spiele nicht unentschieden spielt oder nicht verliert.
Ja.
Das ist halt aus meiner Sicht nach wie vor der zentrale Unterschied. Und deswegen habe ich... Und ich glaube, das ist sogar bei dir auf Band. Ja. Ich habe sogar nach der Niederlage der Magdeburger gegen die Füchse gesagt, dass ich immer noch mein Geld auf den SCM setzen würde. Das ist einfach Das ist einfach ein Wissen um die Stärke dieser Mannschaft. Ich gucke mir den Spielplan an und gehe davon aus, dass der SCM alle Spiele gewinnen wird bis zum Saisonende. Und deswegen müssen auch die Füchse in Kiel gewinnen heute Abend. Das ist so. Wenn sie das gewinnen, was möglich ist.
Ich habe nicht auf die Tordifferenz geschaut.
Ja gut, weißt du, das ist
ist noch zu früh.
Das ist definitiv zu früh.
Hatten wir nicht vor ein paar Jahren die Situation, dass die Kieler dank der besseren Tordifferenz, ich glaube vor Flensburg, deutscher Meister geworden
sind? Also es gab Punktgleichheit, nagel mich nicht fest, gab es ein paar Mal, aber dieses völlig Verrückte war, das war glaube ich 2014 mit den Rhein-Neckar-Löwen. Weißt du, was ich meine? Da sind die Löwen als Tabellenführer in den letzten Spieltag und punktgleich mit Kiel und Kiel spielt zu Hause gegen Berlin und die Löwen spielen in Gummersbach und die Löwen sind glaube ich 7 Tore vor, aber Meister werden die Kieler, weil die irgendwie mit 20 Unterschied gegen Berlin gewinnen. So war das damals und die Löwen waren am Boden zerstört. Ja klar, da kann das passieren, aber nochmal, die Berliner müssen auch... Nein, die müssen auf jeden Fall erstmal dieses Spiel in Kiel gewinnen. Weißt du, vor diesen Auswärtsspielen, also aus Füchse-Sicht, vor diesen Auswärtsspielen in Magdeburg in Kiel, ich hab da ja regen Kontakt mit den Berlinern, war so die Haltung, eins von den beiden müssen wir gewinnen. Jetzt haben sie in Magdeburg gewonnen, reicht nicht. Müssen auch in Kiel gewinnen. Wissen die auch mittlerweile? Da bin ich jetzt echt gespannt.
Kommen aber die Kieler, und jetzt kommen wir zu deinem Wochenende. Du warst in Köln beim Final Four, es waren... Ein unglaubliches Halbfinale fand ich zwischen, das heißt unglaublich, aber das erwartet man mittlerweile ja fast. Das war toll, das war fantastisch zwischen Kiel. Und da hätte ich dann gern deine Einschätzung zu der allerletzten Szene auch in der regulären Spielzeit, ja, wo Juri, glaube ich, diesen Pass spielt auf den Rechtsaußen. Und ich meine, dieser Pass hätte gefangen werden können. Aber dazu gleich. Aber jetzt ist meine Frage, denkst du denn, und darauf spekulieren die Füchse ein kleines bisschen, ich folge denen bei X, dass die Kieler ein bisschen ein Hangover haben. Nach diesem, weil für die Kieler ist dieser Pokalsieg ja plötzlich Gold wert. Früher haben sie ihn vielleicht so nebenbei mitgenommen, als sie sowieso alles gewonnen haben, aber mittlerweile ist Gold wert.
Auch das ist möglich. Ich meine, also dass das aus Kieler Sicht unglücklich ist, wenn du am Sonntag einen Pokal gewinnst, dann feierst du das auch. Und das haben die am Sonntagabend auch gemacht. Wenn du dann aber schon am Mittwoch wieder so ein wichtiges Spiel hast, für Kiel gilt ja im Kontext dieser Champions League Quali. Also, dass Kiel noch Meister wird, glaube ich nicht. Also, dass sie an Berlin und Magdeburg vorbeikommen und an Melsung ja auch, um Gottes Willen, glaube ich nicht. Platz 2. Wenn sie alle Spiele gewinnen bis zum Saisonende, ist Platz 2 noch möglich für den THW. Das heißt, auch die haben maximalen Druck gegen Berlin. Und jetzt sage ich dir, so wie ich die Kieler kenne, glaube ich eher, dass sie jetzt, natürlich haben die das körperlich in den Knochen, gerade bei so einem wie Domagoj Duvnjak spielt das logischerweise eine Rolle, aber die kommen jetzt auch beschwingt und die kommen mit Selbstbewusstsein und die kommen mit dieser breiten Kieler Brust. Deswegen, das reines Bauchgefühl, ich weiß nicht, wie die sich gerade körperlich fühlen, ich habe das Gefühl, die sind im Vorteil heute Abend. Also ich meine jetzt mit diesem Background Final Four und eben, dass sie es gewonnen haben. Wenn sie es verloren hätten, aus meiner Sicht, wäre es problematischer.
Okay.
Das wird unterschiedlich gesehen. Ich weiß, das kann man auch andersrum argumentieren. Also weißt du, du jubelst und hast einen Spannungsabfall. Ich bin nicht bescheuert, ich kann mir das schon vorstellen, aber es ist halt Kiel.
Ja, und es ist, also ich war jahrelang irgendwie distanzierter Beobachter von Andreas Wolf, aber ich so im letzten Jahr.
Fassbar.
Im letzten Jahr denke ich mir auch, weil sie natürlich öfter gegen Österreich gespielt haben und Wolf auch da im Grunde genommen die Deutschen alleine in der Partie gehalten hat, bei vielen Anlässen und jetzt auch am Samstag wieder, nicht, dass David Spät schlecht gewesen wäre, aber
nein, der
hat
richtig gut gehalten.
Aber ich meine, manche Bälle, die Wolf hält, da sehe ich keinen besseren. Das fasziniert dich das auch noch.
Also Wolf gehört zu den 3 besten Torhütern der Welt. Ich würd schon auch sagen, dass er mit Emil Nielsen, mit dem Cousin von Schmizo.
Nur frisurmäßig oder generell?
Ist doch der Running Gag, oder?
Achso, okay, nee, ich kann ihn noch nicht, aber...
Sagen wir mal, die runden Züge.
Also,
ja, also es ist ja nicht eckig, die beiden. Nein. Das sind eher rund, die runden Züge, da kann man sich schon ein bisschen zusammenbringen optisch. Also das sind für mich die beiden besten Keeper und ja, klar. Aber weißt du, es überrascht mich natürlich nicht mehr, wenn der so ein Spiel macht.
Aber es begeistert dich trotzdem.
Es fasziniert mich und übrigens auch da ist es so, wenn du wenn du in der Halle, das Schöne bei diesem Final, also wenn du in Köln Spiele kommentierst, anders als üblicherweise in der Bundesliga. In der Bundesliga sitzt du normalerweise auf Höhe der Führungskamera, irgendwo Haupttribüne, weißt du, relativ weit oben. Wenn du in Köln bei diesen großen Events Spiele kommentierst, hat man vielleicht schon mal gesehen, dass direkt hinter den Bänken sind zwei Reihen Reporter-Sitze. Das heißt, du bist ganz nah dran am Spielfeld und siehst die Körperlichkeit und die Dynamik und das Tempo nochmal anders, wie beim Tennis halt. Ja. Wenn du unten so schräg nach hinten versetzt, denkst du, das gibt's gar nicht. Wie kann man so einen Ball überhaupt sehen? Ja? Und die antizipieren. Das ist, wenn du im Fernsehen Tennis guckst, hast du keine Ahnung.
Ja, Skifahren das Gleiche. Du hast keine Ahnung, wie schnell
genau,
die sind. Ja?
Du musst einmal da daneben gestanden haben, um das zu spüren. Das ist beim Handball ähnlich. Und wenn du dann halt siehst, wie der Wolf, ja, da steht halt ein Mann, ja, kräftig und bärtig und so, und auf einmal schnellt der Fuß hoch in dieses Kreuzeck rein und ist über Kopfhöhe, da setzt dann bei mir ein großes Fragezeichen, ein anatomisches ein, und ich denke mir immer bloß, was würde bloß mein Hüftknochen sagen, mein lädierter, mein Hüftkopf, wenn ich sowas probieren würde? Ja, nein, das ist natürlich schon echt außergewöhnlich. Was dann auch wieder die Story im Halbfinale. Der hat eine gute Anfangsphase, dann sitzt er ewig auf der Bank. Mhm. Und wir haben uns schon angeguckt, Gretsch und ich sagten, wieso spielt Mirkwa so lang? Ich habe auch hinterher Viktor Szilagyi gefragt, was da der Plan war. Er hat gesagt, sie wollten ihn immer wieder reinbringen, aber es gab nicht die Gelegenheit dazu. So, und dann kommt er halt wie geplant doch nochmal für die Crunch-Time und dann hält er die 4-5 Unglaublichen und entscheidet das Ding halt. Und so hat Thierry Omarier jahrelang alle verrückt gemacht. 50 Minuten hast gefragt, was ist eigentlich heute mit Omarier los?
Aber dann.
Und hinten raus, luff, 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 Ende.
Gibt's den Plan noch, dass Teres de Vaga nächstes Jahr nach Kiel kommt?
Das ist der Plan, aber der ist natürlich jetzt, der ist schwer verletzt. Ja. Kreuzbandriss.
Ah, wusste ich nicht. Okay. Ja.
Kann auf gar keinen Fall mehr in diesem Kalenderjahr spielen. Das heißt, die Kieler brauchen sowieso noch eine Lösung, mindestens für die Hinrunde. Aber er hat nach wie vor einen Vertrag, meines Wissens, ja.
Schön, dass du weißt, dass du einen Vertrag hast, weil es zu viele Kollegen von dir gibt, die sagen, er hat Vertrag.
Das bringt genau so wie die Unterscheidung von Effizienz und Effektivität. Genau. Nur als Beispiel, ja.
Und in keinster Weise bringt mich auch, weil es gibt nicht.
Du wirst lachen. Ich habe eine ganz schlechte Angewohnheit von mir. Ich habe vor kurzem in einem Kommentar von keinster Weise gesprochen, was mir einen bitterbösen Kommentar eines Zuschauers eingebracht hat. Und ich habe ihm zurückgeschrieben und habe mich bedankt für den Hinweis, habe allerdings auch freundlich zurückgefragt, ob das eigentlich in dem Ton sein müsste, weil ich mag das einfach nicht, wenn man von oben herab so Leute kritisiert. Der Hinweis war völlig berechtigt. Ich dachte auch, wie bescheuert bin ich eigentlich? Aber kennst du, du bist natürlich auch Lehrer, du bist verpflichtet und ich müsste eigentlich auch sein. Also ich bin.
Du bist Vater, du bist auch verpflichtet.
Ja, vor allem bin ich TV-Journalist, dann muss ich vernünftiges Deutsch sprechen. Aber man möge es mir nachsehen und bitte bedenken, dass ich sprachbehindert in die Welt geschickt worden bin als Schwabe. Bitte, ja? Das ist
okay,
so.
Okay, ja, okay, bitte. So, dieses Wochenende in Köln, hat das jetzt sportlich gesehen, ich meine, ist es völlig okay, dass die Kieler da den Pokal geholt haben? Hat man sich von Melsungen ein bisschen mehr erwarten dürfen oder ist das dann am Ende doch so gelaufen, wie du es auch erwartet hast?
Natürlich war es okay, dass die Kieler den Pokal gewonnen haben, also sie haben es verdient im Finale. Dieses Halbfinale, das ich ja auch kommentiert habe, das hängt mir noch ein bisschen nach, das gebe ich zu. Und zwar aus verschiedenen Gründen, nicht weil ich es jetzt mit den Löwen halten würde, sondern weil diese erste Hälfte, die Löwen führen mit 17-12 und das war definitiv die beste Hälfte von den Löwen, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Die haben exzellent gespielt und zwar vorne wie hinten, aber alles da. Torhüterleistung war da, bewegliche Abwehr, kompakte Abwehr, Tempospiel, vorne die Abläufe, auf den Punkt. Mit Zug, Juri war gut drauf, Ivan Martinovic kommt rein nach seiner Verletzung, flankt den sofort 5 Geräte rein hintereinander, ja. Und dann passieren halt Dinge, die definitiv Einfluss auf den Ausgang des Spiels hatten. Die Verletzung von Martinovic zu Ende der ersten Hälfte, das war ein absoluter Schocker. Ich habe sowas ganz selten erlebt. Der Stecker war raus. Mhm. Die Kieler haben, wir sind direkt hinter den Kielern gesessen. Du hast den Kielern angemerkt.
Jetzt merken
wir. Weißt du, bei 17-12, dass die, jeder war in Panik. Die haben gemerkt, scheiße, wir haben im Moment keine Chance. So, und dann passiert das Ding mit Martinovic, der gerade erst zurückkommt von der Verletzung, Knieverletzung am anderen Knie. Du hast sofort, er hat geweint, du hast sofort gemerkt, was Schlimmeres. So, da war minutenlang die Energie komplett raus bei den Löwen. Das heißt, die Kieler können wieder reinkommen ins Spiel. Und dann hinten raus kriegt Forsell Scheffert, der super gespielt hat und der hinten überhaupt nicht zu ersetzen war.
Das war schwierig.
Eine rote Karte, ja, die ich nicht gegeben hätte.
Ja.
Ja? Mein Standpunkt war, habe ich auch mit den Schiedsrichtern hinterher diskutiert, also nicht mit den Schiedsrichtern, die gepfiffen haben, aber mit der Schiedsrichtergilde. Ich habe gesagt, bei der Linie, die Schiris in dem Spiel hatten, waren das für mich 2 Minuten. Du kannst es regeltechnisch so verargumentieren, dass das rot ist. Ist okay. Ja, ist auch keine krasse Fehlentscheidung oder sowas. Ich fand es nur
im Kontext.
Es geht immer auch darum, was die Schiedsrichter für eine Linie pfeifen in einem Spiel. Und da war es für mich keine rote Karte in diesem Kontext. Und der hat den in der Overtime sowas von gefehlt. Und weißt du, das muss man überlegen. Halil Jagangerz kann keinen Angriff mehr spielen, weil seine Schulter im Arsch ist. Basti Heimann ist nicht rechtzeitig fit geworden, der konnte nur in der Abwehr helfen. Ole Forsell Scheffert kriegt rot und Ivan Martinovic verletzt sich. Und Juri war einfach platt. So, und dann gewinnen die Kieler mit 1. Und dann kann ich mich in die Löwen reinversetzen und die waren auch am nächsten Tag, das hast du ja auch gesehen in diesem Spiel um Platz 3, die waren nicht in der Lage, das zu spielen, weil deren Gefühl natürlich war, und das kann ich komplett nachvollziehen, eigentlich müssten wir da im Finale stehen. Und natürlich hat es der THW verdient, er hat diese beiden Spiele gewonnen und vor allem im Finale war der THW die beste Mannschaft, aber das Halbfinale hätte anders laufen können.
Ich habe noch einen, Götze. Meine Kinder spielen gemeinsam in einem Tippspiel immer. Bundesliga-Tippspiel. Und am Sonntag geht es eben darum, wie habt ihr denn Stuttgart gegen Bremen getippt? Alle haben auf Stuttgart getippt und ich habe gesagt, pass mal auf, ich glaube, dass Bremen gewinnt. Ich habe später aber doch recht bekommen. Wie ist denn deine Gefühlslage als mit Sprachfehler geborener Schwabe?
Sprachbehinderung.
Weil dieses Erreichen des Pokalfinales, gut und schön, wunderbar. Aber für mich wäre die Qualifikation für die Champions League wichtiger. Ist da jetzt gerade ein kleines bisschen, wie sagt man so schön, die Spannung verloren?
Nein. Okay. Das ist nicht das Thema. Glaube ich wirklich nicht beim VfB. Hast du ja übrigens auch gesehen, nach diesem Pokal-Halbfinale gegen Leipzig, wie der VfB in Bochum gespielt hat.
Das war überraschend. Hätte ich nicht gedacht, dass sie
das... Das war richtig gut, dieses 4-0. Das hat dann einfach alles gepasst. Jens? Ich habe das Spiel nicht gesehen jetzt gegen Bremen, weil ich war bekanntermaßen, oder du hast ja gerade erzählt, also nicht, dass man es wissen müsste, aber du hast es ja erzählt. Ich war in Köln beim Final Four, ich habe das auch nicht gesehen. Ich habe die Aufregung mitbekommen über den scheinbar völlig unberechtigten Platzverweis für Nick Woltemade. Es ist echt ein bisschen kurios. Ja? Gerade erst vor ein paar Tagen mit ein paar Freunden auch über die Saison des VfB diskutiert. Ich finde, der VfB hat eine richtig gute Mannschaft.
Die macht Spaß, ganz genau.
Aber irgendwie ist der Wurm drin dieses Jahr. Also sie verlieren zu viele Spiele auf eine Art und Weise, wo du denkst, ja okay, heute ist echt scheiße gelaufen. Das kann 1, 2, 3 Mal passieren pro Saison, aber das passiert dem VfB permanent. Ja? Die kommen einfach nicht in den Flow, in so einen Flow. Gut, letzte Saison, das war völlig überragend. Das war auch nicht zu erwarten, dass sie das wiederholen können. Nichtsdestotrotz, von der grundsätzlichen Stärke müsste der VfB, sagen wir mal, mitspielen zwischen 4 und 6 mitspielen können. Ja, aber, und deswegen... Das muss man, finde ich, schon auch immer noch richtig einordnen. Es gibt immer noch mehrere Mannschaften. Also wenn alles normal läuft, kommt der VfB nicht in die Champions League. Ja, dann müssen Bayern, Leverkusen, Dortmund und Leipzig in die Champions League kommen. Das ist einfach so. Und das kann auch noch nicht der Anspruch sein, das VfB in die Champions League zu kommen. Aber es wäre durchaus noch möglich gewesen, sich über die Liga für Platz 5, also über Platz 5, 6 für die Europa League zu qualifizieren. Und jetzt hast du halt, es läuft alles auf dieses Endspiel hinaus. So, und das ist das Spiel, das die komplette Saison des VfB definieren wird. Wenn sie das verlieren, ist es, sorry, dann ist es eine Katastrophe.
Ja, ja.
Du spielst ein Pokalfinale gegen Drittligisten, ja, und Katastrophe.
Du musst Bielefeld ist nicht schlecht.
Nein, sind sie nicht. Deswegen, ich habe riesen Respekt vor diesem Spiel. Und natürlich auch, was die europäische Situation betrifft. Sie werden es jetzt nicht mehr schaffen über die Liga. Und deswegen, verstehst du, gewinnst du das? Hast du einen Titel gewonnen? Spielst nächstes Jahr direkt Gruppenphase Europa League? Es ist alles gut. Auch, weißt du kannst die Geschichte, die begonnen hat im vergangenen Jahr, diese total positive Geschichte, wunderbar weitererzählen. Ein paar werden den Verein verlassen. Der VfB wird wieder ein paar gute Leute holen. Alles in Ordnung. Aber wenn das schief geht, und jetzt kommt's. Halbfinale ist gespielt. Ich guck direkt in meinen Kalender rein. Und mich trifft der Schlag.
Es ist das French Open Wochenende, erstes Wochenende.
Ja, schon schön und gut.
Aber was hast
du? Ja, ich muss arbeiten. Ja, ich kommentiere, Achtung, TVB Stuttgart gegen die SG BBM Bietigheim an diesem Tag.
Entschuldigung, Lokalderby,
ja,
was willst du mehr?
Ja, das ist schon schön und gut, okay, aber das habe ich noch nicht verkraftet. Ne?
Da muss Götz jetzt noch einen Schluck Kaffee trinken.
Ja, ja.
Und den gönnen wir ihm. So, das war's mit Markus Götz, dem großen Markus Götz. Da drüben am Buffet steht übrigens ein junger Mann, der nicht Diego de Dura Palomero ist, aber von der Frisur her...
Ich habe mich auch täuschen lassen.
Ja, von der Frisur her so ähnlich.
Ich habe gestern noch die Haare gefärbt.
Wir schauen mal. Danke, so, Götz. Big Show 707, kurze Pause.
Hier ist Roger Kluge vom Radsportteam Rotterdam und ihr hört das Sportradio 360.
Big Show 707, weiter geht es mit dem Motorsport und ich habe im Vorgespräch zu Eddie Milke gerade gesagt, ich habe in diesem Jahr so viel MotoGP geschaut, wie glaube ich noch überhaupt nie. Also es sind noch nicht so viele Rennen in der Saison, aber es ist einfach mitreißend mit dem alten Weltmeister, der plötzlich wieder vorne den meisten davonfährt, nämlich Marc Marquez. Guten Morgen, lieber Eddie.
Schönen guten Morgen aus dem, ja, leider ein bisschen grauen und bewölkten Bregen.
Ja, in München auch halb zweifelhaftes Wetter. Wie ist es in Tübingen, Stefan de Bois?
Ja, es ist kein Motorradwetter, muss man sagen. Wir haben ja hier in Tübingen quasi die ganzen großen Straßen, die rausgehen, dann Richtung Schwäbische Alb. Da hast du normalerweise tatsächlich im Frühling sehr früh schon hochdrehende Motoren zu hören. Auf den Motorrädern geht dann richtig die Post ab. Wir haben ja auch leider, muss man sagen, ein Riesenklinikum, die dann auch im Frühjahr sehr viel zu tun haben. Ein Thema im Übrigen hier auch, Schwäbische Alb ist ab und zu mal Streckensperrung, weil sie es dann doch ein bisschen übertreiben in einigen der Ortschaften. Und dann werden einige der sehr kurvenreichen Bergauf-Strecken tatsächlich dann für den Motorradverkehr gesperrt, was dann immer wieder auch für Aufruhr sorgt. Ich kann es allerdings dann nachvollziehen, denn die Anwohner haben dann tatsächlich gerade in der Zeit dann doch schon ordentlich zu leiden.
Das ist ein wunderbarer Übergang, aber eigentlich ein trauriger Übergang, Eddie, zu Themen. Und lass uns wirklich mit diesem Thema beginnen. Sprechen wir über das Rennen danach, über das Rennen an sich danach. Was mit dem regierenden Weltmeister passiert ist jetzt am vergangenen Wochenende? Jorge Martin ist zurückgekommen. Wir haben ja letzte Woche auch drüber gesprochen. Na ja, worum geht's, dass er sich ein bisschen einfährt? Den Sprint hat er dann absolviert, Eddie. Aber es ist genau das passiert, was Marc Marquez ja auch passiert ist. Er ist gestürzt und er ist so gestürzt, dass er jetzt schwerer verletzt im Krankenhaus liegt. Und das kann im Sinne von genau niemandem sein.
Das ist definitiv so, denn der hinter ihm fahrende Fabio Di Gianantonio konnte nicht ausweichen und hat ihn im Rücken getroffen. Die momentane Krankenakte besagt 8 gebrochene Rippen auf der einen Seite, 3 weitere Rippenbrüche auf der anderen Seite, also insgesamt 11 Rippenbrüche. Das Schlimmere ist aber Pneumothorax und Flüssigkeit in der Lunge. Und ich habe von vor Ort gehört, dass Jorge Martin großes Glück gehabt, dass nicht noch Schlimmeres passiert ist. Er liegt im Moment in Doha in Katar im Krankenhaus, weil er nicht flugfähig ist. Einige munkeln schon von mehreren Monaten Pause. Das ist natürlich Worst-Case-Szenario, aber ich habe dazu eine klare Meinung. Es ist meiner Meinung nach zu früh gewesen, dass er wieder angefangen hat zu fahren. Wenn der amtierende Weltmeister uns dann in die Sky-Kameras am Donnerstag erzählt, dass er längst nicht bei 100% ist, dass er nicht fit ist, dann stelle ich dann die Frage, soll man dann, wenn man selber weiß, wenn man selber merkt, man ist nicht bei 100%, Darf man dann mit so einer MotoGP-Rakete, Topspeedwert in Katar am letzten Wochenende, war 362 km/h Höchstgeschwindigkeit, also schneller als die Formel 1 auf der Strecke, darf man dann MotoGP-Rennen fahren? Also ich hätte mir von seinem Management oder auch vom Teammanagement Massimo Rivola, Formel 1 erfahrener Teammanager bei Aprilia, ich hätte mir von irgendjemand gewünscht, dass sie ihn vielleicht davon abhalten, das Hauptrennen zu fahren, weil er war am Samstag nach dem Sprintrennen, was er durchgefahren ist, was er durchgehalten hat, schon fix und alle. Das hat er selber gesagt, dass ihm alle Muskeln wehtaten, dass ihm alles wehgetan hat, was ja auch kein Wunder ist nach über 2 Monaten Pause auf einem Motorrad. Also ich hätte mir da von den Verantwortlichen in seinem Umfeld ein bisschen mehr Weitsicht gewünscht und dass die Rennsportler so schnell wie möglich wieder aufs Motorrad wollen, dass er sich einfahren wollte für das Europa-Auftaktrennen in 2 Wochen, aber jetzt nur noch in 1,5 Wochen in Jerez de la Frontera. Das ist alles verständlich, das ist alles klar. Aber das, was jetzt passiert ist, ist natürlich das Worst-Case-Szenario. Nichtsdestotrotz wünsche ich ihm natürlich gute Besserung. Das ist natürlich ein Horrorzug, dann so viele Knochenbrüche innerhalb von 3 Monaten. Das ist eine ganz, ganz schwierige Situation.
Wollte man vielleicht noch einhaken, Eddie, dass tatsächlich ja es schon Diskussionen gibt aktuell und die werden sicherlich fortgeführt, gerade jetzt nach diesem erneuten schweren Unfall von Jorge, dass man vielleicht das Reglement ein bisschen ändert und bei einer Verletzungspause tatsächlich MotoGP-Fahrern die Gelegenheit gibt, tatsächlich vorher einen Testtag, vor einem Rennwochenende, einen Testtag alleine auf so einer Rakete, auf einem MotoGP-Biest zu absolvieren, um dann tatsächlich rauszufinden, wie geht's mir denn danach, wenn ich jetzt mal 5 Runden fahre, wenn ich 10 Runden, wenn ich 20 Runden fahre. Bei einem Testtag wäre das tatsächlich vielleicht vorher schon gemerkt worden, dann ist keiner hinter dir, der dich ja noch anfahren kann. Also ich glaube, das wäre für 2026 eine sehr wünschenswerte Regeländerung, oder?
Definitiv anhand der verletzten Quote und den vielen, vielen Verletzungen betrifft ja nicht nur Frau Martin, die wir in den letzten 2, 3 Jahren hatten, wäre das eine Reglementsänderung, die ich mehr als begrüßen würde, ja.
Ja, im Rennen war allerdings nicht nur der Sturz des amtierenden Weltmeisters ein Thema, sondern gleich zu Beginn auch The Voice. Der kleinere Marquez, Alex Marquez, hat dann auch eine Long Lap Penalty bekommen, hätte fast seinen Bruder abgeschossen. Da hätte ich jetzt A gerne Spanisch gekonnt und wäre B gerne Mäuschen gewesen, als die beiden sich das erste Mal nach dem Rennen gesprochen haben.
Ja, sehr eher ungewöhnlich, aber da siehst du auch, dass der natürlich gerade nach so vielen zweiten Plätzen und als Führender in der Weltmeisterschaft zum ersten Mal in Alex Karriere natürlich klar voller Optimismus ist und vielleicht mal auch Dinge versucht, die zu viel sind. Was aufgefallen ist, gerade im letzten Rennen jetzt hier am vergangenen Wochenende, ist, dass er 2 größere Kollisionen hatte. Das ist für ihn, für Alex Marquez, sehr ungewöhnlich. Er hat vielleicht einfach zu viel gewollt, zu viel reingeschmissen. Das ist, sowas gibt's, ist möglich. Aber in der Tat, beide Marquez-Brüder hätten da durchaus auch auf der Nase liegen können. Es ist gut gegangen in der hektischen Anfangsphase nach dem Start. Kann sowas durchaus passieren. Die zweite Kollision war wirklich dann vermeidbar und er hat ja auch sofort zugegeben, hat sich entschuldigt und bis auf Alex Marquez hat sofort gesagt, es geht auf meine Kappe. Die Long Lap Penalty, die Strafe ist völlig richtig, war korrekt. Und ist ja dann trotzdem noch ein wirklich gutes Rennen gefahren. Also der ist fahrisch gerade richtig gut drauf, auch wenn es diesmal nicht für einen 2. Platz gereicht hat, dann im Hauptrennen. Im Sprint war er ja wieder 2. Das heißt, das ist natürlich in der Meisterschaft nach wie vor ein Marquez-Doppel an der Spitze der Tabelle. Aber ich glaube, dass tatsächlich nach einer ziemlich eklatanten Formkrise und auch sicherlich, glaube ich, hat das dem Pecco Bagnaia ordentlich im Kopf einen Rückschlag gegeben. Nachdem die beiden Marquez-Brüder so deutlich und stark waren, war er ein bisschen im Schatten. Aber ich glaube, so langsam scheint sich Eddie Pecco da rauszuarbeiten. Der Sieg in Austin hat natürlich geholfen nach dem Fahrfehler von Marc. Der hat ihm wieder ein bisschen Auftrieb gegeben. Aber der Speed ist jetzt zumindest da, so dass er sagen kann, ich kann dem zumindest folgen, oder?
Definitiv, er sagt selber, endlich kann ich wieder so bremsen wie früher, wie letztes Jahr. Aber er sagt halt auch, und das war der Knackpunkt für Pecco Bagnaia an diesem Wochenende, er hat mit seinem Sturz im Qualifying, als er es übertrieben hat und dann nur auf Startplatz 11 ins Rennen gehen konnte, das ist die Aussage von Pecco Bagnaia. Er hat sich mit dem Sturz im Qualifying eigentlich schon alles vermasselt, ist er dann am Ende durch die Bestrafung von Maverick Vinales auf der KTM, auf die wir sicherlich gleich auch noch zu sprechen kommen, trotzdem Zweiter geworden. Also ich würde mal sagen, in anderthalb Wochen in Jerez de la Frontera werden wir einen angriffslustigen alten Pecco Bagnaia sehen.
Mhm. Ja, und ein Mann, der zumindest zu Beginn des Rennens Eddie aufgezeigt hat, Franco Morbidelli. Aber was ich faszinierend fand, ist, wie Marc Marquez hier länger das Rennen gedauert hat. Also mir schien es so, ich kann mich natürlich komplett täuschen, aber mir schien es so, Eddie, als ob Marc Marquez genau wusste, je länger das Rennen dauert, umso besser werde ich. Ich habe keine Eile, in Führung zu gehen. Und wenn ich dann in Führung bin, kann mir keiner folgen.
Das ist eine richtige Vermutung. Das ist so zu deuten. Er hat ja in der Vergangenheit in Katar mit der Strecke durchaus Probleme gehabt. Sein einziger Sieg, den er dort geholt hat, stammt aus dem Jahr 2014. Und er hatte vor dem Rennen gewarnt, das wird schwierig für mich auf dem Losail International Circuit. Nee, der hat das gut verwaltet, der hat seine Reifen halt so gemanagt, dass er dann am Ende noch zuschlagen konnte. Und der ist dann ganz am Ende des Rennens mit abbauenden Reifen, und das unterstreicht nochmal seine Klasse, die schnellste Rennrunde gefahren, die schnellste jemals dort gefahrene Rennrunde, kurz vor Schluss mit abbauenden Reifen. Das unterstreicht nochmal, was Marc Marquez da gemacht hat. Und so waren es dann am Ende 4,5 Sekunden Vorsprung vor Francesco Bagnaia. Wo er aber, glaube ich, auch nicht mitgerechnet hat, ist, dass zwischendurch mal Orange vorne zu sehen war. Und das wird dich als Österreicher natürlich besonders freuen. Maverick Vinales aus dem Nichts, also wirklich sensationell, was Maverick Vinales da gezeigt hat, von Startplatz 6 aus, schon im Qualifying, also beste KTM, die im Übrigen alle vier mit unterschiedlichen Motorradkonfigurationen unterwegs waren, um dem leidigen Thema Shattering, also den Vibrationen, die von den Reifen ausgelöst werden, irgendwie entgegenzuwirken. Das hat offensichtlich bei Maverick Vinales, der ein Losail International Circuit Spezialist ist, weil er vorher da auch schon zweimal mit einer Yamaha gewonnen hat, ganz, ganz starkes Rennen von Maverick Vinales mit Platz 2 am Ende. Ja, und dann kam die mittlerweile ja viel diskutierte und berüchtigte Reifenluftregel. Das hatten wir ja auch schon mal, als Marc Marquez sich zurückfallen ließ, um eben seinen Reifendruck wieder in das Fenster zu bekommen. Da reden wir über 1,88 Bar, die da vorgeschrieben sind und die man natürlich nicht unterschreiten darf. Was aber passieren kann, wenn man alleine in Führung liegt, wenn der Reifen auskühlt auf der über 1 Kilometer langen Geraden, dann ist das sehr schnell mal möglich, dass man aus diesem Fenster rausfällt. Ich habe gehört aus dem Hause KTM, dass es lediglich 3 Runden waren, in denen der Reifen von Maverick Vinales 0,1 Bar zu wenig Luftdruck hatte. Wenn dem wirklich so sein sollte, dann ist es für mich ein Skandal. Also das ist bitter, Rennen so zu entscheiden, und noch bitterer, nicht nur für mich als TV-Kommentator, auch für die Zuschauer, für die Weltpresse, für die ganzen Printmedien, für alle Beteiligten, dass es dann 90 Minuten dauert bis nach Rennende, bis sie das alles gecheckt haben und überprüft haben und dann eben die Sekundenstrafe aussprechen, diese Maverick Vinales dann gegeben haben, die ihn dann am Ende auf Platz 14 gesetzt haben. Ich glaube, 14 Sekunden sind die Strafe dann in so einem Fall. Mhm. Das darf nicht sein, dass das 90 Minuten dauert. Das ist Verarschung des Kunden, das ist Verarschung der Teams, und da muss dringend überlegt werden, was man da machen kann. Das ist wirklich ein sehr, sehr kritisches Thema, weil schlicht und ergreifend bedeutet das Ganze, dass man in Zukunft, wenn man dann ein Podest feiert und die drei da oben hochleben lässt und das Ganze ja auch richtig zelebriert, man kann sich halt nicht sicher sein, bis dann tatsächlich die Bestätigung des Ergebnisses kommt. Und das tut der Sportart definitiv nicht gut.
Also der Co-Kommentator von Eddie The Voice hat gesagt, ja, schaut euch an, wie Maverick Vinales, wie weich der fährt. Und ist das eine Augenweide zu sehen? Und ich bin ganz, ganz nah an den Fernseher rangegangen, habe versucht, Unterschiede zu erkennen zwischen Maverick Vinales und Marc Marquez und Pecco Bagnaia. Es ist mir nicht gelungen. Aber ist das jetzt, Ist es jetzt ein Silberstreif am Horizont für KTM The Voice oder spielt dieser Reifendruck tatsächlich so viel, hat er so einen großen Einfluss auf die Performance?
Ja, klar.
Was die Strecke, wie Eddie ja sagt, dass Maverick Vinales einfach immer gut fährt in Doha? Ich habe viele Fragen, wie du merkst.
Ja, der Reifenluftdruck ist ein Dauerthema und der muss weg. Es ist völlig klar, das kann auf Dauer nicht sein. Wir haben es mehrfach schon gesagt, Eddie und ich hier an dieser Stelle, im letzten Jahr, in diesem Jahr schon, es ist ein Schwachsinn, und dass ein Reifenhersteller mit dem Weltruhm wie Michelin nicht in der Lage ist, Reifen zu bauen, zu backen, bei denen man nicht komplizierte Reifenluftdruckregeln erfinden muss, damit die halten und damit man das die Königsklasse des Motorradrennsports, dass man da so Tricks anwenden muss, um die Fahrer tatsächlich zurückzuhalten, das finde ich völlig albern. Und das gibt überhaupt keine Entschuldigung für die Franzosen. Ich habe es schon mal gesagt, das ist ein hochgradiges Ärgernis. Der zweite Punkt tatsächlich, und da hat Eddie recht, ist es völlig unprofessionell, was tatsächlich in der MotoGP passiert. Das wäre in der Formel 1 völlig undenkbar. Und deswegen muss das auch besser werden. Also es kann nicht 90 Minuten dauern, das ist einfach ein Unding. Da sind viele Artikel längst geschrieben, da sind viele Leute haben abgeschaltet und haben gesagt, im Wissen, der ist Zweiter geworden, super, längst weg, und am nächsten Tag müssen sie erfahren, das Ergebnis stimmt nicht. Also so oder so, diese zwei verschiedenen Punkte. Einmal muss man Michelin wirklich vorwerfen, dass die seit 1,5, 2 Jahren dieses Problem wirklich nicht anders lösen können als mit dieser völligen Überregulierung, die wirklich völlig praxisfern ist. Denn bei KTM war nicht unbedingt davon auszugehen, dass Maverick Vinales in Führung gehen würde. Also haben die natürlich ganz klar, Eddie hat ja gesagt, in Führung liegen, kalte Luft, wird der Reifendruck verändert sich. Damit konnten sie nicht rechnen. Sie sind davon ausgegangen, dass der im Verkehr steckt, und darauf haben die den Reifenluftdruck aufgebaut. Dass da am Ende einer so gut fährt und am Ende dafür, dass er so gut fährt und sogar führt, bestraft wird, ist völlig absurd. KTM, das ist ein Silberstreif am Horizont. Sie haben gesehen, es geht. Interessant tatsächlich, dass sogar der hochgelobte Pedro Acosta da nicht mitgekommen ist. Also wir sehen es ja tatsächlich bei Top Gun Maverick immer wieder bei den unterschiedlichen Herstellern. Mit drei verschiedenen Herstellern hat er ja Motorradrennen schon gewonnen in der Königsklasse. Er hat einfach Tage, da ist er eigentlich unschlagbar. Das haben wir mit der Aprilia in Austin gesehen im letzten Jahr. Er kann das immer wieder. Das einzige Problem ist bei ihm, er gilt als extrem sensibler Fahrer, der sich wahnsinnig viel Gedanken macht, und er kriegt es halt zu selten hin. Er kriegt einfach diese Konstanz in seine Leistung nicht hin. Aber manchmal, Eddie, muss man sagen, ist er outstanding.
Definitiv ist er outstanding. Er wäre, wenn er gewonnen hätte am Sonntag, der erste Fahrer in der Historie der Motorrad-Weltmeisterschaft gewesen, der es geschafft hätte, mit 4 verschiedenen Herstellern ein MotoGP-Rennen zu gewinnen. Das allein spricht schon dafür, und ich glaube, dass das mehr als ein Silberstreif am Horizont ist für KTM. Denn natürlich wollen sie sich den Podestplatz zurückholen. Ich hatte danach auch Kontakt zu Piet Beirer. Die sind entsetzt bei KTM über diese Entscheidung. Und nochmal, um das mal nochmal verständlich zu machen, warum diese 90 Minuten unter anderem auch so schlimm sind. Zum Beispiel unsere Zusammenfassung, die bei Sky auf dem Sky YouTube-Channel, obwohl wir ja Pay-TV-Sender sind, immer kostenlos stehen. Die werden von 200.000 Leuten geguckt. Ja, was macht man dann mit sowas? Das muss man dann alles ändern, weil das Endergebnis ist halt nun mal, dass nach der Strafe für Maverick Vinales er nur 14. und nichts weiter ist. Also das stimmt dann alles nicht. Und dass sie dafür 90 Minuten brauchen, das ist für mich ein Skandal. Das geht nicht, das ist unprofessionell, das ist einer Weltmeisterschaft unwürdig. Im Übrigen gab es da noch einen Vorfall, den ich auch noch kurz anmerken möchte, den ich bis heute nicht begreife. Weil es kann aus meiner Sicht nicht sein, und es war im Falle Jorge Martin wirklich notwendig, medizinisch notwendig, dass er direkt da an der Strecke behandelt worden ist. Und mehrere Runden lang ist das ja auch passiert. Und da war nur eine gelbe Flagge draußen. Mhm. Das kann nicht sein, dass die mit MotoGP-Raketen Rennen fahren, ob da jetzt dann nun gelb geflaggt wird oder nicht. Und da liegt einer neben der Strecke und dann auch noch der amtierende Weltmeister und wird behandelt. Das hätte zwingend, wirklich zwingend eine rote Flagge und einen Abbruch des Rennens geben müssen. Weil kein Mensch will Rennsport sehen, wo jemand mit seinem Überleben kämpft, neben der Strecke mit den Medizinern, und die anderen fahren munter daran vorbei und fahren auch Rennen. Also auch das halte ich für eine fatale Fehlentscheidung, dass da nicht die rote Flagge rausgekommen ist, weil das ist ein kritischer Zustand, wo Jorge Martin war. Das hat sich dann ja schon an der Dauer der Behandlung da direkt an der Strecke gezeigt, die, wie gesagt, auch notwendig war, sonst wären die Folgen für Jorge Martin noch viel, viel schlimmere gewesen. Aber auch da stelle ich der Rennleitung und der Organisation den schwarzen Peter in die Tür. Auch das ist nicht WM-reif.
Das müssen wir mal kurz sitzen lassen. Wir sprechen gleich über die Formel 1. Eddie,
ganz wir sollten vielleicht noch ganz kurz, ja, wir sollten vielleicht noch ganz kurz darauf eingehen. Wir haben ja nun leider keinen deutschen MotoGP-Fahrer mehr, aber Eddie, nach dem verpatzten Reifenpoker in Austin hat es diesmal für die Impact-Mannschaft bei der Moto2 erfreulicherweise wieder super geklappt. Sie waren in der Wüste von Katar richtig gut drauf und haben sich in der Teamwertung Platz 2 tatsächlich jetzt hinter Fantic Racing wieder geholt, dank des guten dritten Platzes von Manuel Gonzalez. Und auch Senna Ages ist sehr, sehr gut gefahren. Also man muss sagen, diese Mannschaft macht das wirklich toll, vertritt prima die deutschen Farben in der Moto2-Weltmeisterschaft. Denn das war halt in Austin ein bisschen ein Poker, da sind wir ja auch drauf eingegangen. Da haben sie verzockt, aber sie haben jetzt sofort nach der falschen Reifenwahl hier in Katar alles richtig gemacht. Gonzalez hat ja sogar eine ganze Weile geführt, war auch im Qualifying schnell. Die sind auf sehr hohem Niveau und das gilt es zu würdigen.
Ja, definitiv. Das ist eine absolute Profitruppe, die Mannschaft um Stefan Keckeisen und Jürgen Ling. Und mit Manuel Gonzalez haben die da einen Rohdiamanten, der natürlich WM-Kandidat ist und auch den Titel holen kann. Und abschließend, weil wir keinen deutschen Fahrer mehr haben, sondern dann immer natürlich sehr, sehr gerne auf die Intec-Mannschaft gucken als einziges verbliebenes deutsches Team. Es hat eine deutsche Erfolgsgeschichte gegeben, und zwar im Northern Talent Cup am letzten Wochenende in Assen. Finn Kwatokwill hat nämlich beide Rennen gewonnen. Mit deutscher Begleitung auf dem Podest. Am Samstag waren es sogar drei deutsche Fahrer und Fahrerinnen mit Alina Urlas. Auch noch ein Mädel mit dabei. Also es gibt Hoffnung, was die Nachwuchsfrage angeht. Vielleicht werden wir da bald ja wieder jemand auf WM-Niveau mit dabei haben.
Schön wär's. Jetzt die Pause.
Hallo, hier spricht Thorsten Leidenhardt, Head Coach von Ratiopharm Ulm, und Sie hören Sportradio 360.
Ja, weiter geht es mit dem Motorsport, mit der Formel 1. Steffen De Voice ist dabei geblieben, aber De Voice, lass uns zuerst ganz kurz über einen jungen Mann sprechen. Der Name, das ist, manchmal ist es ja so, man verbindet einen Namen mit einem Ereignis, und in diesem Fall ist es leider ein trauriges, ein furchtbares Ereignis. Immer wenn ich Markus Höttinger den Namen höre, dann sehe ich, wie, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Bilder davon gab, aber ich habe schon so oft drüber gelesen, wie ihm dieses abgerissene Rad inklusive Radaufhängung auf Markus Höttinger zufliegt. Und das ist jetzt dann auch schon 45 Jahre her, dass Markus Höttinger,
ja, man glaubt's nicht,
eben so leider gestorben ist beim Rennunfall. Und ich glaube aber, wenn ich es richtig verstanden habe, und damals, gut, in Österreich, Heinz Brüller hat uns erzählt, es gibt so viele junge Österreicher, aber Markus Höttinger hat uns auch schmackhaft gemacht, der wäre fast unaufhaltsam in die Formel 1 gekommen, glaube ich.
Ja, das davon kann man eigentlich ausgehen, denn es waren eine Menge entscheidende Leute um ihn rum, die sein Talent erkannt haben, und er ist ja im wirklich absoluten Rekordtempo durch die Klassen nach oben gestürmt, über den Clio Cup, der Renault 5 Clio Cup, der tatsächlich damals der Beginn für viele der Talente war. Auch ein Christian Danner hatte angefangen, der später in der Formel 1 lange war, jetzt Fernsehkommentator für die Kollegen von Sky in der Formel 1 ist. Viele, viele andere Talente ebenfalls. Und das ging dann im Jahresschritt, dass der plötzlich in der Formel 2 Europameisterschaft war. Das ist ja die Unterklasse, also jetzt GP2, die Unterklasse der Formel 1 schon gewesen. Er hat dann auch in der deutschen Rennsportmeisterschaft von BMW schon das große Vertrauen gehabt und hat den kommenden Formel 1 Motor von BMW damals, und du sagst es, 45 Jahre, man glaubt es gar nicht. Ich weiß es noch, als wäre es gestern, vielleicht vorgestern, aber auf jeden Fall ist noch nicht so lange her. Und er hat dann tatsächlich sogar in der deutschen Rennsportmeisterschaft in seinem BMW schon ein Vorserienmotor dieses Formel-1-Aggregats reingesetzt bekommen. Das war ein Riesenvertrauen, sehr ungewöhnlich. Die Deutsche Rennsportmeisterschaft war quasi Vorläufer der DTM. Und da hat er dann auch innerhalb kürzester Zeit Rennen gewonnen. Insofern waren viele der Entscheidungsträger, Dieter Stappert bei BMW, waren voll des Lobes. Und Paul Rosche, der Motorenpapst bei den Münchnern, die haben also das Vertrauen in ihn gehabt. Und ich gehe davon aus, tatsächlich, wie die meisten Experten, die damals den steilen Karriereweg beobachtet haben, dass er das hätte locker schaffen können. Das glaube ich auch. Es war aber eine Zeit, in der tatsächlich noch sehr viel passiert ist. Er hatte einen sehr guten Kumpel, einen Deutschen, Hans-Georg Bürger, der ebenfalls aus dem Renault 5 Cup gekommen ist. Und die haben da oft Windschattenfahrten gemacht und sich gegenseitig Stoßstange an Stoßstange zu Spitzenergebnissen gezogen. Die waren Gegner, aber eben auch beste Kumpels. Und der hat ähnlich schnell im Sauseschritt tatsächlich die Karriereleiter erklommen. Hans-Georg Bürger ist dann ähnlich wenige Wochen vorher ist er auch tödlich verunglückt, hat auch ein abgerissenes Rad an den Kopf bekommen. Und das waren damals noch große Probleme. Da gab es diese Sicherheitsvorkehrungen, die wir im Formelsport jetzt haben, mit den Carbonseilen, die bei einem Unfall tatsächlich die Räder jetzt halten am Chassis und davon abhalten, durch die Gegend zu fliegen und irgendjemand zu treffen. Es gab ja auch Unfälle, dass tatsächlich abgeflogene Räder Streckenposten oder sogar Zuschauer erschlagen haben. Also man hat da in den letzten 4,5 Jahrzehnten eine Menge gelernt, eine Menge getan. Auch was im Übrigen tatsächlich die passive Sicherheit angeht, also die Sicherheit tatsächlich an den Rennstrecken. Es gab damals auch Unfälle tatsächlich, dass bei den damals noch üblichen Fangzäunen in den Auslaufzonen, dass da noch so sehr solide Holzbalken verwendet worden sind und Holzstangen. Auch die haben teilweise Fahrer verletzt und sogar getötet. Also man hat eine Menge getan seitdem, aber es ist, glaube ich, wichtig. Deswegen habe ich dieses geschickt, lieber Jens. Man sollte eben ab und zu mal nicht nur den aktuellen Motorsport kommentieren, genießen, auch kritisieren, sondern man sollte tatsächlich sehen, welchen Weg der Motorsport schon gegangen ist und dann tatsächlich auch an verlorene Helden erinnern. Das sind wir ihnen, glaube ich, schuldig.
Auf jeden Fall. Und ja, es war halt eine Zeit, wo in den diversen Motorsportklassen, aber eben auch in der Formel 1, 1978, Ronnie Peterson, hier haben wir schon oft gesprochen, dieses grausame Wochenende in Imola, 1993, was 93? Nee, wann war Senna? 93?
Ja.
93, ja. Also ja, zum Glück hat sich das geändert, was nicht heißt, dass der Motorsport nicht noch immer saugefährlich ist. Siehe auch unser vorheriges Segment mit Jorge Martin, der zum Glück nur unter Anführungszeichen Rippenbrüche davongetragen hat und weiterführt.
Vom Motorrad, genau, ja.
Na gut. Naja, also vergangen.
Aber wir hatten da auch schon, da sollten wir vielleicht auch sagen, auch da ist tatsächlich schon ein bisschen was passiert, denn es ist noch gar nicht so lange her, dass tatsächlich Marco Simoncelli tatsächlich auch tödlich verunglückt ist. Der wurde auch beim MotoGP-Rennen Halbliterklasse, also Königskategorie in der Motorradwelt, von einem nachfolgenden Fahrer angefahren, überfahren und der ist dran gestorben. Also man hat auch da einiges gelernt und getan. Ja.
So, Formel 1 am vergangenen Wochenende in Bahrain. Es war warm, zumindest im Red Bull. Ja. Max Verstappen war nicht happy mit gar nichts. Und da heißt es sofort, er ist garantiert, wird er im kommenden Jahr nicht mehr für Red Bull fahren. Sag ich, okay, ja, aber wo soll er dann fahren? Ja, Ferrari wird Leclerc und Hamilton nicht austauschen. McLaren auch schwierig. Mercedes hat gerade Antonelli dazu gewonnen und George Russell ist dort fest im Sattel. Zu Audi wird er wahrscheinlich nicht gehen. Aber lass uns trotzdem ganz weird anfangen und mich freut es aber irgendwie, dass endlich auch Alpine angeschrieben hat, der Voice. Als letztes Team, Pierre Gasly ist Siebter geworden, hat sich lange gegen Max Verstappen gewehrt und dahinter gleich wieder Esteban Ocon im Haas und Oliver Baermann als Zehnter. Also irgendwie die Haase, sie werden keine Rennen gewinnen, außer es gibt ganz komische Zustände. Aber ich finde, es ist ein gutes Zeichen für die Formel 1, dass mittlerweile jetzt schon alle Teams gepunktet haben.
Ja, und man muss sagen, in diesem Fall ja nicht durch irgendwelche ganz kuriosen Regenrennen, wie auch immer, dass dann jemand nach vorne gespült wird, sondern dass tatsächlich auch diese Punktplatzierung jetzt für Alpine ist absolut verdient, denn sie haben bei den vorherigen Rennen schon durchaus Fortschritte gezeigt und eben auch Speed. Man muss dazu sagen, dass bei Haas, wir haben sie ja an dieser Stelle, Jens, bei dir, bei Sportradio tatsächlich vorher auch schon gelobt. Denn klar, in der Formel 1 musst du dann auch die Relation sehen zwischen Aufwand und Wirkung. Das heißt, welche Budgets hast du, was hast du für technische Möglichkeiten, welche Unterstützung von möglichen Automobilherstellern hast du. Und Haas macht das wirklich jetzt auch in diesem Jahr in Serie richtig gut. Schon letztes Jahr war ein klarer Fortschritt. Das wird Günther Steiner nicht so gern hören und sehen, aber Fakt ist tatsächlich, dass die einen exzellenten Job machen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Es ist ein relativ einfaches, unkompliziertes, gut wohlfunktionierendes Auto, das offenbar ein breites Abstimmungsfenster hat. Und der Olli Biermann hat ja dann tatsächlich auch vorher schon hier und da gezeigt, was er kann als Ersatz bei Ferrari. Der wird nicht umsonst so hoch gelobt. Also die haben das, machen das wirklich toll und müssen, da hast du völlig recht, nicht nur über die Starfahrer und die Superteams dauernd reden, sondern auch solche Leistungen richtig einordnen. Und da gilt es, die Mütze zu ziehen, das Kapperl, und zu sagen, großen Respekt.
Ja, und dann haben wir letzte Woche auch mit Stefan Ehlen darüber gesprochen, ja, wann muss sich Carlos Sainz im Williams beweisen? Mhm. Offenbar hat Carlos Sainz uns zugehört und hat sich gedacht, ja, an diesem Wochenende und vor allen Dingen im Rennen. Und dann ist er ein bisschen gefahren. Da war es mein Eindruck wie die Axt im Walde.
Ja, aber auf der anderen Seite sollte man nochmal sagen, wer in der Formel 1 hört dir und uns nicht zu.
Ja, das ist auch genau.
Also, was willst du denn sonst machen? Es geht ja gar nicht anders. Aber klar ist, dass der enorme Druck ist und offenbar immer noch große Anpassungsprobleme an den Williams hat. Das war bei den Testfahrten so nicht zu sehen. Da weißt du ja aber nie, wie viel Benzin hat er im Tank. Was sind da politische Zeiten? Bist du gerade bei der Vorsaison noch mit in Verhandlungen mit einem Sponsor und tun da ein paar gute Rundenzeiten deiner Verhandlung auch gut, deiner Verhandlungsposition? Fakt ist, dass er jetzt sich aktuell so ein bisschen die Zähne auszubeißen scheint. An Herrn Albon, von dem wir ja auch wissen, dass das ein sehr guter Mittelfeldfahrer ist, dass er zu den absoluten Spitzenleuten gehört, glaube ich nicht, aber trotzdem macht er auch einen exzellenten Job und das eben Wochenende für Wochenende. Das ist nicht so einfach, den dann da tatsächlich auch zu biegen. Und das merkt gerade Carlos, der es dann ganz offenbar am letzten Wochenende versucht hat mit der Brechstange. Für diejenigen, die ein Scheißrennen-Wochenende hatten, ist es ja gut, dass wir jetzt gerade inmitten des Tripleheader sind. Das heißt, die negativen Erlebnisse, die du hattest, kannst du relativ schnell wieder wegschieben, weil bald eine neue Aufgabe vor der Tür steht. Und es ist ja am kommenden Wochenende schon wieder ein Grand Prix, nämlich der dann tatsächlich in Saudi-Arabien auf einer sauschnellen und fahrerisch anspruchsvollen, aber auch ziemlich gefährlichen Rennstrecke. Wollen wir mal sehen, wie es da dem Sainz dort geht.
Ja, aber gut, Carlos Sainz hat jetzt wieder Spaß, hat ein paar Plätze weiter hinten, als er mit dem Ferrari noch unterwegs war. Ja, ein Wort vielleicht, und nicht vielleicht ein Wort, sondern auch gerne mehr, zum großen Sieger von Bahrain, das ist Oscar Piastri. Ich würde sagen, abgesehen davon, dass er natürlich sehr gut gefahren ist, dann das Ganze hat für mich auch einen opportunistischen Eindruck gemacht. Piastri sieht, ich habe eine Chance. Und Norris hat das ja auch ab und zu gesehen, Lando Norris. Aber ich finde, es ist schon erstaunlich, wie viele Fehler Lando Norris immer noch macht. Und bei Oscar Piastri, okay, erstes Rennen, glaube ich, in Australien, nicht ganz so toll. Aber Oscar Piastri, wenn er was sieht, dann packt er zu. Und das gefällt mir bei dem Jungen.
Ja. Ich glaube, er hat jetzt wirklich bewiesen in den ersten Rennen in diesem Jahr, den Speed hatte er vorher schon, dass er jetzt aber auch Titelreife hat. Denn so ein bisschen einer der kleinen Schwachpunkte war die Qualifikation und auch das Reifenmanagement. Und das hat er uns jetzt in diesem Jahr bewiesen, dass er das inzwischen auch beherrscht. Deswegen ist er ein wirklich hoch zu handelnder Titelkandidat. Und ich glaube, dass so langsam, du hast gerade ein bisschen, wenn du so willst, die Psyche beschrieben, der Lando Norris tatsächlich so anfängt, sich im Kreis zu drehen und sich zu viel Gedanken zu machen. Es gab da in einigen Fachzeitungen auch schon Überschriften wie, zerbricht jetzt Lando Norris an Oscar Piastri? Ich weiß nicht, ob er dran zerbricht, aber er hat ordentlich zu knabbern. Ich glaube, Norris war eigentlich der, auch von McLaren, Zac Brown und Co., klar die quasi Nummer eins, weil er einfach sehr viel länger schon dabei ist, mehr Erfahrung hat. Nun ist der reine Speed eben jetzt noch tatsächlich getoppt worden von Reifenmanagement. Reifenstreicheln, sehr clever fährt der Oscar Piastri. Er ist schnell, er ist fehlerfrei, er macht bei den Starts alles gut, er ist taktisch wirklich, fährt immer sehr sauber. Er hat immer auch noch, man sieht es an vielen Manövern, tatsächlich noch ein bisschen 5% Puffer. Er ist also kein absoluter Vollgas-Gasglüher, sondern ich glaube tatsächlich, das ist jetzt ein veritabler Mitkandidat auf den Titel. Und ich denke auch, Lando Norris wird jetzt relativ schnell ein paar Rennen zeigen müssen, dass er dem gewachsen ist. Sonst könnte tatsächlich irgendwann bei Papaya, bei McLaren, irgendwann eine Teamorder vielleicht greifen. Momentan ist es ja so, dass Red Bull tatsächlich in Schwierigkeiten ist. Nicht immer kann ein fabelhafter Max Verstappen, wie noch vor eineinhalb Wochen, die Defizite des Autos überfahren, umfahren. Und nicht immer gibt es dann auch Wetterkapriolen, die auch dem Max ein bisschen entgegenkommen. Also ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich beim letzten Wochenende deutlich gesehen in Bahrain, wo der Red Bull wirklich steht. Der ist dritt, wenn nicht sogar viertschnellstes Auto nur noch. Es ist ganz schwierig für die Techniker zusammen mit den Fahrern bei Red Bull rauszufinden, wie man das Auto für das Qualifying und fürs Rennen perfekt und optimal abstimmt. Dass natürlich ein erfolgsverwöhnter Fahrer wie Max Verstappen dann hinterher nur noch mosert und auch während des Rennens per Funk ja schon seinen Unglauben, seinen Unwillen deutlich gemacht hat, ist auch klar, aber wir kennen die Ehrlichkeit, die sehr offene und direkte, manchmal auch rüde Ehrlichkeit von Dr. Helmut Marko, der aber eigentlich nie drumherum redet und deswegen so ein verlässlicher und auch wohlangesehener Interviewpartner für viele Journalisten ist. Der hat hinterher deutlich gesagt auf die Frage, machen Sie sich jetzt Sorgen, dass möglicherweise Max Verstappen sich anderweitig umsieht? Da hat er gesagt, ja, ich mache mir große Sorgen.
Ja, aber die Frage ist halt dann auch nochmal, ich meine, wo wird es Sinn machen? Und ich glaube, sie sind tatsächlich nur noch das viertschnellste Auto, weil Mercedes, Ferrari und McLaren sowieso im Moment wahrscheinlich schneller sind.
Also, ja, wobei das natürlich immer auch von Strecke zu Strecke abhängig ist, klar. Aber tatsächlich, es ist von dem Speed, den sie ja viele Jahre hatten, auch noch Anfang vergangener Saison, wo er von Sieg zu Sieg gefahren ist, der Speed ist weg und sie verstehen das Auto offenbar nicht. Denn seit jetzt über einem Jahr ist klar, wo das Problem ist. Und der Brain Drain, wie man so schön sagt, also der Abgang vieler schlauer Köpfe, die Red Bull verlassen haben, im Zuge auch der Horner-Affäre vor einem Jahr, der scheint sich tatsächlich auszuwirken. Auch wenn Christian Horner immer wieder betont, ja, es gibt keine Stars mehr bei den Technikern. Es ist immer eine Mannschaftsarbeit, es ist Teamwork. Es gibt gewisse Leute, die sind nicht zu ersetzen. Und bei Red Bull hat man wirklich den Eindruck, man dreht sich ein bisschen im Kreis. Die Techniker, die da sind, das sind sicherlich super Ingenieure, aber die finden das Problem nicht. Und wenn du in dieser schnelllebigen Motorsportzeit, vor allem in der Formel 1 der Königsklasse, über ein Jahr an dem einen und demselben Problem rumdokterst und keine Lösung findest, dann ist die Frage, gibt es da tatsächlich Zuversicht bei Max Verstappen, dass die das Problem in den Griff kriegen und er in 2, 4, 6 Wochen wieder ein perfektes Superauto hat, mit dem er jedes Rennen gewinnen kann? Ich habe da meine Zweifel.
Mir fällt gerade ein Team ein, wo er dann im nächsten Jahr fahren könnte, wenn Adrian Newey ein Zauberauto hingebaut hat. Das wäre natürlich der Aston Martin. Und dann wird halt irgendjemand, entweder Fernando Alonso, sagen, Fernando, da ist der Rollator, schleich dich. Oder man wird dem jungen Lance Stroll sagen, dem nicht mehr ganz jungen Lance Stroll, schön, dass du es versucht hast, aber jetzt kommt ein Weltmeister. Aber da ist ja noch ein bisschen Zeit. Danke, The Voice. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 700 und
hier ist Roger Kluge vom Radsportteam Mattersdorf und ihr hört das Sportradio 360.
Es ist die Big Show 707, Sportradio 360. Und jetzt geht's mit einem Thema weiter, das man nicht zwingend Mitte April erwarten würde, aber Skifahren, noch dazu mit zwei Co-Österreichern, beziehungsweise einer Österreicherin, das geht immer gerne. Zum einen ist dabei Roman Stelzel von der Tiroler Tageszeitung. Gerade hat er sein Frühtelefonat mit Markus Waldner beendet. Das nächste steht um 11.30 Uhr an. Schön, Roman, dass du ein paar Minuten Zeit auch für uns hast.
Servus, hallo.
Und dann freue ich mich sehr, dass erstmals bei uns ist Nicola Werdenig, ehemalige Abfahrerin oder beziehungsweise Ski-Weltcup-Läuferin. Guten Morgen, Frau Werdenig.
Guten Morgen. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Was ist der Anlass? Ich versuche das in kurzen Worten zusammenzufassen. Es gab nach Beendigung der Skisaison 2024/2025 immer mehr Stimmen, die sich, ich sag einfach mal, ich versuche es neutral auszudrücken, um den Umgangston von Roland Assinger, dem Cheftrainer der österreichischen Frauen, gedreht haben. So, und da gab es einige Stimmen, die gesagt haben, dass das passt uns nicht. Und jetzt haben sich Roman auf der anderen Seite aber auch Stimmen gemeldet, Nicole Schmidhofer zum Beispiel, die gesagt hat, naja, das ist halt Leistungssport und sie ist immer sehr gut damit zurechtgekommen. Dann gibt's auch noch den ÖSV-Sportdirektor, den Mario Stecher, der sie sagte, schauen wir uns jetzt mal alles an und werden dann dementsprechend handeln. Roman, in kurzen Worten oder auch in längeren, wo stehen wir gerade?
Ja, aktuell stehen wir da, dass nächste Woche nach Ostern mal Gespräche geführt werden. Also mit allen Betroffenen, allen Parteien. Es gibt ja dieses Optimal Sports, was der ÖSV installiert hat, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr das war. Ich glaube, es ist sogar ein Jahr, ein bisschen länger muss es sein, mit der Jacqueline Stark, die Ansprechpartnerin ist. Früher war das ja vor der Petra Kronberger, die ist als Frauenbeauftragte noch damals unter Peter Schöcksnall, wenn ich richtig erinnere, gekommen ist. Die wird es jetzt Gespräche suchen, alles anonym, obwohl einige ja nicht anonym geblieben sind, so wie Stefanie Venier. Jetzt als kritische Stimmen muss man sagen, Stefanie Venier oder wie jetzt Chiara Meyer, mit der ich gestern gesprochen habe. Da wird es jetzt einfach aufgearbeitet und der ÖSV, der ist jetzt also der Mario Stecher, so hat er es mir erklärt, die bekommen nachher das Ergebnis dann von der Optimal Sports, was da aufgearbeitet worden ist, bekommen quasi ein Ergebnis oder halt einfach die Stimmen und die werden dann einfach danach nochmal das Gespräch suchen. Es soll auch die Möglichkeit geben, dass der Roland Assinger dann sich mit den betroffenen Damen aussprechen kann. Das wird alles nach Ostern geschehen, weil jetzt mit Ostern die meisten wahrscheinlich irgendwo sind oder was nicht, vielleicht nur beim Skitest oder einfach mal Familie und Urlaub vor, also wahrscheinlich eher Familie, bei der Familie sind. Und genau, und da wird dann einfach alles, werden es dann nochmal alles aufarbeiten und eben, es gibt die zwei Lager, das ist so in die zwei Lager geteilt. Es ist wahrscheinlich so vielen Athletinnen ist einfach so, dass einfach, da kommen sehr viele Geister und sehr viele Charaktere zusammen. Und Nicole Schmidhofer sagt eben immer ORF da, so 2012 um den Dreh herum hat ihr das richtige, den Push gegeben, wo es der Roland Assinger zur Seite genommen hat und quasi gesagt hat, hey, jetzt musst du entscheiden, so wie du das jetzt machst, quasi, wird das nichts werden. Und das war für sie ein Push und für andere ist es halt kein Push gewesen. Und so wie sie Nicole Schmidhofer sagt, ist es halt einfach wahrscheinlich auch einfach eine Charaktersache. Und da wird es einfach, werden es sehr, sehr viele Stimmen zusammenkommen. Jetzt haben wir einen neuen Alpinchef mit dem Christian Mitter, sei offiziell seit gestern, der ja einen Herbert Mandl ablöst. Da wird es jetzt, ja, da wird auch wieder neue Stelle, da wird es jetzt vielleicht, muss man schauen, da wird sich vielleicht sowieso einiges tun jetzt in naher Zukunft. Also, und ja, es wird wahrscheinlich spannend bleiben jetzt mit dem aktuellen Fall. Ist für den Christian Mitter natürlich als Einstieg natürlich gleich mal ein Boom, gell? Ist mal ein richtiges Einstiegsthema, weil das wird jetzt einmal behandelt werden und er wird sich jetzt dann dazu auch wahrscheinlich eine Meinung bilden müssen. Und ja, aktuell wird jetzt einfach Gespräche geführt, es gibt sehr viele unterschiedliche Meinungen und ja, man darf gespannt sein, wie es weitergeht, weil so oder so, egal wie es jetzt ausgeht, im Ende ist das Image leidet unter sowas. Das kann man jetzt, wie auch immer man das, von welcher Seite man das auch betrachten will, aber wenn er jetzt bleibt, das bleibt natürlich immer so ein Misston, weil diese Geschichte jetzt natürlich sehr hochgekocht worden ist und auch medial ausgetragen worden ist. Also Stefanie Venier, die da jetzt angefangen hat, nur ganz kurz, die hat ja damals den Christian Walder, bevor er Super-G WM-Gold geholt hat, hat sie ihn ins Hotel geholt. Das war nicht erlaubt, hat es dann noch ein bisschen an Kritik gegeben oder ein Stunk, glaube ich, ja. Ja, das ist dann halt natürlich, wenn es Gold geholt hat, ist natürlich immer ganz schwierig, das dann zu argumentieren als Gegenpartei, aber ja, Familie ist ja unter Roland Assinger, also hat da die Katharina Linsberger, da war die Mama auch viel dabei und das ist ja dann unter Roland Assinger dann auch abgestellt worden. Da ist einmal Familie jetzt außen vor, das ist so sein Credo ein bisschen. Ja, wird man sehen, was rauskommt. So, ja.
So. Kritik im ÖSV, am ÖSV, Frau Werdenig. Sie haben da, ich glaube, dass ich gehe nicht fehl in der Annahme oder in der Aussage, wenn ich sage, Sie haben da keine guten Erfahrungen gemacht. Wie schaut das konkret oder wie hat das bei Ihnen ausgeschaut und wie haben Sie einen Einblick, wie das konkret jetzt ausschaut? Hat sich da was gebessert?
Ja, natürlich habe ich einen Einblick, nachdem viele Athletinnen und Athleten Vertrauen zu mir haben und sich auch schon seit längerer Zeit in dieser Causa persönlich an mich gewandt haben. Das ist nicht erst jetzt nach Ende der Weltcup-Saison hochgepoppt. Diese Probleme kennt man seit vergangenem Sommer. Das sind auch nicht zwei Lager, wie man das darstellen möchte, sondern das sind Strukturprobleme, die Insiderinnen seit mehr als 15 Jahren feststellen in dem ganzen Sportsystem. Da ist auch nicht der österreichische Skiverband jetzt alleine betroffen. Das ist im Sport so. Wenn man jetzt sagt, das bockt jetzt medial hoch, da wurden ja intern bereits Gespräche gesucht, da wurden Bedenken geäußert. Der letzte Schritt, den man dann als Spitzenathletin geht, wenn gar nichts mehr hilft, das ist eben die Öffentlichkeit aufzusuchen. Und meine große Sorge, die geht ja gar nicht so sehr in Richtung Top-Athletinnen, Weltmeisterinnen, sondern die ganzen Strukturen, die bereits im Nachwuchssport gelegt werden, die müssten mal überdacht werden. Und es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass der ÖSV jetzt einen neuen Alpin-Sportwart-Spatenschiff sucht, weil eben die Strukturen verändert gehen. Also ich begrüße es sehr, dass man mal nicht alles am Armin Assinger kontra irgendwelche Läuferinnen, die ihn kritisieren, abputzt, sondern wirklich im ÖSV auch die allgemeinen Strukturen hinterfragt. Das beginnt bei der Trainerausbildung, die, so ich weiß und wie mir zugetragen wird, nicht besonders frauenfreundlich ist. Wir haben überhaupt keine oder viel zu wenige Alpin-Trainerinnen, Frauen, die eben auf einer anderen Ebene mit Frauen arbeiten könnten, die fachlich garantiert in der Lage sind, die in jeder Beziehung in der Lage sind. Mir stellt sich das Ganze seit vielen Jahren als Strukturproblem dar.
Wer, und wenn ich gleich bei Ihnen bleiben darf, jetzt gibt's erstmals mit Roswitha Stadlober eine ÖSV-Präsidentin, was ich auch schon beachtlich fand, auch wenn da natürlich im Hintergrund Dinge abgelaufen sind, von denen ich keine Ahnung habe. Also wird wahrscheinlich auch der Schröcksnadel noch seine Finger drin gehabt haben. Egal, aber es gibt eine Präsidentin. Spielt das auch eine Rolle? Ist das die Aufgabe von Roswitha Stadlober oder ist es eher die Aufgabe von Mario Stecher? Wer muss für diesen Strukturwandel sorgen?
Naja, der Strukturwandel muss sich im Gesamten vollziehen und das sind einfach Strukturen, die sind seit 120 Jahren etabliert. Da ist das bloße Patriarchat in all seinen Hierarchien mit drinnen. Wer hier Fäden zieht im Hintergrund, das ging jetzt zu weit, das darzulegen. Es sind bestimmt keine Frauenrechtlerinnen, die in diesem Gefüge mitwirken. Ich finde es toll, dass erstmals seit 120 Jahren, muss man sagen, eine Frau Präsidentin ist. Nur in der ganzen Struktur des Leistungssports. Und da ist eben wieder nicht nur der Skisport allein. Das sieht man jetzt im IOC mit der Neubesetzung des Präsidiums. da sind halt immer irgendwo noch Machtgefüge, die von Männern dominiert sind am Wirken und Werken. Und auch diese Sache mit Optimal Sports, ja, man hat Petra Kronberger als Ethikbeauftragte und Ansprechperson für Frauen eingesetzt. Nur wenn es mal so weit kommt, dass alles in die Öffentlichkeit geht und alle unzufrieden sind und irgendwo ein medialer Hickhack draus konstruiert wird, dann ist das intern nicht mehr zu lösen. Wir haben in Österreich Strukturen mit 100% Sport, einer wirklich etablierten Anlaufstelle. Wenn man Struktur bereinigen will, dann kann man das nicht von innen heraus lösen.
Dieser Umstand, Roman, dass es kaum weibliche Betreuerinnen gibt und Trainerinnen gibt. Also gut, du weißt, ich bin hauptsächlich im Tennis verwurzelt. Es ist ja bei den Frauen okay, sieht man schon ab und zu eine weibliche Trainerin. Im Skisport fällt mir jetzt nur die persönliche Trainerin von Michaela Schifrin ein. Und damit meine ich nicht ihre Mutter. Aber ist es in anderen Nationen ein kleines bisschen anders oder ist das Ganze auch in Norwegen, in den USA, in Deutschland, glaube ich, zu sagen, ja, ist das generell ein Männerbusiness, der alpine Skisport, was den Trainerbereich angeht, Roman?
Also ich glaube auf jeden Fall, ich kann mir nicht, also außer die seit einigen Jahren, glaube ich, oder zwei Jahren, so lange hat es noch nicht, die Michaela Schifrin, neben der Mama, neben der Eileen, die hat ja seit Anfang an in diesem Trainerteam dabei gewesen. Ich entsinne mich nicht, dass ich jemals mit einer Frau als Trainerin gesprochen habe im Skisport. Ich wüsste jetzt auch, wie die Frau Werde nicht gesagt, es gibt wenige und tut mir leid, ich habe leider gerade Kinderdienst an Ostern, tut mir leid, wenn ein bisschen der Junior im Hintergrund singt. Aber es ist auf jeden Fall so, wenn die Frauen, glaube ich, eher eine untergeordnete Trainerrolle haben. Ich kenne jetzt wirklich ganz, ganz wenige, die sich vor allem an vordere Front stellen. Die sind vorderer Front, das sind halt meistens die Rennsportleiter oder die Sektionschefs oder die Speedtrainer, Speedcheftrainer. Ansonsten habe ich da ganz wenig, eigentlich über diese schlechte Aufteilung weiß ich ehrlich gesagt ganz wenig. Weil, wie gesagt, also, auch für die anderen Nationen, also als wenn man jetzt die großen Trainer vor der Feen außernimmt, die es da gegeben hat, Marconi oder der Bini, der jetzt da wieder der bei der Blöber war bis jetzt vor kurzem, sind es meistens Männer, ja, es ist so und ich kenne es auch nicht anders beim Skifahren, ehrlich gesagt, also ja. Genau.
Jetzt ist ja, wir haben in der Schweiz die Marie-Therese Nadek, eine Ex-Kollegin von mir, die zur gleichen Zeit aktiv war, war die allererste Cheftrainerin von einem nationalen Verband. Frauen tun sich einfach schwerer und nicht, weil sie es nicht können, sondern weil die Strukturen einfach nicht frauengerecht gemacht sind. Wir sehen es ja auch jetzt, einer der Auslöser dieser ÖSV-Diskussionen war ja Tamara Tippler. Die ja eigentlich, wenn man im Verband klug gewesen wäre, so ein wunderbares Role Model gewesen wäre. Und ich darf daran erinnern, bei Uli Meier war ja das wunderbar möglich, dass sie als erstens einmal als werdende Mutter Weltmeisterin wurde, aber dann einige Jahre bis zu ihrem super tragischen Tod als Mutter höchst erfolgreich war. Und da waren auch, muss ich jetzt feststellen, andere Cheftrainer am Werk, die darin eine große Chance gesehen haben, Weichen zu stellen, dass der Skirennsport eben auf höchstem Niveau auch frauenfreundlicher werden kann. Und wir haben in Tennis Mütter, erfolgreiche. Wir haben sie in der Leichtathletik. Warum soll das im Skifahren nicht gehen? Das liegt am Umfeld. Die Frauen nach einer Geburt, und ich bin selbst dreifache Mutter, wir verlernen ja unsere Skills nicht durch eine Geburt. Ganz im Gegenteil, da verschiebt sich vieles, man wird bewusster, aber das sollte man nicht unterschätzen, was junge Frauen dann als Mütter noch im Bewusstsein mit sich tragen können. Da fährt nicht die Angst allein mit. Das ist tough, was wir da kriegen.
Ja, nur wer es nicht mitbekommen hat, Tamara Tippler, eine starke Abfahrerin aus Österreich, ist Mama geworden und wollte dann zurück. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wurde ihr suggeriert, naja, so wie du fährst, erkennen wir, dass du nicht mehr alles gibst. Also Frau Werdenig, korrigieren Sie mich bitte, wenn ich da was Falsches wiedergebe, aber du scheinst nicht mehr das letzte Risiko einzugehen. Das verstehen wir ja, wenn du Mama bist, aber das reicht dann halt nicht für einen alpinen Skiweltcup. War das jetzt zu überspitzt oder war das im Grunde der Kern?
Naja, ich sehe das schon im Kern so, ganz einfach. Wir haben halt irgendwo immer noch die Mentalität und der Skirennsport in Österreich ist relativ politisch, relativ konservativ geprägt. Wir haben Rückschritte im Feminismus, Frauen zurück an den Herd. Wer Mutter ist, soll nicht Rennen fahren. Man müsste natürlich für junge Mütter Strukturen schaffen, wo sie auch performen können. Das heißt nicht, dass man als Jungmutter, dass die Angst mitfährt. Man ist vielleicht bewusster und wenn man weniger Verletzungsrisiko eingeht, mag das ja auch der Leistung dienlich sein. Wir brauchen ja nur schauen, im ÖSV aktuell sind 47 Verletzte. Ja. Da fehlt auch ein Bewusstsein. Also wenn man sagen, der österreichische Skisport ist in der Krise, es ist eine Gesamtstruktur.
Einen Punkt würde ich noch gerne ansprechen, und das ist, weil ich das jetzt auch öfter gehört habe, ich glaube auch bei Stefanie Venier, diese Geschichte mit dem Druck, und das kann ich mir natürlich nicht vorstellen, ich bin nur Skikonsument in Österreich, aber ein sehr ausdauernder Skikonsument seit vielen, vielen Jahren, habe auch Nicola Spies in jungen Jahren zugejubelt über den ORF. Damals gab es nur den ORF, da musste man dann auch Skifahren schauen. Ging gar nicht anders, ich mache es immer noch. Aber dieser Druck, der da ist, Roman, wie kann man das jemandem beschreiben, der sich für Skifahren nicht interessiert? Und ich komme gleich zu Ihnen dann auch, Frau Werdenig, aber jetzt nur mal für dich als Journalist, Roman. Dieser Druck, ich meine, es gibt ja diesen Spruch von Billie Jean King, der im National Tennis Center in New York hängt, Pressure is a privilege. Ich habe aber den Eindruck, dass das vielleicht für manche Tennisspieler gilt, weil natürlich damit gemeint ist, okay, wenn von dir erwartet wird, dass du gewinnst, dann heißt das ja, dass du schon Weltklasse bist. Aber wie groß ist der Druck wirklich auf den österreichischen Frauen und Männern, Roman? Da nehmen wir die Männer gerne mit rein.
Du, ich glaube, dass gerade in Österreich riesengroß ist. Also lass dich wahrscheinlich vergleichen mit der Schweiz. Ich glaube, dass so die Norweger, also auch wenn die Alba Simikrück, auch für die, was ich immer wieder geredet habe, auch mit Kille und Christoffersen und sowieso, die erfahren ja in Norwegen selber so erfolgreich auch sind, da stehen sie immer im Schatten des Langlauf und Skispringen jetzt weniger. Vielleicht sogar heuer Skispringen einer negativen Art sogar im Schatten. Aber das, also bei uns ist der Druck sowieso riesengroß. Jetzt haben wir ja Saalbach gehabt, wir kennen es ja vor, was ist das jetzt, 12 Jahre her, Schlafen in 2013. Sicher, da ist ja immer ein riesengroßer Fokus drauf und der Druck ist ja viel, viel größer geworden in den letzten Jahren durch dieses Social Media, durch dieses Auseinandersetzen mit seiner Umwelt, eine viel intensiveren Auseinandersetzen. Das ist ja, es gibt ja diese Kritik, hat's früher oder mehr in einer persönlichen Ebene gegeben, weil wenn man jemanden offen hat, seltenst, dass da jemand die offene Meinung, also eine fremde Person die offene Meinung ins Gesicht gesagt hat. Inzwischen geht es ja über jegliche Kanäle, also man muss sich ja auch noch von diesen Kanälen loslösen, das heißt Social Media Kanälen, muss ja auch mit dem leben. Also ich glaube, dass sich der Druck schon verändert hat. Und das ist auch ein Gesellschaftsproblem. Also ich bin Bewunderer jeden, gell. Ich meine, Skifahren ist es extrem, aber weil wir sind ja auch bei dem Tennis, Jens, ich finde es unheimlich beeindruckend, diese Einzelpersonen, die weltweit beachteten Einzelpersonen, das ist ja Djokovic oder so, wie die mit diesem ganzen, oder vielleicht die Jüngere, die aufwachsen, damit der Holger Rune, der ja permanent in der Kritik steht, und sich da ja immer auseinandersetzen muss mit zwei Lagern, die er aufweist, oder mehreren Lagern aufweist, eine Kritik, die er da erntet. Also ich finde es, der Druck, der da wirklich lastet, ist meiner Meinung nach mit diesen permanenten irgendwie sich auch der Kritik aussetzen können, nicht müssen, es viele verweigern, es viele Athletinnen und Athleten, aber das ist schon ein Riesenproblem. Das ist man muss sich da mit einer ganz ganz neu, ganz ganz viel Ebenen abfinden, finde ich. Ja.
Frau Werdenick, wie ist das mit dem Druck? Wie war das zu Ihrer aktiven Zeit, wo sie ja tatsächlich nur den ORF und drei Tageszeitungen gegeben hat?
Naja, ich möchte ein bisschen weiter ausholen. Der Druck, der auf dem österreichischen Skirennsport lastet, den gibt es seit der Nachkriegszeit. Österreich hat Identitätsproblem gehabt im Nachgang der nationalsozialistischen Zeit. Und der österreichische Skirennsport diente dazu, identitätsstiftend zu sein. Man hat das ist wunderbar untersucht und belegt. Man hat das inszeniert, man hat Helden inszeniert, weil wir hatten nichts, wo das Selbstwertgefühl der Nation hochgezogen wurde. Das heißt, es begann eigentlich im Skirennsport, da war meine Mutter noch aktiv in den späten 40er Jahren. Die haben genaue Vorschriften gehabt, wie sich Männer und Frauen im Sport zu verhalten haben, im Skisport. Und ganz eklatant der Einschnitt, wo das eben Österreich zur Skination Nummer 1, das ein völliger Blödsinn ist und immer mehr zum Blödsinn verkommen ist, weil Österreich ist schon lange keine Skination mehr. Es sind nicht mehr viele, so viele aktiv selbst Ski. Das war 56 mit Katina, Toni Seiler wurde zum Helden hochstilisiert. 72 wurde Karl Schranz zum tragischen Helden hochstilisiert. Wenn in Österreich Erfolge am Skisektor passieren, dann sind immer wir alle Weltmeister und wir alle Olympiasieger. Und wehe, es passiert so wie die vergangene Saison, dass halt Erfolge ausbleiben. Sei dahingestellt, warum, dann schimpft ja das österreichische Publikum auch in einer Art und Weise über einzelne Läuferinnen, über den ÖSV völlig unqualifiziert. Das heißt, der Skirennsport ist in Österreich so ein Allgemeingut und der Druck, der da auf einzelnen Athletinnen und Athleten liegt, der ist riesengroß, weil es eben nicht bloß um den Sport geht, sondern weil es wirklich mit dem Selbstwert der ganzen Nation zu tun hat. Mir ist keine Nation bekannt, wo das in ähnlicher Art und Weise hochgezogen wurde und das halt jetzt seit dem späten 40er Jahren.
Spannend. Also das mit diesen Identitätsschaffenden, ja, das hört man öfter, aber wenn Sie das so erklären, Frau Werdenick, wird das auch viel plastischer. Für mich immer noch die beiden größten Drucksituationen im Sport, im österreichischen Sport, Franz Klammer 1976, Abfahrt in Innsbruck und Marcel Hirscher, wie der den Slalom gewinnen hat können in Schladming 2013, da sage ich auch, unglaublich eigentlich, unvorstellbar, dass die das geschafft haben. Es gäbe,
ganz kurz, also wir haben ja in Österreich seit kurzer Zeit endlich und Gott sei Dank eine Regierung. Das Erste, was mir aufgefallen ist, weil die Regierungsprogramme immer genau lies und besonders was Sport betrifft, also es steht im Regierungsprogramm, dass unsere Regierung jetzt dazu angehalten ist, Österreich muss das Image der Skination Nummer 1 wahren können. Das steht in einem Regierungsprogramm. So viel zur Wertigkeit für Österreich.
Absolut lächerlich, weil wir sind im Moment gar nicht die Skination Nummer 1, wer genau aufgepasst hat die letzten 2-3 Jahre. Aber ich glaube, wir sollten andere Sorgen haben, aber immerhin, wir haben eine Regierung, in Deutschland sucht man noch. Sie sind auch am guten Weg, unsere Nachbarn, und ich wohne ja in München, aber noch sind sie nicht so weit.
Ja.
Ich bedanke mich.
Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Ja. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Frau Werdenick, Nicola Werdenick und bei Roman Stelzl. Wir machen eine ganz kurze Pause in der Big Show 707.
Ja, grüß euch, servus, der Dominik Landerdinger und ihr hört Sportradio 360.
Es
So, es ist die Big Show 707 und jetzt kommen wir zu dem großen Thema im Hintergrund. Übrigens, Gregor, Geräusche von den BMW Open. Jetzt kommen wir zum großen Thema dieser Tage, auch bei den Tennisspielen, weil natürlich viele danach gefragt wurden zum Sieg von Rory McIlroy beim Masters. Aber zunächst mal herzlichen guten Tag, Gregor Biernert.
Ich grüße dich, Jens. Schön, dabei zu sein.
Gregor, bevor wir aber natürlich zum Golf kommen, schon noch eine Zwischenfrage. Ich habe eine Post von dir gesehen in den sozialen Medien und ich habe das nicht ganz verstanden. Du hast einen Puck gezeigt, der Kölner Haie, und du hast geschrieben, jetzt reicht's denn aber auch. So im übertriebenen Sinn. Und ich frage mich, reicht die Nervenanspannung, weil gegen Ingolstadt in diesem Spiel die Haie ja auch zurückgelegen sind, ist die Saison für dich schon vorbei? Du müsstest dich doch eigentlich auf das Finale jetzt gegen Berlin freuen, auch wenn Berlin natürlich klarer Favorit ist.
Ja klar, also nee, ich freue mich auch total. Das war für mich völliges Novum. Ich meine, ich habe schon wirklich viele Sportveranstaltungen in der Halle, im Stadion, auf dem Golfplatz und wie auch immer verfolgt, aber innerhalb von 24 Stunden zweimal und dann auch noch in Playoffs dermaßen auch emotional involviert gewesen zu sein, das war für mich Premiere. Das hatte ich noch nie. Also wir reden ja gleich vom Golf. Rory war schon total over the moon. Ich glaube, ich habe 2 Stunden gebraucht, um einzuschlafen, irgendwann Montagmorgen um 4 gefühlt. Und dann hatte ich das Glück, noch kurzfristig eine Karte für die Haie bekommen zu haben. Und das habe ich auch noch nicht erlebt. Ich war wirklich schon bei den Kölner Haien seit 30 Jahren. Und ich war bei der Handball-WM beim Finale in der Köln-Arena. Aber als dieses 3-2 in der Overtime gefallen ist, so ein ekstatischen Jubel habe ich wirklich noch in keiner Halle gehört. Das war, als wenn jeder einzelne dieser 18.000 und jeder einzelne wirklich alles aus sich rausgegrölt hätte, was der Körper so hergegeben hat. Und das war zweimal super aufregend, super spannend, am Ende super emotional, weil sowohl ein Golfer, dem ich sehr gewünscht habe, als auch mein Eishockey-Team in Anführungszeichen, dann am Ende die waren, die positiv abgeschnitten hatten. Und das war wirklich viel. Und deswegen hatte ich so scherzeshalber gesagt, jetzt bin ich aber auch langsam durch mit Playoffs. Also einen dritten Tag in Folge mit so einer emotionalen, nervlichen Anspannung hätte ich dann schon nicht mehr vertragen.
Also irgendwie Köln Sporthauptstadt an diesem Wochenende. Zuerst das Final Four und dann die Haie in den Playoffs. Ich lege alle Karten auf den Tisch, Gregor. Ich bin am letzten Tag, also ich wollte schon umschalten, als Rory Double Bogey am ersten Loch gespielt hat. Dann hat er sich ja brillant zurückgekämpft und ich bin aber dann ins Bett gegangen nach dem 10. Loch, weil ich mir gedacht habe, 4 Schläge Vorsprung, danke, da kann nichts mehr passieren. Und jetzt gibt's böse Zungen, die behaupten, ich hätte was versäumt. Ich habe natürlich am nächsten Tag alles nachgeschaut, aber warum freuen sich wirklich alle? Warum freuen sich wirklich alle über Rory, der mehr Geld hat, als wir alle jemals verdienen werden, der so viel gewonnen hat? Woher kommt diese Freude? Von wirklich sehr, sehr vielen Leuten, wenn nicht sogar allen.
Ja, gute Frage. Das ist das mit dem Geld kannst du natürlich, warum freut man sich als Deutscher, wenn die Jungs Weltmeister werden oder Europameister? Die haben auch alle ausgesorgt. Das ist in den meisten Spitzensportarten ist es so, dass du emotional bei mehrfachen, zigfachen Millionären bist und dann nachher traurig, wenn sie eventuell verlieren, was natürlich rein rational völlig absurd ist. Aber so ist es nun mal auch im Golf. Man weiß natürlich, da geht's bei den Majors und auch bei einem McIlroy, da geht es dann nicht mehr ums Geld. Da geht es darum, dass man ihm einfach wünscht, dass er sich in seiner Passion, in seinem Sport, in dem Job, mit dem er sein Geld verdient, das Geld hat er genug verdient, dass er sich dann einfach noch den finalen Traum erfüllt, zum einen das Masters zu gewinnen und dann gleichzeitig damit den Karriere-Grand Slam. Jetzt kommt ihm natürlich sicherlich zugute, dass er, glaube ich, gut ankommt. Also er ist einer, der durchaus seine Meinung sagt. Er ist sehr in die Kritik geraten, gerade bei den Liv-Spielern in den letzten Jahren, weil er sich klar committed hat. Aber ich würde sagen, er ist echt kein Falscher, er ist ein Sympathischer. Er hat auf dem Golfplatz, er zeigt Emotionen. Es ist aber alles nicht over the top und nicht zu anstrengend und nicht unsportlich. Und ich meine, ich verfolge Rory McIlroy. Ich habe schon Jahre, bevor er seine Karriere begann, Golf kommentiert und habe den wirklich so als, jetzt mal ein bisschen überspitzt ausgedrückt, als kleinen Pummel in Dubai irgendwann vor just die meisten Top Tens. Es war einfach so an der Zeit. Und offensichtlich haben das nicht nur viele weltweit gesehen, sowieso viele Europäer. Man muss sich mal das Video angucken in seinem Heimatclub im Hollywood Golf Club in Nordirland. Da sind auch irgendwie knapp 100 ausgerastet. Selbst die Amerikaner vor Ort und auch, wie man so hört, viele andere amerikanische Golffans haben sich für ihn gefreut. Der ist einfach insgesamt ein beliebter Typ. Er ist einer, der der PGA Tour die Treue gehalten hat. Das rechnen die Amerikaner ihn, glaube ich, auch sehr hoch an, denn da ist bei einem Großteil die LIV Tour auch irgendwie eher skeptisch angesehen. Und so dieses Gesamtpaket von allem, was ich jetzt so ein bisschen versucht habe klarzumachen, hat einfach dafür gesorgt, dass er, ja, dass wahrscheinlich 95% aller Golffans, die sich das Ganze angeguckt haben, ihm das auch von Herzen gegönnt haben.
Da zähle ich zu 100% dazu. Und was bei mir, bei Rory halt auch immer eine Rolle spielt, gut, es wäre egal gewesen, wenn Justin Rose das Ding gewinnt, aber für mich ist halt Rory auch durch den Ryder Cup, ich bin nie europäischer als zu Zeiten des Ryder Cups. Und deshalb freut es mich halt auch nochmal mehr, weil Rory für mich halt mit ein paar anderen, auch mit Sascha Garcia, aber irgendwo steht für mich Rory halt auch, für mich ist halt der Parade-Europäer, wenn es um Golf geht. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Ja, also völlig. Und vor allem, das wird ja auch richtig spannend zu sehen. Jetzt haben wir im nächsten Ryder Cup hoffentlich auch Justin Rose dabei, der Playoff-Gegner. Und dann sind Rory und er sind schon die Erfahrenen, die dann hinten raus, nimmt Ludwig Åberg, der da zum Beispiel auch wieder um Sieg eine Zeit lang so halbwegs mitgespielt hat, zumindest nach dem zweiten Platz letztes Jahr, dieses Mal Fünfter oder Sechster geworden ist. Das sind alles unsere nächsten Ryder Cup-Spieler. Rasmus Højgaard hat da den Cut geschafft. Und das ist eine super coole Mischung. Ich bin jetzt schon einen Schritt weiter als du beim nächsten Ryder Cup, aus eben Spielern wie Rory, wie Justin Rose und dann den jungen anderen, die da hinterherkommen. Und um jetzt wieder deinen Punkt aufzugreifen, Rory ist ja schon seit Jahren, aber der wird in diesem Jahr noch viel mehr der Anführer vom europäischen Ryder Cup Team sein. Der ist auch Mr. Ryder Cup. Und ich weiß gar nicht genau, ich glaube, er hat gar nicht so den Erfolg, den zum Beispiel Zerche und Ryder Cups hatte, aber wie auch immer, er ist einer, der führt, der weiß, wie es funktioniert, der hat schon viele gespielt und der ist einfach sowas von mit Europa in Verbindung zu bringen und genau auch aus diesem Grund bin ich natürlich total auch bei Rory, weil ich selten mehr Europäer bin als zum Ryder Cup.
Ja, und ich war auch Europäer dann natürlich am Sonntagabend und dann natürlich nicht im Lager von Bryson DeChambeau, mit dem ich sowieso wenig anfangen kann. Wir haben ja wir über den schon öfter gesprochen, Gregor. Ich finde auch, dass er jetzt nicht gar ganz so Hulk-mäßig daherkommt, also vom Oberkörper her. Ich weiß noch, ein bisschen abtrainiert hat. Ich werde mit dem nicht so richtig warm, aber man muss überlegen. Nach dem ersten Loch waren die beide gleich auf und dann hat er dann doch keine Rolle mehr gespielt. Ich war, dann wurde bei Sky ja auch eingeblendet, was der im letzten Jahr gespielt hat bei den Majors, was sehr, sehr gut war. Geht jemand wie Bryson DeChambeau jetzt hier angefressen nach Hause? Wie verarbeitet ein Profi, der ja so knapp dran war, wie verarbeitet der Golfer als solcher überhaupt solche Tiefschläge dann?
Ja, ach echt. Ich meine, der ist am Ende, ist er immer noch recht unter die Top 10 gekommen. Klar, der hat da gespielt, um das Ding zu gewinnen. Dass er angefressen war, hat man an so einem Statement gesehen. Da hat er so ein bisschen beleidigt im Interview danach gesagt, dass Rory mit ihm überhaupt kein Wort gesprochen hätte während der gesamten Runde. Ich meine, so eine Aussage, da gehören auch immer zwei zu. So eine Aussage schenkt man sich dann irgendwie in so einer Situation. Da hat man gesehen, dass er irgendwie echt so ein klein bisschen beleidigt war. Ich würde sagen, der hat nicht das Spiel gespielt, das ihn eigentlich auszeichnet. Taktische Spielen, das du machen musst im Augusta National, das ist nicht so seins. Das hat er aber versucht durchzuziehen. Und irgendwie sind in meinen Augen auch so ein paar relativ schlampige Sprünge dabei rumgekommen, die man so von ihm gar nicht kennt. Also jetzt mal so ein klein bisschen technischer. Der hat so ein paar Eisen die ganze Woche auch so angehuckt. Das sind irgendwie auch so Zeichen dafür, dass er einfach nicht so richtig selbstbewusst durch den Ball gegangen ist. Das sind dann teilweise auch so ein bisschen Unsicherheitsschläge, die der so weit aus der Richtung normalerweise mit Eisen nicht haut. Weil er, glaube ich, nicht das Spiel, das ihn auszeichnet, da durchziehen konnte und kann. Der haut einfach lieber frisch vor sich hin. Und da hat er sehr bedacht und sehr, sehr taktisch gespielt. Ist auch eigentlich der einzige Weg auf diesem Platz, der zum Ziel führt, ist aber nicht das Spiel, das Bryson DeChambeau auszeichnet und das er am liebsten spielt. Also von daher, Masters wird, glaube ich, für DeChambeau immer so ein kleines Problemchen sein. Und er hat sich gewandelt. Ich mochte ihn vor Jahren wirklich nur sehr wenig. Ich bin jetzt immer noch kein Riesenfan. Aber er ist ein sportlicher Typ, der auch einfach brennt für den Sport, der so gern das Masters gewinnen würde. Das ist auch ein guter Typ, was ich so höre aus seinem Umfeld und von anderen. Ich bin da wie du, das ist jetzt aber völlig subjektiv. Ich bin kein Riesenfan, dieses Interagieren mit den Patrons da auch am Samstag. Das war mir hier und da, das ist was Rory einfach nicht macht. Und das ist dann auch so ein tickende, klitzekleine Stilfrage, wie gibt man sich? Es sind wirklich Nuancen, aber bei mir so, dass es mir nicht so sehr zusagt. Nichtsdestotrotz genialer Golfer und einer, der so akribisch an dem Spiel auch arbeitet wie nicht alle und einfach nichts dem Zufall überlassen will. Aber fürs Masters, fürs nächste Jahr und für die nächsten Jahre muss er sich noch irgendwie ein bisschen was anderes einfallen lassen. Dass das nicht wieder am letzten Tag, ich meine, der hat eine 3 über 75 gespielt, das ist eine der höchsten Runden da aus den Top 10, Top 15 am Schlusstag, kommt natürlich nicht von ungefähr. Vielleicht ist der frühe Führungswechsel nach dem Doppelbogey, das du angesprochen hast, von Rory auf der 1, wo er gleich die Führung abgegeben hatte und dann nachher sogar einen Schlag Rückstand hatte. Vielleicht hat ihm das tatsächlich auch ein bisschen zu schaffen gemacht und ihm am Ende nicht geholfen.
Vielleicht hast du noch ein paar Worte zu ein paar älteren Herrschaften. So Bernhard Langer, natürlich das letzte Masters, das er gespielt hat, aber dann auch, also ich war ein bisschen überrascht, relativ spät am Sonntag noch Bubba Watson eingeblendet zu sehen, hat mit 3 unter Par das Ganze beendet, geteilter 14. War Bubba Watson zu erwarten, A und B, wie hat dir das letzte Masters von Bernhard Langer gefallen? War das den Erwartungen entsprechend?
Also so der Reihe nach erstmal Bubba Watson, der hat's Masters zweimal gewonnen. Ich weiß gar nicht, was der auf der Lift-Tour so gerissen hat die letzten Jahre. Da spielt er ja auch. Aber Masters ist so eine geordnete, ruhige Geschichte. Die hat Bubba Watson nicht umsonst zweimal gewonnen, weil er vom Typ her einer ist, der sagen wir mal jetzt nicht unbedingt in Scottsdale gut performt. Und der hatte natürlich nach 3 Runden jetzt auch nicht mehr, der hatte nichts mehr zu verlieren irgendwie. Also es war klar, dass der Rückstand zu groß war, um noch zu gewinnen, und deswegen hat er wahrscheinlich relativ frei, lockerlässig aufgespielt und hat am Ende nochmal ein paar Schläge gut gemacht. Und wie gesagt, der hat das Ding zweimal gewonnen. Auch ein brillanter Golfer braucht man, also auch wenn der die letzten Jahre vielleicht nicht mehr gewonnen hat. Wie gesagt, ich bin da bei der Lift-Tour nicht so ganz im Bilde, aber dass der es nicht verlernt hat, ist auch klar. Und auf einem Platz, auf dem du zweimal gewonnen hast, da kannst du dann auch mal eben so ein Top-15-Ergebnis am Ende rausholen. Das haben wir ja gesehen bei ihm. Und zu Bernhard, ja, es war natürlich dieses Bogey auf der 18 am Freitag. Da macht man es dann immer dran fest, so nach dem Motto, wenn der Putt gefallen wäre, hätte er noch 2 weitere Runden vor sich gehabt. Das hat er natürlich vorher vielleicht auch schon mal verloren, aber ganz echt, mit 67, glaube ich, oder, hat er da knapp nur den Cut nicht geschafft, hat viele deutlich jüngere Major-Sieger und Turniersieger hinter sich gelassen nach 2 Runden, die hinter ihm am Cut gescheitert waren. Also, dass der da nochmal so aufgespielt hat, und er ist klar im Nachteil, was die Längen angeht, auf dieser langen Wiese, ist einfach, es ist so beeindruckend, wie die ganze Karriere, dieser ganze Sporttyp Bernhard Langer ist total einzigartig. Das ist in meinen Augen der größte Sportler, den Deutschland je hatte. Leider spielt das hier irgendwie eine relativ untergeordnete Rolle, weil Golf eben genau diese Rolle nur spielt in Deutschland, es sei denn, du sprichst mit Golfern. Aber das, was der geleistet hat innerhalb von 50 Jahren seiner Karriere, ich glaube, der ist schon mit 16 oder 17 oder so, ist der Profi geworden, wenn nicht noch früher, also irgendwas um den Dreh. Das heißt, er hat 50 Jahre sensationelles Golf gespielt, er hat German Opens Ende der 70er gewonnen und er hat letztes Jahr noch ein Major bei den Seniors gewonnen und die können alle Golf spielen und da sind welche bei, die sind 17 Jahre jünger als er. Das heißt, es sind 50-Jährige, die er noch bezwungen hat. Das ist einfach der Hammer. Diese ganze Karriere ist wirklich der Hammer. Die müsste auch mal verfilmt werden, wirklich, damit auch vielleicht so ein bisschen Leute, die mit dem ganzen Thema nicht so viel zu tun haben, mal wirklich mitbekommen, was der hinbekommen hat. Und es wäre noch so ein bisschen das i-Tüpfchen gewesen, wenn er bei seinem letzten Masters dann noch etwa alle 4 Runden spielen könnte, aber auch so einfach nur komplett Hut ab vor der Karriere und vor dem Typ Bernhard Langer.
Ziehe ich sofort auch. Eine Sache noch, Gregor, was mir jetzt aufgefallen ist, ist natürlich ein Trend, der schon länger anhält, aber jetzt beim Masters ist es mir ganz besonders aufgefallen, das Schuhwerk der Profis. Also früher mal, wenn ich mich erinnern kann, dann war ein brauner Schuh schon fast nicht gut genug. Jetzt sind doch recht viele Menschen dort unterwegs, also die Spieler. Das sieht fast wie Sneakers aus. Was hat sich da in den letzten Jahren getan? Also haben die Schuhe von Rory, die ja wirklich ausschauen, sind von Nike, aber du denkst, mit denen könnte er auch Basketball spielen. Hat er überhaupt noch Spikes? Was hat sich da getan in der Entwicklung? Weil dieses Mal ist mir wirklich ganz extrem aufgefallen.
Ja, also ich glaube, Stahlspikes, das hört man manchmal, wenn die über Asphalt laufen. Gut, Asphalt hat es im Augusta National, haben die, glaube ich, aber auch gar nicht mehr. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man da Stahlspikes haben darf. Also von denen ist es aber schon vor ein paar Jahrzehnten weggegangen. Das heißt, irgendwelche Noppen oder Softspikes, je nachdem auch wie feucht es ist, haben sie. Also wenn der Platz wirklich trocken ist, dann kann man auch mit so Noppenschuhen spielen. Ansonsten haben sie alle sogenannte Softspikes. Und was das Schuhwerk angeht, so ein Miguel Ángel Jiménez, der hat halt immer noch seine Budapester-Style-Schuhe an. Die sind mittlerweile auch so geschnitten und so ein weiches Leder, dass die auch ultra bequem sind. Aber wie du gesagt hast, das sind teilweise Sneaker. Ich habe auch welche, die wiegen irgendwie nur ein paar Gramm. Da hast du gar nicht das Gefühl, du hast was an den Füßen. Gehst natürlich super bequem damit, weil man geht ja auf so einer Runde dann auch irgendwie, was weiß ich, 8 Kilometer. Oder so, sehen nach Sneakern aus, sind letzten Endes auch Sneaker, einfach nur mit Softspikes, und da hat wirklich jeder das an, die bequem sind, die funktional sind und die noch ein bisschen zum restlichen Outfit passen, denn da legen natürlich die Ausstatter auch immer Wert drauf, da kriegen die Spieler ja teilweise empfohlen oder vorgegeben, welches Outfit sie an welchem Tag bei so einem Turnier anhaben. Schuhe sollten dann auch dazu passen, aber die sind, das ist mehr Richtung, weiß nicht, Richtung Lauf, Tennisschuh gegangen oder so eine Mischung aus allem, einfach total Richtung Bequemlichkeit in den letzten Jahren, aber auch tatsächlich, das ist schon vor über 10 Jahren ging das so ein bisschen los, würde ich sagen.
Ich hätte genauer hinschauen sollen, schon vor 10 Jahren. Danke dir, Gregor, wie immer eine ganz große Freude, ein Segment ohne den HSV. Beim nächsten Mal wieder. Gregor, vielen, vielen Dank, kurze Pause in der Big Show 707.
Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört mir auf Sportradio 360, dem Sportsender.
Big Show 707, Sportradio 360. Weiter geht es zum einen mit Jan Lüdecke, Magenta Sport. Guten Morgen, lieber Jan.
Guten Morgen, servus.
Und mit Franz Büchner, ebenfalls Magenta, glaube ich, überall. Franz ist überall. Guten Morgen, Franz.
Guten Morgen.
Ich nehme jetzt den Ball auf und ich gebe euch auch ein paar Sekunden Zeit nachzudenken, den mir Gregor Biernat, der alte Golfkommentator, der aber auch Fan der Kölner Haie ist, vor ein paar Minuten hier in der Big Show mit auf den Weg gegeben hat. Der Gregor hat mir gesagt, als die Kölner Haie dieses 3-2 geschossen haben gegen Ingolstadt, was dann den Aufstieg in das Finale, in die Endspielserie der DEL bedeutet hat. Er persönlich hätte live noch keine Explosion des Publikums, keine größere Explosion des Publikums miterlebt als bei diesem 3-2. So, und der Gregor hat auch schon viel gesehen. Ich gebe euch ein paar Sekunden Zeit. Was denn bei euch da in Frage kommen sollte? Franz, du wirst als Erster dran genommen. Die paar Sekunden Zeit bei mir, ich musste auch drüber nachdenken, bin mir gar nicht so sicher, aber sowas funktioniert dann nur in der Halle. Und ich meine, dass es bei einem Tennisspiel war in der Wiener Stadthalle, als Dominic Thiem richtig gut geworden ist. Und er hat die Partie sogar verloren, aber als er den zweiten Satz gegen Joe Wilfried Tsonga gewonnen hat, da dachte ich wirklich, die Wiener Stadthalle, das Dach hebt ab. Und ungefähr so muss es in Köln am Montag auch gewesen sein. Franz, hast du einen Kandidaten, wo du live dabei warst, wo du sagst, okay, Gänsehaut, das würde ich meiner Tochter gerne auch mal zeigen?
Ja, ich habe immer irgendwie tatsächlich ein Erlebnis aus Kindheitstagen, das so hängen geblieben ist, was lustigerweise beim Basketball passiert ist tatsächlich. Damals Pokalfinale in der Max-Schmeling-Halle, Alba Berlin. Ich meine tatsächlich gegen Köln, kann mich aber auch täuschen. Und es stand unentschieden, 4 Sekunden vor Schluss. Und Alba hatte quasi Ballbesitz, Einwurf unterm eigenen Korb. Dann kam der Auftritt von Mitat Demirel, der einmal über das ganze Feld gelaufen ist, um den entscheidenden Korbleger zu machen mit dem Buzzer. Und das war schon ein sehr beeindruckender Moment. Also das ist so einer, der ist auf jeden Fall hängen geblieben. Ist viele Jahre her, Aber wie gesagt, der wirkt irgendwie nach.
Ja. Schön, schön. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja.
Dazu ganz kurz, ich kenne die Bilder, zumindest vom Fernsehen, wirklich sensationell. Geil, dass Franz da dabei war. Ich gehe weg vom Profisport in den Amateursport zum Rugby, als meine Jungs von Studentenstadt Rugby zum allerersten Mal ein Derby in der zweiten Bundesliga gegen unseren Münchner Erzrivalen gewonnen haben und mit Abpfiff einfach alle total eskaliert sind. Das war mein Moment. Da waren natürlich keine 18.000 Zuschauer, sondern nur 300, aber das hat auch gereicht.
Schön, großartig, herrlich. Da sind wir jetzt schon richtig eingestimmt. Aber Jan, um gleich beim Montag zu bleiben, also die Eisbären Berlin, das ist ja stelle schon länger fest, dass sie im Finale sind. Sind auch die Favoriten oder doch nicht? Oder ich meine, Ingolstadt ist ja gewissermaßen auch als Favorit in diese Serie gegangen. Nach dem Grunddurchgang gegen die Haie. Gibst du den Haien eine Chance, ein, zwei Spiele zu gewinnen, oder gibst du den Haien sogar eine Chance, die Serie zu gewinnen?
Also einer Mannschaft, die im Finale steht, gebe ich jede Chance auf alles, aber trotzdem ist für mich Berlin ganz klarer Favorit. Ich habe ehrlich gesagt nicht erwartet, dass Köln weiterkommt, dass Köln ins Finale kommt, aber der Unterschied jetzt zwischen der Halbfinalserie und der Finalserie ist, dass ich von Anfang an, egal wie gut die Hauptrunde war, meine Bedenken hatte, ob Ingolstadt wirklich eine Playoff-Mannschaft dastehen hat. Und ganz offensichtlich hatten sie es nicht, zumindest nicht so gut, dass es fürs Finale gereicht hat. Und diese Frage müssen wir uns bei den Eisbären Berlin nicht stellen. Die Eisbären Berlin haben eine Playoff-Mannschaft, die Eisbären Berlin haben eine Meistermannschaft. Die Eisbären Berlin wissen einfach, wie es geht. Und deswegen würde ich jetzt vielleicht eher mal sagen, es wäre aus meiner Sicht ein Erfolg für Köln, ein oder zwei Spiele zu gewinnen. Aber ich schließe nicht aus, dass diese Mannschaft doch die ganz große Sensation schafft. Wie gesagt, die haben es ins Finale geschafft. Man sagt ja immer nach der Saison, in den Playoffs geht's wirklich bald null los. Ich glaube, das Gleiche gilt für ein Finale auch nochmal. Und jetzt hast du dich in Flow gespielt. Du hast den Hauptrunden im ersten ausgeschaltet. Du hast jedes Mal 18.600 Zuschauer in der Halle, die seit, 23 Jahren auf den Titel warten. Also insofern alles möglich, aber sicherlich nicht aus der Favoritenrunde.
Julius Hudacek ist der Mann, das wurde mir geflüstert von den vielen Experten, die ich auch hier am Start habe, Franz, der bisher in den Playoffs eine herausragende Rolle gespielt hat, aber reicht ein ganz, ganz heißer Goalie, egal ob in der DEL oder in der NHL. Wie siehst du das Finale?
Ob es jetzt für eine ganze Serie, also um es reicht, um eine ganze Serie zu gewinnen, weiß ich nicht. Soll schon vorgekommen sein. Ich erinnere mich da auch an Gegebenheiten, zum Beispiel aus der NHL, aber das führt jetzt zu weit weg. Natürlich hilft sie enorm, ne? Wenn du einen Torhüter hast, der ja nicht nur sehr gut performt, sondern eben auch noch dieses gewisse Extra mitbringt. Also ich weiß nicht, man spricht da, glaube ich, gerne mal von Swag oder weiß auch immer, aber wer Hudacek sieht, wie er ja nach den Spielen auch Siege feiert und wie er ja sofort eigentlich, egal wo er auftaucht, zum Publikumsliebling wird, das ist natürlich auch nochmal so ein gewisser Faktor. Ja, aber ich bin ansonsten auch bei Varians Einschätzung. Also es würde mich erneut sehr überraschen, wenn Köln die Serie gewinnen sollte, aber sie haben das Top-Team der Hauptrunde ausgeschaltet, sie haben den dritten der Hauptrunde ausgeschaltet, jetzt wäre noch der zweite übrig. So, es ist nicht undenkbar, aber ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Auch wenn sie natürlich mit einem emotionalen Hoch da jetzt wirklich in diese Serie reingehen, aber die Eisbären haben das bislang so solide, so seriös einfach da weggespielt, die bisherigen zwei Serien, dass die vielleicht ein Spiel brauchen. Also wenn du sie packen kannst, dann jetzt zu Beginn der Serie, so wie Köln das ja durchaus auch mit Bremerhaven und Ingolstadt gemacht hat, dass du die gleich mal irgendwie überraschst mit deiner Spielweise, die ersten zwei Spiele gewinnst, dann geht was. Ja, aber ich glaube, sonst über eine lange Serie sehe ich Berlin auch klar im Vorteil.
Jetzt haben wir die Situation, Jan, vor zwei Wochen haben wir es mit dir hier auch besprochen an dieser Stelle. Du hast das Endspiel, besser geht's ja im Grunde genommen nicht. Du hast Berlin als größte Stadt Deutschlands, du hast Köln als Metropole, du hast da eine volle Halle mit 18.600 in Köln und in Berlin wird die Hütte auch voll sein. Und ich möchte euch ja nicht eure Arbeitsgeber, toll, dass ihr das dann begleiten dürft, auch in der einen oder anderen Form. Aber müsste nicht ein Ruck durch Deutschland gehen, um Roman Herzog was, glaube ich, zu zitieren? Und müssten nicht alle total geil sein auf dieses Spiel und müssten wir nicht irgendwo wo sehen können für alle zu? Ich weiß, ich klinge so alt, wenn ich sage, es müsste für alle zugänglich sein. Aber ist das nicht ein ganz kleines bisschen schade? Also toll für diejenigen, die es dann kommentieren und die auch in der Halle sind. Aber ich würde es halt, ich glaube, ich habe sogar ein Magenta-Abo. Fällt mir gerade ein. Aber anyway, müssten das nicht noch mehr Menschen sehen können, Jan?
Ja, das ist natürlich eine Sache. Es gibt sehr viele Sportarten und sehr viele Events und Spiele, die viel mehr Leute sehen können sollten. Aber da halte ich jetzt einfach mal dagegen. Es ist doch schön, dass es bei Magenta läuft. Einem Anbieter, der sehr faire Preise aufruft für sein Angebot. Ja. Und wo du keine 50 Euro im Monat lassen musst, nur weil irgendwie 2-3 Champions League Spiele die Saison gezeigt werden. Also ich glaube, dass dieser Sport bei Magenta das allerbeste zu Hause hat. Und wenn das jetzt jemand unbedingt schauen will, ganz ehrlich, dann man findet doch bestimmt im Bekanntenkreis irgendjemand mit Magenta-Abo. Also wenn man kein Geld ausgeben will, man kann sich vielleicht für das ein oder andere Spiel mit dem Abend verabreden, zusammen essen, zusammen was trinken und Eishockey schauen. Natürlich hat dieser Sport Eishockey an sich, und das gilt auch für viele andere Sportarten abseits des Fußballs, viel, viel mehr Zuschauer verdient, gar keine Frage. Aber naja, ich bin dann auch immer, ehrlich gesagt, kein Fan davon, wenn man jetzt sagen würde, das muss doch unbedingt in die ARD eine Finale, weil ja, also ne, das ist da stehen ja auch so viele Leute dahinter, die sich die ganze Saison den Allerwertesten aufreißen und die Übertragungen machen. Und wenn es dann irgendwie für die entscheidenden Spieler auf einmal irgendwo ins Free-TV wechselt, dann geht da auch die Aufmerksamkeit so ein bisschen flöten.
Ja, also ein kleiner Zwischenanwurf. Gestern BMW Open, Alexander Zverev sitzt da oben, Multimillionär. Alexander Zverev sitzt auf dem Podium und dann kommt die letzte Frage. Ja, Sascha, heute Abend ja Bayern in Mailand gegen Inter. Wirst du das sehen und wie wirst du sehen, in welchem Rahmen? Und dann sagt er, ja, ich werde es mir schon anschauen, aber ich werde in die Hotelbar gehen, weil es läuft ja nur bei DAZN. Und da schauen sich dann der Kollege Kleffmann und von der Süddeutschen und ich und wir schauen uns an und fragen, sollen wir vielleicht eine Sammlung starten, damit sich der arme Sascha hier ein Abo leisten kann, ja? Bekommt ein Antrittsgeld von über 300.000 Euro, sagt man in München und spart sich dann hier das Abo. Das nur nebenbei.
Also, aber vielleicht sieht auch ein Millionär nicht ein, diesen Preis zu zahlen.
Ja, das ist auch möglich. Auch das ist absolut möglich, Jan. Okay, gut. Gehen wir eins weiter. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, Franz, bereitet sich im Moment schon vor. Und die einzige Frage, die ich habe, ist, man muss sich natürlich vorbereiten als Nationalmannschaft. Aber wie relevant ist diese Nationalmannschaft schon, wenn es sicherlich auch bei Köln und Berlin einige Spieler gibt, die dann dazustoßen werden?
Ja, plus natürlich noch ein paar Spieler, die man eventuell aus der NHL dazu bekommt. So ein Moseider würde mir einfallen, Peterka. Also da gibt es natürlich schon noch ein paar Kandidaten. Natürlich ist es wie jedes Jahr in dieser Phase der WM-Vorbereitung nicht die finale Mannschaft, die aktuell unterwegs ist, die dann im Mai bei der WM auftritt. Das ist ja vollkommen klar, aber es sind natürlich schon mal wichtige Schritte, einfach, dass du schon mal ein paar werden ja durch diese Vorbereitung mit dabei sein. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass du ein paar Spieler hast, die natürlich dann die ganze Vorbereitung mitgemacht haben, dass du gleich so einen Zusammenhalt dann auch wieder entfachen kannst. Weil wenn du jetzt alle nur zusammenstecken würdest, kurz bevor das Turnier anfängt, ohne jegliche Vorbereitung, ohne dass du auch als NHL-Spieler schon in ein System kommst, das jetzt über ein paar Wochen ja sich wieder gefunden hat, das wäre, glaube ich, wenig hilfreich. Von daher, ja, natürlich ist das ein ganz anderes Gesicht, was wir dann in, ja, wann geht's los? 2-3 Wochen da sehen werden. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass diese Vorbereitung, auch wenn sie parallel zur NHL, zur DEL Playoffs stattfindet, schon wichtig ist, weil man eben sonst auch übers Jahr wenig Möglichkeiten hat, einfach als Nationalmannschaft zusammenzukommen.
Jetzt hat gestern der Kollege Kaiser mir von der Bild-Zeitung sagt mir, Jan, wie seine Olympiaplanung ist und dann sagt er, ja, also ich werde zu früh nach Verona geschickt, warum auch immer, ja, und dann sagt er, was ist, wenn die Deutschen ins Finale bei Olympia kommen? Und da habe ich gedacht, hoppla, ist das nicht ein kleines bisschen frech, auch wenn es beim letzten Mal ja mit dem Finale geklappt hat, aber wenn ich es richtig verstanden habe, im kommenden Jahr werden alle mit voller Kapelle spielen. Das wird dann ein Reality-Check werden, aber wie real wird denn diese Eishockey-Weltmeisterschaft werden aus deutscher Sicht? Ist das wieder ein Anspruch, Viertelfinale und dann kann alles passieren?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das deutsche Eishockey hat sich so wahnsinnig gut entwickelt. Wir sind mittlerweile da, dass wir quasi bei jeder Ausgabe um den Titel, wenn man so will, mitspielen kann oder zumindest weit kommen können. Und das, denke ich, ist auch der Anspruch dieser Mannschaft. Dann übrigens auch relativ egal, wer aus Nordamerika dazustößt oder nicht. Natürlich hilft dir da jeder Spieler, weil jeder Spieler von da drüben nochmal eine ungemeine Qualität reinbringt. Aber alleine, was wir in der DEL haben, was wir sonst noch in Europa rumhüpfen haben, ist massive Qualität. Und dementsprechend ist einer deutschen Mannschaft alles zuzutrauen, gar keine Frage.
Okay. Gut, dann üben wir uns Optimismus und ich werde dem Kaiser sagen, seine Reiseplanung muss er noch umwerfen. So, Franz, wir machen mal ganz kurz rüber über den großen Teich. Du beschäftigst dich ja auch ausführlichst mit der NHL und die Playoffs starten an diesem Wochenende. Habe ich das richtig gesehen, dass Edmonton schon wieder gegen die Los Angeles Kings ran muss?
Das ist absolut richtig. Das vierte Jahr in Folge, dass sich die zwei Teams in der ersten Runde treffen. Das ist halt so durch das Playoff-System so bedingt. Ja, wenn beide Teams halt jedes Jahr Zweiter oder Dritter in der eigenen Division werden, dann werden sie sich auch jedes Jahr wieder treffen. Das mag dem einen oder anderen ein bisschen langweilig vorkommen, aber dadurch entwickelt sich natürlich auch eine große Rivalität. Keine Frage. Also das hat natürlich auch in dieser Richtung schon einen gewissen Reiz, weil man sich einfach so häufig jetzt gesehen hat. Immer mit Vorteil Edmonton übrigens. Die letzten drei Jahre haben sich die Oilers immer durchgesetzt. In dieser Saison, mal schauen, bin ich mir nicht so sicher. Ja, die Kings haben Heimvorteil auf jeden Fall in der Serie diesmal. Die sind besser als in den letzten drei Jahren. Die Oilers sind jetzt so ein bisschen auch durch die Verletzungen ja in Richtung Ziellinie gewankt. Jetzt nicht schlecht oder so, aber man hat das schon gemerkt, dass da teilweise McDavid und Dreisaitl gleichzeitig nicht gespielt haben, dann gewinnen die auch nicht viel. Jetzt ist McDavid wieder zurück und es wird auch erwartet, dass Dreisaitl dann zum Playoff-Start wieder mit eingreifen wird. Also ich würde mir da jetzt nicht so viel Sorgen machen, aber das wird für die Oilers auf jeden Fall wieder eine schwierige Aufgabe und das wären diesmal keine 5 Spiele, glaube ich nicht, gegen die Kings wie letzte Saison, sondern das wären ein paar mehr.
Okay, dann gib mir ein Team noch. Ich werde im Sommer erstmals nach Toronto reisen. Ich freue mich sehr darauf, aber ich glaube, die Maple Leafs sind ja eines der am meisten gepeinigten Teams, for the lack of a better word, der NHL und haben aber immerhin die Atlantic Division gewonnen. Jetzt sagt mir Heiko letzte Woche, beruhigen wir uns erstmal, er hätte da eher Florida und Tampa Bay vorne, auch wenn die in der Tabelle im Moment, nein, die werden es auch nicht mehr überholen können, im Moment hinter Toronto sind. Werde ich vielleicht im Sommer in die Stadt des regierenden Stanley Cup Gewinners reisen?
Ich glaube übrigens, wenn das passieren sollte, dann können wir uns nochmal unterhalten über Lautstärke und über Momente. Okay. Also die warten seit 1967 auf den Stanley Cup. Nur nochmal kurz für den Hinterkopf. Ja, kann sich jetzt jeder selber ausrechnen, wie lange das her ist. Und das ist ja wirklich ein Drama. Ich glaube, Toronto ist ja immer gefühlt der Markt in der NHL, der ja am meisten drüber ist irgendwie, in jede Richtung. Ja, also es ist sehr viel Euphorie immer da, aber es wird auch immer von allen Seiten schön draufgehauen, wenn es nicht so läuft. Und die müssen halt irgendwann tatsächlich mal abliefern. Jetzt haben sie natürlich eine gute Ausgangsposition als Sieger der Atlantic Division, aber sie spielen gegen Ottawa in der ersten Runde, gegen ein Team, das natürlich auch da aus der Region kommt. Ja, Battle of Ontario, da musst du die erstmal durchsetzen. Ottawa sah jetzt in der Regular Season übrigens sehr gut aus gegen Toronto, haben alle drei Spiele gewonnen. Nur mal so für den Hinterkopf. Und ansonsten stimme ich aber Heiko durchaus zu, dass allein vom Erfolg natürlich auch der letzten Jahre. Die Lightning haben ein paar Stanley Cups gewonnen. Wir wissen, Florida ist amtierender Stanley Cup Champion. Auch wie die Panthers ja teilweise jetzt nochmal aufgerüstet haben, gegen Ende der Saison mit neuen Spielern, sind die für mich favorisierter, auch wenn sie jetzt in der Tabelle dahinter gelandet sind. Aber die haben halt dieses Playoff-Pedigree, die wissen, wie es funktioniert und die sehe ich tatsächlich auch einen gewissen Vorteil. Aber sollte Toronto wirklich mal wieder das ganz große Ding holen, dann beneide ich dich tatsächlich ein bisschen um deinen Trip nach Toronto, weil das wird eine sehr euphorische Stadt.
Ja, freue ich mich drauf. So. Einen haben wir noch in unserem kleinen Parforce-Ritt, den Jan, Franz und ich hier durchzuziehen versuchen. Und das ist der FC Bayern Basketball, Jan, der am vergangenen Donnerstag, was glaube ich, zu Hause gegen Fenerbahce verloren hat. Das heißt, man musste in die Play-Ins, das heißt Dienstagabend gegen Roter Stern Belgrad musste gewonnen werden. Das haben die Bayern geschafft. Zur Halbzeit sind sie zurückgelegen. Jetzt geht es gegen Real Madrid. Also apropos große Momente, ich kann mir vorstellen, im SAP-Garten am Dienstag ist es gut zugegangen. Auswärts in Madrid, ist das jetzt Endstation oder kann man, weil es eben nur win or go home ist, den Bayern hier eine Chance geben? Wenn ich mich nicht ganz täusche, haben die doch erst vor kurzem in Barcelona gewonnen.
Ja, Barcelona war eine Mannschaft, die haben sie zweimal geschlagen diese Saison. Auch hier gilt so ein bisschen, also Favorit sind die Bayern sicherlich nicht, aber was heißt das schon? Also Real Madrid ist eine der größten Euroleague-Mannschaften überhaupt. Die haben einen Kader, der ist von einem anderen Stern, aber sie sind diese Saison nie in den richtigen Flow gekommen. Jetzt hieß es trotzdem gegen Saisonende, als dann absehbar war, vielleicht kommen die nur in diese Play-Ins und sichern sich dann eben eventuell den 7. oder 8. Spot für die Play-Offs, fürs Viertelfinale. Keiner von da oben hat richtig Bock, in einem Viertelfinale gegen Real Madrid zu spielen, weil auch da geht es dann nochmal komplett von vorne los. Allerdings haben die jetzt auch ihr erstes Play-In-Spiel verloren. Ne? Also vielleicht an der Stelle nochmal kurz erklärt, wer dieses, ich sage mal, neuartige System noch nicht kennt. Nach die ersten 6 qualifizieren sich für die Playoffs, ähnlich wie in der DEL, nur ist dann dieses Play-In-System anders als diese erste Playoff-Runde beim Eishockey. 7. gegen 8. Der Sieger geht direkt ins Viertelfinale, quasi als 7. Und der Verlierer kriegt nochmal eine zweite Chance zu Hause gegen den Sieger, 9. gegen 10. Und das ist jetzt eben Real Madrid als Verlierer dieses Spiels, 7. gegen 8. Ich habe auch nicht gedacht, dass die zu Hause gegen Paris verlieren, bin ich ganz ehrlich. Also ich habe gedacht, ja, Real wird das machen und dann, wenn die Bayern halt erfolgreich sind, dann geht's nach Paris, wäre ähnlich schwer geworden. Also wie gesagt, du bist sicherlich kein Favorit bei Real Madrid, das geht nicht. Aber Real ist nie in den Flow gekommen und die Bayern haben eine verrückte Saison gespielt. Irgendwie so gefühlt über den Möglichkeiten, auch wenn es hinten raus dann bitter war, dass sie eben nicht die Playoffs geschafft haben oder zumindest 7. oder 8. geworden sind, um sich eben diese 2 Chancen auf die Playoffs noch zu holen. Ich glaube, dieses Spiel hat krass viel Körner gekostet gegen Roter Stern. Also zwischendurch hatte man das Gefühl, die Bayern, die kriechen, die gehen auf dem Zahnfleisch, haben dann aber irgendwo nochmal Energie gefunden und das Ding in der Overtime gezogen. Carson Edwards ist nicht mehr rund gelaufen. Das Knie von Devin Booker hat ständig Eisbehandlungen bekommen und so. So, wie fit ist diese Mannschaft? Wie sehr kannst du das dann irgendwie wegmachen? So, keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Es wäre für mich eine Überraschung, wenn sie es schaffen. Ich würde es der Mannschaft aber wahnsinnig gönnen, weil es eine tolle Saison war. Jetzt kam ja gestern noch offiziell raus, dass Nick Weiler-Babb als bester Verteidiger der Euroleague-Saison ausgezeichnet worden ist. Also da auch nochmal eine individuelle Auszeichnung. Zeigt eigentlich, was die Bayern da geschafft haben aus ihren Möglichkeiten auch. Und dementsprechend, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen, ja, Real Madrid gewinnt, aber ich werde den Bayern die Daumen drücken. Das wäre einfach wirklich der große Lohn für eine tolle Saison, wenn sie da mindestens 3 Viertelfinalspiele noch kriegen würden.
Und das kann ich auch sagen. Also die Stimmung im SAP-Garten, wenn die Bayern dort spielen, das ist schon echt gut. Und ich bin kein Fan, aber die Stimmung ist herausragend, was dort los ist. Jan, nur ganz kurz noch, ist es nicht so in der Euroleague, dass du hast jetzt die Play-Ins mit einem Spiel und dann gibt's im Viertelfinale gibt's dann die Serie Best of 5?
Genau.
Und dann gibt's aber wieder das Final Four. Und das sage ich nein. Das funktioniert nicht, ja, weil zuerst setzen sich vielleicht die besseren Teams durch im Viertelfinale und dann hast du aber einen schlechten Nachmittag und bist raus. Das passt mir nicht. Aber gut.
Ja, da über sowas kann man ja immer ewig lang streiten, ne? Also Serien haben was, auch wenn man die letzten Jahre denkt, was da alles passiert ist in so Serien. Wenn es dann da teilweise über 5 Spiele geht und wie du sagst, dann kann man drüber streiten, ist es dann cool, wenn du dich über 5 Spiele durchgesetzt hast und dann quasi in einem Spiel das Finale schaffen musst, aber mei, so ist es, ne?
Ja, bitte, so ist es. Franz, Wochenende, bist du wieder täglich im Einsatz, auf verschiedenen Sportplätzen, in verschiedenen Disziplinen?
Im Einsatz, ich weiß, zumindest Stand jetzt, dass ich am Samstag dritte Liga kommentiere. Ja, die Löwen, 60. Ja, gegen Aachen. Ja, hallo.
Die haben eine geile Serie, die 60er. Bitte, ich schaue da immer auf die Ergebnisse.
Die sind gut dabei, ja, tatsächlich. Und dann, das steht aber noch nicht ganz fest, weil die NHL sich da noch ein bisschen schwer tut, den genauen Zeitplan rauszuhauen. Aber es ist wohl angedacht jetzt, dass ich auch am Wochenende mal schauen, wann es läuft wohl auf den späten Samstagabend hinaus in irgendeiner Form ein Playoff-Spiel zum Start der NHL Playoffs kommentiere, worauf ich mich sehr freue, weil Playoff-Hockey habe ich jetzt wenig mit Profi zu tun gehabt in den letzten Wochen. Also
okay, das ist bei Sky dann, oder?
Das ist bei Sky, genau.
Ja, genau. Jan, du bist nur mit Podcast beschäftigt oder bist du auch irgendwo on the road?
Ich habe gerade meinen Terminkalender angeschaut. Freitag frei, Samstag frei, Sonntag frei. In 6 Tagen wieder im Einsatz. Ich darf, habe ich gerade eben mitgeteilt bekommen, Finale 4 der Deutschen Eishockey-Liga in Köln als Field-Reporter mitmachen. Aber bis dahin bin ich frei und werde mich, genau wie du sagst, um Rugby Daily kümmern, mein neues Baby auf Instagram und YouTube. Und werde ein bisschen Ostern feiern, ne?
Natürlich, Entschuldigung, 18.600 Menschen und Jan Lüdecke bei Spiel 4 dann gegen die Eisbären. Wir freuen uns drauf. Danke Jan, danke Franz, frohe Ostern, kurze Pause.
Hallo, hier ist Ruud Kroon, hier ist Sportradio 360.
And now for something completely different.
So, was ist in dieser Woche liegen geblieben, was ich gerne auch noch angesprochen hätte? 2 Dinge, aber zunächst mal eine ganz generelle Feststellung. Also Kreuzzug ist ein großes Wort und ich möchte auch auf keinem Kreuzzug sein, aber der Umstand, dass neuerdings auch bei Sky die Field Reporter die ganzen Fußballspieler duzen. Und Fußballtrainer duzen. Das hat mich gestört, immer schon bei Servus TV. Ich finde, das ist massiv respektlos. Ja, das ist klar. Ich habe auch manchmal den Wunsch, oder jetzt nicht mehr zum Glück, aber früher mal, als ich jünger war, den Wunsch der Verbrüderung und schaut mal, ich bin mit Thomas Müller per Du. Aber ich finde, das hat im Fernsehen nichts verloren. Ja, das ist unprofessionell und da nehme ich jetzt ausdrücklich jemanden wie Michael Leopold raus. Ja, Leo kennt zum Beispiel Thomas Müller auch privat und da ist es für mich dann völlig in Ordnung, wenn er ihn duzt. Oder generell, Leo kennt wahrscheinlich die meisten Protagonisten der Bundesliga, auch Trainer. Du, da ist es völlig okay. Aber wenn dann irgendein Reporter im zweiten Jahr einen Trainer duzt, der renommiert in der Bundesliga ist, ich weiß nicht, da bin ich zu old-fashioned und deshalb möchte ich loben an dieser Stelle Laura von Tora. Ich habe es bei Blue Sky auch schon rausgeblasen an meine 28 Follower, aber Laura von Tora am Mittwochabend in Mailand, ich fand das fantastisch. Also es kann durchaus sein, dass Laura von Tora mit Thomas Müller im wirklichen Leben per Du ist, aber ich fand das großartig, dass sie ihn gesitzt hat. Also das gehört sich meiner Ansicht nach so. Ja, bin halt auch schon alt und so aufgewachsen, dass diese Verhaberung, wie wir in Österreich sagen, schwierig. Ja, also beim Tennis ist ja auch so, nehme ich mir an der eigenen Nase, aber da wird's halt nicht übertragen. Ja, bei einer Pressekonferenz gestern in München, Daniel Altmaier und Sascha Zverev. Zverev und ich jetzt nicht per Du. In vielerlei Hinsicht, also sieht sich Zverev, er duzt mich übrigens, was völlig okay ist, kann er gerne machen, habe ich kein Problem damit, aber Zverev sieht sich. Und danach ist der Daniel, davor war der Daniel dran, denn Daniel duze ich. Aber das ist was anderes in so einer Pressekonferenz, als wenn ich für das Fernsehen oder für einen Streaming-Anbieter ein Interview mache. Also Chapeau, Laura von Tora hat mir sehr gut gefallen, auch inhaltlich natürlich, aber nur jetzt vom Grundsatz her, dass Sportler, Legenden, wer auch immer da unten gesiezt werden, dass Michael Ballack Thomas Müller dann nicht plötzlich sieht, ist auch wieder klar. So, Nummer 1. Nummer 2. Zweites Thema. Wusste ich nicht, mit wem ich sprechen soll, vielleicht mit Claudio Catunio, aber ja, ich weiß gar nicht, ob er hier eine Viertelstunde, ob es das hergegeben hätte. Lukas Mertens, ich habe Fragen. Ich habe große Fragen. Lukas Mertens ist vor wenigen Tagen als erster Mensch die 400 Meter Kraul unter 3 Minuten 40 geschwommen. Das ist natürlich eine grandiose, herausragende, fantastische Leistung. Lukas Mertens ist auch nicht irgendwer, ist Olympiasieger geworden im vergangenen Sommer in Paris. Und er hat aber einen Weltrekord er hat ihn gebrochen von Paul Biedermann. Und Paul Biedermann, wer sich erinnern kann, in jener Zeit, als Biedermann diesen Weltrekord geschwommen ist, waren diese Anzüge erlaubt. Und diese Anzüge, das weiß ich zumindest, waren zwar keine Neoprenanzüge, so wie man sie beim Triathlon kennt, die helfen wirklich, die tragen wirklich, aber natürlich haben sie auch geholfen. Und nicht ohne Grund wurden sie dann auch vom Internationalen Schwimmverband, ich glaube es ist die FINA, kann mich aber auch täuschen, wurden die verboten, aus gutem Grund, um eben wieder das Ganze mehr auf die menschliche Leistung zu reduzieren. Und jetzt frage ich mich aber, wie ist es möglich? Und Paul Biedermann ist auch ein legendärer Schwimmer, der damals auf der Höhe seiner Schaffenskraft war. Und ich frage mich jetzt schon, wie ist es möglich, dass Lukas Mertens es schafft, diese Zeit zu unterbieten? Ich habe gelesen, sein Trainer hat gesagt, er ist sich in einen Rausch geschwommen. Ja, ich glaube nicht, dass Paul Biedermann das nicht auch getan hat bei seinem Weltrekord. Also da habe ich ganz große Fragen. Wie ist das möglich? Ist das Wasser weicher geworden? Materialmäßig, okay, Material hat man sich sogar zurückentwickelt. Das ist ja nicht so wie beim Marathon, wo man sagt, okay, diese neuen Schuhe, die helfen halt den Spitzenläufern dabei, dass sie bessere Zeiten laufen. Schwimmen, klar, je tiefer das Wasser, umso besser. Aber glaub nicht, dass der Unterschied da so groß ist. Da habe ich Fragen, das irritiert mich jetzt, irritiert mich wirklich. Also keine Unterstellung an Lukas Mertens, hervorragende, herausragende Leistung. Aber meine Frage ist einfach, wie ist das möglich? Weil er ja doch einen gigantischen Startnachteil gegenüber der Zeit von Paul Biedermann gehabt hat. Und die dritte Thematik, die ich in dieser Woche nicht angesprochen habe, einfach weil ich auch glaube, eine Viertelstunde darüber wäre zu viel zu reden gewesen, ich habe auch nicht alles gesehen, wäre natürlich Paris-Roubaix gewesen. Tadej Pogacar hat es nicht gewonnen. Mathieu van der Poel hat gewonnen, der bei diesen Klassikern jetzt eben Mailand San Remo gewonnen hat. Flandern-Rundfahrt war Pogacar, jetzt ist eben wieder Mathieu van der Poel. Weil Pogacar, wenn ich es richtig verstanden habe, und das habe ich nicht gesehen, ein bisschen zu schnell in eine Kurve reingefahren ist. Also, darüber sprechen wir vielleicht nächste Woche. Hätte ich gerne geplaudert. Jetzt kurze Pause, dann geht's weiter mit den beiden Tennisteilen aus München.
Oui, bonjour, c'est Henri Lecomte. Vous écoutez la radio 360.
Big Show 707. Einmal gehen wir noch über den großen Teich, zumindest im Geiste, und freuen uns, dass der NBA-Chefkoch Sepp Dumitru wieder ein paar Minuten Zeit für uns hat. Hi Sepp.
Hi Jens.
Sepp, ich stelle an mir persönlich fest, mein Interesse an den Dallas Mavericks, ich möchte sagen, mein Fantum an den Dallas Mavericks, das sich über viele Jahre des Dirk Nowitzki aufgebaut hat und über viel zu wenige Jahre des Luka Doncic, hat radikal nachgelassen, und deswegen ist es mir fast ein kleines bisschen durch die Lappen gegangen, dass die Mavs nur Number 10 Seed waren und jetzt sich gegen die Grizzlies ein Matchup mit den Thunder erspielen müssen. Wenn man sich jetzt hier das Play-In-Tournament oder generell diesen ganzen Schedule anschaut, da kommen wir sicherlich gleich drauf. Aber Was steht für die Mavericks in diesem Jahr noch an? Also nur einfach zu Ende spielen und gegen OKC einigermaßen, wenn überhaupt einigermaßen ehrenvoll raus? Oder ist da mehr drinnen?
Nee. Okay. Da ist absolut nicht mehr drin. Das ist ein Team, das letztes Jahr bekanntlich in den Finals stand und aus nach wie vor sehr mysteriösen, zum Teil perfiden Gründen hat Nico Harrison, der General Manager, in Verbindung mit Patrick Dumont, dem Governor der Mavs, beschlossen, dass einer der
besten Spieler seiner Generation und eine Finals-Teilnahme mit einem noch nicht ganz perfekt zusammengestellten und feinjustierten Team nicht genug ist und diesen Megastar aus der Stadt geschickt, um mit, ja, wie er sagt, Nico Harrison, der General Manager, mit Defense-Meisterschaften zu gewinnen. Leider wird Basketball nicht nur in der Defense gespielt, sondern auch im Angriff und da geht den Mavs eben überhaupt gar nichts ab in dieser Konstellation. Kyrie Irving, der beste Offensivspieler, der einzige in diesem Team, der konstant Offense generieren kann für sich und andere, ist bekanntlich raus, wird ein Jahr ausfallen mit einem Kreuzbandriss und dann hast du eben nur noch ein paar Verteidiger, die aber offensiv schnell an ihre Limitationen kommen. Das reicht gegen die Kings, die Sacramento Kings, in einem Play-in-Game. Das könnte vielleicht sogar gegen noch verletzungsgebeuteltere Memphis Grizzlies reichen. Ja Morant, der Grizzly-Superstar, bekanntlich angeschlagen. Aber dann geht es gegen OKC, also in diesem letzten Play-in-Game. 8-10, Memphis gegen Dallas, geht es eigentlich nur um ein Eintrittsticket für den eigenen Arschtritt gegen das beste Team, nicht nur der Saison, sondern eines der historisch besten Teams aller Zeiten, was Point Differential, was Net Rating etc. etc. anbelangt. Also OKC wird das Ding dominieren und Dallas wird hochkant rausfliegen, vielleicht sogar bevor es mit den Playoffs losgeht am Samstag.
Dieses Defense Wins Championships von Nico Harrison, ich überlege gerade. Ich glaube, zu Zeiten von Michael Jordan, da ist natürlich auch darum gegangen, den Ball in den Korb zu werfen, aber da wurde er noch ganz anders verteidigt. Beim Baseball hilft's auch, wenn man Home Run schlägt, aber im Zweifel ein guter Pitching Staff und dann kann man sich schon irgendwie einen Run zusammenzimmern. Eishockey, naja, meinetwegen, wenn du einen guten Goalie hast in den Stanley Cup Playoffs, ja, vielleicht. NFL würde ich aber sagen, okay, Patrick Mahomes nehme ich über den allerbesten Verteidiger. Aber inwieweit gilt das überhaupt noch für die NBA oder hat das? Bis wann hat das gegolten? Weil die Spiele, die jetzt solche Scores teilweise in der Regular Season, hat es ja bei Jordan überhaupt nicht gegeben, dass Spiele in der Regular Season 117 zu 108 ausgehen ohne Overtime.
Ja, das Defensivrating ist ein viel besserer Ausschlaggeber für ja auch diese Prämisse, ne, dass defensiven Championships gewinnen. Das stimmt schon, aber wie gesagt, also offensiv musst du auch was auf dem Kasten haben und wenn wir uns anschauen, die Celtics in der Vorsaison, Elite-Defensivteam mit sehr guter Offense, eines der besten Dreier-Shooting-Teams aller Zeiten, check. Davor die Golden State Warriors, schlechte Offense, aber mit Steph Curry, einen der besten Playoff-Performer aller Zeiten und Nummer 1 im Defensiv-Rating. Davor die Bucks, 10. Defense, 6. Offense. Davor die Lakers, 3. Defense. Raptors, 19 mit Kawhi Leonard damals, 5. Defense. Dann die Warriors, die Kevin Durant, Steph Curry Warriors. Eines der besten Teams aller Zeiten. Nummer 1 und Nummer 3 in der Offense mit einer Top 10 Defense. Also Top 10 Defense muss es schon so gut wie immer sein. Und wenn du keine Top 10 Defense hast, dann muss deine Offensive schon historisch gut sein. Also die muss so gut sein, dass sie jeden Gegner in der eigenen Ära mehr oder weniger vom Parkett bläst. Und weder das eine noch das andere trifft auf die Dallas Mavericks zu. Sie hatten eine sehr gute Balance in der Vorsaison mit einem, wie gesagt, analog zu den Golden State Warriors, Steph Curry, elitären Offensivspieler, eine One-Man-Offense in Luka Doncic, ein Mann, der im Alleingang ein Team offensiv in den Playoffs stark genug machen kann in jeder Situation und eben einer sehr, 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 sehr guten Verteidigung. Und das ist eine Kombination, die viel besser zieht als das, was Nico Harrison hier zusammengestellt zu haben glaubt, so rum. Weil, wie gesagt, hier fehlt es an Angreifern. Und ohne Kyrie insbesondere ist nicht ansatzweise genug da. Also selbst mit einem gesunden Kyrie Irving wäre dieses Team offensiv viel zu limitiert. Ein in die Jahre gekommener Klay Thompson, der ab und zu mal von der Dreilinie zündet, das reicht vorne und hinten nicht. Deswegen, Defense wins nach wie vor Championships, aber gerade in dieser Zeit heute wins Offense noch mehr Championships. Also du brauchst schon eine Balance. Und dass es so läuft wie damals in den 90ern, auf frühen 2000ern, als es defensiv alles noch viel, viel ruppiger, wie du sagst, ja auch aufgrund anderen Regelwerks zuging, die Zeiten sind längst vorbei. Das heißt, selbst wenn du defensiv eine Elite-Defense zusammenstellen könntest, was absolut fraglich ist bei diesen Dallas Mavericks, das wird Harrison auch nie gelingen. dann brauchst du nach wie vor offensiv zumindest einen respektablen Angreifer, der deine Offense aufziehen kann. Und ich sag mal, mindestens im Liga-Mittelfeld müsstest du dann schon platzieren. Und das sieht bei den Dallas Mavericks, also das sehe nicht nur ich nicht, sondern das sieht keiner. Denn das ist einfach eine Utopie. Das ist ein Wolkenkuckucksheim in dem Kopf von Nico Harrison, was er da glaubt, gemacht zu haben. Das versteht keiner so richtig. Könnten sie in der Theorie über die Free Agency und so weiter ein paar Spieler an Bord ziehen? Klar, theoretisch, aber in der Praxis fehlen die Draftpicks, weil nicht vergessen, Nico Harrison, der Mann, der das Team um Luca eigentlich so zusammengestellt hatte, wie es idealerweise aussehen müsste, nämlich mit Verteidigern, mit vielseitigen Flügelspielern, mit Big Men, die rollen können, die mal von draußen treffen können, da hat er die Draftpicks in der Zukunft veräußert, die bekommt er jetzt sicherlich auch nicht so schnell zurück und deswegen sind die Limitationen hier beim Teamaufbau in den nächsten Jahren einfach gravierend. Das ist einfach auch jetzt Wochen später, Monate später haben wir, was halt 2 Monate später, das ist einfach einer der größten, vielleicht sogar der größte schwachsinnige Manager-Move aller Zeiten. Und es dürfte eigentlich nur eine Frage der Zeit sein, bis Nico Harrison gefeuert wird. Denn selbst ein Dirk Nowitzki, du hast ihn vorhin genannt, der wendet sich mittlerweile ab von dieser Franchise. Das sind lange nicht mehr die Mavs von damals und das wird er auch nicht mehr rumgebogen kriegen. Also da ist keine Chance für diese Mavs, irgendwas zu reißen, weder in dieser Saison noch in den nächsten Jahren. Und ich persönlich freue mich schon für alle Mavs-Fans auf den Tag, an dem Nico Harrison dann endlich gefeuert wird. Denn das ist einfach, das ist auch, was er jetzt da wieder von sich gegeben hat in der Pressekonferenz, die schockierenderweise nur geladenen Journalisten zur Verfügung stand, die aber nichts aufzeichnen durften. Also es waren keine Aufnahmegeräte, Tonbandgeräte oder Kameras erlaubt, um eben mit Nico Harrison zu sprechen. Das ist nicht der Auftritt eines souveränen Managers und man kann ihm dazu gratulieren, dass er zu seiner Position steht, aber er wird auf diesem Hügel sterben, wie man so schön sagt. Er wird mit diesem Schiff untergehen und das ist gut, wenn der Tag schneller kommt für Mavs-Fans als später, denn das ist hier eine unfassbare Sackgasse, in die er sich da rein manövriert hat.
Es ist alles in allem unglaublich. Aber okay, weg von diesem Thema ein kleines bisschen. Ich habe letzte Woche mit Stefan Koch schon ganz kurz drüber gesprochen, aber dass die Nuggets so kurz vor den Playoffs nicht nur den General Manager rausschmeißen, okay, der hätte wahrscheinlich in dieser Phase der Saison nicht mehr viel tun können, aber auch den Head Coach rausschmeißen. War das ein Tritt in den Arsch der Spieler dann auch, so einen letzten Spark? Wie bewertet das die NBA-Bubble, in der du dich bewegst?
Hinter den Kulissen hat es seit langem gebrodelt. Der General Manager, Kelvin Booth, der auch gefeuert wurde mit Mike Malone zusammen und eben Mike Malone, der Head Coach, die lagen sich seit Jahren in den Haaren. Kommt öfters vor in der NBA, dass ein Manager junge Spieler draftet und der Coach dann, gerade ein Championship-Coach, sich lieber auf die Veteranen verlässt. Die sind erfahrener, die können einfacher umsetzen, da sind keine Frustrationen dabei. Phil Jackson zum Beispiel, berühmt dafür gewesen, gesagt zu haben, dass er nie im Leben auf einen Rookie setzen würde, weil die sind, ich zitiere ihn nicht, aber die sind einfach zu doof, um richtigen Basketball zu spielen. Also sieht man häufiger, gerade bei Teams, die, wie gesagt, um die Championship mitspielen. Und dieses Zwei-Parteien-System innerhalb der Nuggets-Franchise hat letzten Endes dazu geführt, dass immer weniger sich auf die Mission konzentriert wurde, sondern da ging es dann um Klickenbildung, dann ging es darum, wer ist für den, wer ist für den anderen. Und wenn du der Besitzer bist, dann hast du eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Entweder feuerst einen, damit gibst du aber so mehr oder weniger dem anderen die Legitimation und wählst dadurch eigentlich deinen Favoriten aus und das wollte Kroenke, der Besitzer, einfach nicht und deswegen hat er beide gefeuert. Auch weil Malone die Spieler oder einige Spieler in der Umkleidekabine verloren hatte. Malone hat einen sehr, sehr aggressiven Stil. Malone hat einen sehr, sehr fördernden Stil. Er stellt sich auch immer vor die Mannschaft, aber es ist einer, der immer redet und immer nach vorne pusht und immer so ein bisschen die Gemüter erhitzt. Das funktioniert, wenn du ein Team bist, das so den letzten Schritt gehen will. Das funktioniert, wenn du die letzten paar Tröpfchen aus der Zitrone pressen willst. Aber wenn alles mal rausgepresst ist, dann kannst du das nicht unbedingt jeden Tag, vor allem als Veteran, immer wieder hören. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum sie ihn
irgendwann, warum er irgendwann die Umkleide verloren hatte. Und da es hinter den Kulissen, wie gesagt, auch lange gebrodelt hat, kommen solche Sachen dann eben eher zum Vorschein. Ne? Du weißt, wie es ist, Jens. Solange du gewinnst, sind alle immer schön glücklich, gerade im Profisport. Aber wenn dann die Niederlagen ansetzen, wenn du dann 4 in Folge verlierst, das kam zum ersten Mal jetzt vor seit Jahren in Denver, dass sie 4 in Folge verloren hatten, kurz vor Saisonende. Und dann machst du dir natürlich Sorgen. Dann hast du eben diesen Lärm hinter den Kulissen, dann hast du diese miesen Vibes und du gewinnst nicht in dem Rhythmus, den du dir vorstellst als Championship-Anwärter. Und deswegen hat der Besitzer dann einfach die Reißleine gezogen. Wollte er eigentlich schon vorher machen? Wollte er angeblich schon zur All-Star-Pause machen im Februar? Aber damals hatten sie eine unglaubliche Siegesserie und sahen mehr und mehr aus wie der Titelanwärter, der sie eben sind. Solange du den besten Spieler der Welt, und das ist Nikola Jokic nach wie vor, in deinen eigenen Reihen hast, sind die Chancen da, um die Meisterschaft mitzuspielen. Aber, wie gesagt, da war vieles kaputt auf der Baustelle. Und deswegen hat der Besitzer sich entschieden, jetzt die Reißleine zu ziehen. Ist schockierend, ist die späteste Trainerentlassung seit den 80ern und auch co-späteste aller Zeiten. Aber wie gesagt, in Denver glauben sie, dass sie dadurch die Championship-Chancen maximieren. Ich bin anderer Meinung. Ich glaube nicht, dass das jetzt von jetzt auf nachher eben in dem Rhythmus weitergeht. Aber man verlässt sich eben auf die Qualitäten von Jokic. Und der hatte damit nichts zu tun, wie er selbst sagt. Er wurde nur informiert, bevor das bekannt gegeben wurde vor dem Team. Aber ist natürlich schon bitter, so direkt vor Playoff-Start. Und ich weiß nicht, ob sie damit ihre Chancen maximiert haben. Aber gut, wenn sie denken, dass es nicht schlechter gehen kann, als es eh schon war, und wenn das ohnehin nach der Saison passiert wäre. Also ich glaube, alles außer einer Meisterschaft hätte so oder so dazu geführt, dass man nach der Saison sich von beiden trennt. Und eine Meisterschaft ist vielleicht utopisch in Denver. Oder so denkt der Besitzer, dass es mit dieser Gruppe und mit diesem Coach, dass da das Maximum rausgepresst worden ist und dass es deswegen nicht weitergehen konnte. Und dem wollte er eben zuvorkommen, indem er die beiden jetzt entlässt. Hat man auch in Memphis gesehen. Ne, als die ihren Coach Taylor Jenkins auch gefeuert haben, den winningest Coach of Franchise History, genau wie in Denver Malone, also die mit den meisten Siegen aller Zeiten, ist natürlich ein komischer Zeitpunkt in der Saison, aber ja, zweimal passiert in der Saison, in Memphis und in Denver.
Die Suns brauchen auch einen neuen Head Coach, aber die sind ja auch nicht in den Playoffs. Gehen wir ganz kurz noch in den Osten, Sepp, wo Dennis mit den Pistons an 6 gesetzt ist, sie spielen gegen die Knicks und Franz Wagner hat sich in die Playoffs gespielt, noch mit einer ausgeglichenen Bilanz, dann gegen die Hawks gewonnen. Jetzt geht's gegen die Celtics. Ist das die verdiente Strafe für eine mittelmäßige Saison, wo natürlich die Magic jetzt gar nicht so viel dafür konnten, weil sich ja Moritz Wagner verletzt hat, weil Paolo Banchero auch verletzt war, weil Franz verletzt war. Aber muss man da dasselbe erwarten wie für den etwaigen Gegner der Thunder?
Ja, also kann man kurz und knapp so beantworten. Orlando hat nicht den Hauch einer Chance. Sie haben zwar 3 Partien absolviert in dieser Saison, aber keine von denen war wirklich repräsentativ, denn immer wieder hat auf der einen oder auf der anderen Seite einer der absoluten Schlüsselspieler gefehlt, ob es jetzt ein Franz war, ob es ein Tatum bei den Celtics war. Eine Partie war, glaube ich, nur mit den Backups absolviert worden von den Celtics, weil sie die Nummer 2 im Osten schon sicher hatten. Und es ist, wie du sagst, also die Verletzungsmisere bei Orlando in dieser Saison, die war absolut verheerend für ein Team, das im letzten Jahr eine der besten Stories der Saison geschrieben hatte, aber in diesem Jahr einfach nicht diesen nächsten Schritt machen konnte, aufgrund der Verletzung, wie gesagt. Ne? Also du brauchst da Kontinuität, du brauchst minimale Verbesserungen, aber wenn dir die wichtigsten Säulen wegbrechen, zuerst Banchero, dann Franz, dann Moritz komplett raus, einer der wichtigsten Spieler in Orlando aufgrund seiner Defensive, aufgrund seiner Energie, aufgrund seiner Dreckigkeit. Dann mit Suggs, der wahrscheinlich beste Perimeter-Defender, also da fehlt dir einfach dann zu viel. Und dementsprechend war das ein Schritt zurück für die Magic, die aber im nächsten Jahr dann hoffentlich mit mehr Glück dann dran arbeiten können, eben diesen Schritt zu machen. Boston ist der Champ, Boston ist das vermutlich kompletteste Team nach wie vor der Liga, auch wenn OKC und Cleveland da fantastische Geschichten geschrieben haben in dieser Saison. Aber die Celtics werden das, wenn nicht mit einem Sweep, dann mit einem Gentleman Sweep
locker über die Runden bringen. Und wie gesagt, Orlando fehlt da einfach zu viel. Also selbst wenn Orlando gesund und in Bestbesetzung wäre, wären die Celtics ein paar Nummern zu groß. Aber das ist eben der Unterschied zwischen einem up-and-coming young Team und dem amtierenden World Champion, wie die Amis sagen. Ist nicht World Champion, aber NBA-Meister. Zu Detroit und Dennis, die sind zum ersten Mal seit, ich glaube, 2019 wieder in den Playoffs und haben eine Chance, zum ersten Mal seit 2008 wieder ein Spiel in den Playoffs zu gewinnen. Also es ist ihnen das letzte Mal 2008 gelungen, damals noch mit den Überresten der 2004 Championship Pistons. Aber ich hatte eine Story über Dennis geschrieben und über die Pistons. Das ist vermutlich die größte Überraschung der Saison. Also die anderen Teams hier, die Clevelands und die OKCs dieser Welt, das war abzusehen, weil die waren sowieso auf dem Weg nach oben. Aber Detroit, vor der Saison den Coach gewechselt, das Management gewechselt, ein paar neue Spieler reingebracht, Veteranen wie Dennis Schröder, der dann mitten in der Saison dazu stieß, um eben mehr Respektabilität zu etablieren. Das war das schlechteste Team aller Zeiten. 28 Niederlagen in Folge im letzten Jahr. Das ist katastrophal gewesen. Und jetzt stehen sie plötzlich in den Playoffs als Nummer 6 sicher. Das ist schon extrem gut, jetzt schon. Und Dennis wird da seinen Teil beitragen. Ich glaube nicht, dass es reichen wird, um die Serie gegen New York zu gewinnen. Aber das wird auf jeden Fall dreckiger Pistons-Basketball. Die sind ohnehin unangenehm zu spielen. Die verteidigen gut. Die feuern sich gegenseitig an. Das Team hält zusammen und Dennis ist ein wichtiger Teil davon und dementsprechend ist schön zu sehen, dass Herr Schröder um einiges spielen kann noch zu diesem späten Zeitpunkt in der Saison. Das wäre in Brooklyn nicht so gewesen und auch in Golden State, da hat er nie wirklich reingepasst. Bei Detroit, da kommen seine Führungsstärke, da kommt sein Playmaking, ja, der verliert selten den Ball, der weiß in der Crunch-Time, wie man scored, also die werden sich da sicherlich ab und zu auf ihn verlassen müssen. Und dementsprechend wird es schön zu sehen. Ich sag mal so, im Osten, Cleveland, die werden das Ding rasieren. Egal, ob es jetzt da am Ende gegen Atlanta oder gegen Miami gehen sollte. Boston wird rasieren. Die einzigen beiden Serien, die einigermaßen spannend sein werden, das sind die Pacers gegen die Hawks, gegen die Bucks, sorry, im 4-5 Matchup und dann eben Detroit gegen New York. Also ich freue mich fast am meisten auf diese Detroit gegen New York Serie, um eben zu sehen, wie die jungen Pistons da auch endlich wieder in den Playoffs agieren. Denn Detroit, eine der Traditionsfranchises der NBA, das ist schöner, wenn die in den Playoffs da rumrennen, als Jahr für Jahr mit 15, 16, 17 Siegen da irgendwo in der Lottery rumzudümpeln.
Tja, und wenn es um Schmutze geht, wenn Detroit Schmutz mit in die Halle bringt, da sind die Knicks ja auch nie um ein bisschen Dreck verlegen. Sepp, wie immer extrem informativ, unterhaltsam. Ich danke dir herzlich. Kurze Pause in der Big Show 707.
Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und Dauerlaufen nicht vergessen.
So, Herrschaften, Big Show 707, zwei Tennisteile jetzt noch hinten raus. Schon angekündigt, Diego de Dura Palomero kommt gleich, aber wir fahren an mit Philipp Kohlschreiber. Kohle ist ja der Coach von Justin Engel und während Justin da seinen Presseverpflichtungen nachgegangen ist, am Dienstag war es, bin ich zu Kohli hingegangen und habe gefragt, Kohli, bist du, nein, ich sage Philipp zu ihm, Philipp, bist du ansprechbar? Und Philipp sagt, immer. Und also haben wir ein kleines bisschen geplaudert und das ist dann nicht so lang ausgefallen, wie ich es gern gehabt hätte, weil der Philipp mit dem Justin dann tatsächlich zur Dopingprobe mit musste, weil Justin Engel eben noch nicht volljährig ist. Also jetzt hören wir erstmal Philipp Kohlschreiber, wie es ihm geht, was er von dem Auftritt von Justin Engel gehalten hat und, bitte. Dann frage ich doch mal zu ihm, wie bist du zufrieden jetzt mit dem Debüt?
Er hat viele Dinge gut umgesetzt. Ich glaube, die Anfangsnervosität hat er sehr gut im Griff gehabt. Er hat einen tollen ersten Satz gespielt. Vielleicht leider am Schluss, Vorhand, Schmetterball, das Spiel nicht spannend genug gemacht, weil ich habe auch gesagt, umso enger es wird, umso mehr Druck verspürt doch der vermeintliche Favorit. Aber wir bauen, oder mein Ansatz ist wirklich auf den ersten Satz aufzubauen, ihm auch das zu vermitteln, als wenn er ruhig spielt, Stabilität in den Schlägen hat, dass er schon so viel Grundtempo mitbringt, dass er nicht überpowern muss, was man dann vielleicht ein bisschen nach diesem Negativerlebnis des Breaks im ersten oder den Satzverlust dann ein bisschen angefangen hat, mehr Fehler zu machen, weil er hektischer wurde und das natürlich jetzt die Aufgabe ist, Positive rauszunehmen. Trotzdem vielleicht die, ja, sag ich mal, Schwächen, die jeder Mensch mit sich bringt, der ist noch verdammt jung, richtig zu analysieren und sagen, okay, da müssen wir besser werden. Und das ist die Aufgabe, einen jungen Spieler da auch hin zu entwickeln, auch mental.
Jetzt habe ich so oft gehört von vielen Leuten hier, es ist so besonders in München zu spielen, du bist Rekordchampion. Warum hat dir München, ich meine, du konntest ja alles, aber warum hat dir München immer so gut gepasst am Ende des Tages?
Ja, ich glaube, es liegt natürlich daran, dass ich jetzt nicht nur mit Power gesegnet war. Ich spiele jetzt nicht dieses klassische Power-Tennis, was Justin mitbringt, kann über 210 servieren. Deswegen, es macht hier alles noch schneller. Der Absprung ist hoch. Das heißt, die Sachen, die vielleicht auf manchmal auf langsame Bedingungen nicht unbedingt meine Stärke war, hoher Absprung beim Aufschlag, die Geschwindigkeit vielleicht in den Grundschlägen, das konnte ich hier halt sehr gut kombinieren mit der Höhenlage. Dann kommt natürlich klar mein Topspin, der noch mehr arbeitet, das Winkelspiel, was einfach dann noch intensiver ist, zugute. Und klar, er hat auch gesagt, wie schön ist es, vor heimischem Publikum zu spielen. Sie waren bei ihm on fire. Das war auf jeden Fall schön, eine tolle Erfahrung für ihn. Aber er ist ganz klar ein anderer Spielertyp. Also jetzt zu sagen, er wird so spielen wie ich, das wird nie passieren. Dann. Es geht jetzt darum, wie er es auch angesprochen hat, ihn ein bisschen noch spielintelligenter zu machen. Ist auch ein Prozess. Ja, er kommt, sag ich mal, von Power-Jugendtennis, wo man halt ein bisschen, vielleicht kopflos, wenn man so sagen darf, spielt noch. Und auf dem Niveau werden halt einfache Fehler auch vielleicht bestraft, wie man es halt heute gesehen haben. Der andere musste nicht so viel machen im ersten Satz für das Break, hat die Bälle reingespielt. Justin hat es leider vielleicht ein bisschen aus der Hand gegeben und man wird bestraft. Und vielleicht auf dem Future, wo ich auch schon dabei war, wird man nicht bestraft. Und das geht halt darum, dass man einfach lernt, jeder Punkt ist wichtig, dass er eine gute Einstellung hat, dass es Spaß macht, mit ihm zu arbeiten. Das ist sehr einfach und sehr positiv für einen Jungen. Also ich muss ihn nicht pushen und so, sondern da kommt sehr viel Energie von selbst. Aber eben bewusster Tennis spielen, auch Spielzüge. Was passiert, wenn ich diesen Schlag mache? Also so ein bisschen einen Schlag vorausdenken, was vielleicht ja auch ich in meinem Spiel gebraucht habe. Und vielleicht wird das nie so gut können wie ich, aber wenn es irgendwo in die Richtung geht, er spielt ja auch, hat viel mehr freie Punkte, dann glaube ich, sind wir auf einem sehr guten Weg.
Zu dir vielleicht noch ein Wort. Ich weiß, ich habe dich vor Jahren mal gefragt in Oberhaching, wenn du mit deiner Karriere zu Ende bist, ob du dann noch Tennis spielen wirst. Hast du, glaube ich, gesagt, mit wem soll ich das spielen, spielt dann niemand auf einem Niveau. Aber wie viel Tennis spielst du jetzt, also du spielst du mit Justin mit auch, spielst du mit, ich keine Ahnung, wer ist noch in Oberhaching, wie geht's dir im Moment?
Also mir geht's hervorragend, wir machen meine Aufgaben, die ich habe, Fernsehen und auch das mit Justin sehr viel Spaß, hält mich jung, hält mich fit. Es ist eigentlich so, wenn der Justin nicht da ist, weil er auch, sage ich mal, mindestens die Hälfte der Zeit auch mit seinem Papa ja unterwegs ist, dann spiele ich wirklich wenig Tennis. Und wenn er da ist, dann kann es schon mal auch sein, dass ich 6 Stunden am Tag spiele, wenn wir keine Spielpartner haben. Ich war bei ihm über Weihnachten, also kurz nach Weihnachten in Nürnberg, da gab es da nicht so viele. Ja, dann spielst du ja auch mal selber 6 Stunden. Ja, ich glaube, dass ich echt noch ganz ordentlich spiele.
Ja, aber reizt dich nicht irgendwas? Ich keine Ahnung, spielst du Ü35?
Nein,
du bist
ich
noch gar nicht Ü35.
Doch, ich werde 42, gell?
Also muss man,
Ja, ich werde 42 dieses Jahr, ja. Also von dem her, mir geht's körperlich hervorragend. Ich habe keine Wehwehchen, also toi, 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 das muss ich bleiben. Und mir passt es so. Ich spiele keine Liga mehr. Ich konzentriere mich auf die 2 Sachen, weil da bin ich halt auch, so wie ich auch als Spieler war, sehr akribisch, 100% und ja, und da fokussiere ich mich drauf.
Super. Ja, Kohli übrigens schaut aus, als ob er, ich habe es glaube ich hier gesagt, als ob er sofort wieder einsteigen könnte. So fit ist er. Jetzt aber zu Diego de Dura Palomero, mit dem ich schon am Montag geredet habe, und zwar zu einem Zeitpunkt, als der Junge noch gar nicht wusste, dass er als Lucky Loser ins Tableau reinkommt und natürlich auch noch nicht ahnen konnte, dass Shapovalov dann rausziehen muss. Ganz interessant, was er zu erzählen hat. Diego de Dura Palomero, der erste Spieler, das wissen wir jetzt, Jahrgang 2008, der auf der ATP-Tour, also auf der richtigen ATP-Tour, auf der Erwachsenen-Tour quasi, ein Match gewinnen konnte. Bitte, Aber lass uns so anfangen, Diego, denn das Spiel gegen Mackenzie McDonald, das ist ein erfahrener Mann auf der Tour. Der Start war, glaube ich, schwierig, ja. Aber dann hast du dich reingekämpft. Wie war für dich die Erfahrung mal grundsätzlich, auch in diesem schönen, altehrwürdigen Stadion?
Ja, ich glaube, für mich war besser, dass ich, glaube ich, auf dem Einser angesetzt wurde, weil Center ist schon riesig mit sehr viel Publikum und der Einser ist noch ein bisschen kleiner gewesen. Angefangen, ja, ein bisschen nervös, nicht so gut ins Match reingekommen. Ist, glaube ich, aber auch normal. Danach bei 2-3, Break zu 3-3, habe ich zwei sehr gute Punkte gespielt und ab da war so ein bisschen Richtung Tunnel. Hab angefangen, jeden Ball zu treffen, alles hat funktioniert. Hab die Leute mitgenommen, die ganzen deutschen Fans. Am Ende alles super gepasst. War ein bisschen wie Harmonie, aber ich bin super happy, dass ich beim Debüt direkt einen Sieg erzielen konnte.
Und dann spielst du am nächsten Tag gegen Bublik, der ein komplett anderer Spieler ist, der ihm überhaupt keinen Rhythmus gibt, aber auch solche Leute, es ist wahrscheinlich mal lässig zu spielen.
Ja, es ist eine super Erfahrung. Ich glaube, so welche Spieler, da gibt's wirklich nicht viele von. Und desto früher ich gegen die spiele, desto besser ist es, glaube ich, für mich. Viele Stops, viel Slice, Gegenlauf, Surfen Volley, das spielt alle Variationen wie möglich. Deswegen glaube ich, für mich war das eine super Erfahrung, schwieriger Gegner. Gestern vielleicht nicht die Bedingung für mich gewesen und auch nicht alles geklappt, wie ich wollte, aber ich glaube trotzdem, dass ich super zufrieden bin hier.
Ich habe dich schon spielen gesehen, aber erzähl mir vielleicht den Leuten, also ich habe eine Idee, wie du spielst, aber erzähl mir den Leuten, wie du dich selber siehst als Spieler.
Ich glaube, Sandblattspieler, ein sehr, sehr, sehr guter Kämpfer. Bis zum letzten Ball gebe ich nie auf. Mit sehr viel Intensität von der Grundlinie. Wenn ich versuchen kann, spiele ich abwechselndreich, aber meist immer von der Grundlinie. Hab ein paar Defizite. Ausschlag, Volley würde ich sagen, aber ansonsten kämpfen, laufen, Ball bewegen und anderen zum Kotzen bringen.
Ich habe da Michael Kohlmann hat mir schon vor 2-3 Jahren gesagt, da gibt's den Diego. Pass auf den mal auf. Jetzt schaue ich natürlich auf deinen Namen und wenn ich ihn sehe bei Challenger Tableau, sehe ich immer öfter. Wie ist denn dein Weg gerade? Was ist die Idee für das Jahr 2025?
Ich glaube, mich so gut zu entwickeln wie möglich, der bessere Tennisspieler zu sein, mir nicht so viel Druck machen von den Medien, das bisschen beiseite schieben und immer weiter trainieren, fleißig zu Hause, Berlin, bei Rafa Academy auch, und immer meine guten Wochen haben. Und Ende des Jahres habe ich jetzt erstmal festgelegt, wäre 350 wäre okay, Top 350 wäre super. Mal gucken, ob ich das schaffe. Ansonsten nichts anderes.
Hast du genau in deinem Alter jemand, der wirklich so dein Kumpel ist? Also wir haben ja gestern, hat Alcaraz und Musetti gesagt, wir kennen uns seit wir U14, U16 gespielt haben. Gibt es in deinem Alter jemanden, muss jetzt kein Deutscher sein, aber irgendjemanden, den du dich aufhängst?
Ja, es wird Justin sein. Justin spielt hier Main Draw. Ich kenne ihn schon. Wir sind die letzten Jahre ganz halt gereist zusammen auf den Junior-Turnieren. Haben Davis Cup Junior gespielt. Den kenne ich in- und auswendig. Justin ist ein super Kumpel. Ich freue mich immer, wenn er seine Runden gewinnt und seine guten Matches spielt, wo er sein ATP-Turnier, sein ATP-Debüt auch direkt mit einem Sieg gemacht hat. In Almaty habe ich mich super gefreut für ihn und verstehen uns super. Super, super netter Kerl, genau wie Papa, alles super.
Gib uns mal deine zwei Trainingszeiten, wenn du sagst Berlin, da ist der Papa dann dort. Hast du auch Partner oder Sparring-Partner, mit denen du auf Augenhöhe spielen kannst? Wie schaut das Training in Berlin aus?
Ja, in Berlin ist meistens mit Papa, wenn dann mit meinem Bruder meistens. Der steht, glaube ich, jetzt gerade 900, mit dem kann man auch super trainieren. Ist sehr, sehr gut zum Trainieren. Papa ansonsten Korb und oft spiele ich mit dem Rudi Molliker.
Oh ja, okay.
Mit dem Rudi habe ich oft trainiert in letzter Zeit auch und das sind die, ja. In Berlin.
Wenn du sagst, Bruder, Mats hat ja vorhin gesagt, er geht aufs College. Ich finde das einen geilen Weg, weil man sieht ja auch, gerade für Mädchen finde ich vielleicht sogar der bessere Weg, wenn man jetzt nicht ein Ausnahmetalent ist. Hast du das auch überlegt?
Ja, ich glaube mal so in den Juniorzeiten hat man bestimmt mal wieder überlegt, was man machen soll. Aber wir haben uns dann, ich glaube vor 2 Jahren dann entschieden, dass ich dann Richtung Profi gehe und dann die 10. Klasse abschließe. Und danach versuche so 2-3 Jahre alles reinpacke wie möglich. Und bisher auf dem Weg kann ich mich nicht viel beschweren. Letztes Jahr ist super gelaufen. Dieses Jahr auch super jetzt mit dem ATP-Debüt hier. Soweit bin ich zufrieden.
Andere Seite bei dir, Rafa Nadal Academy. Wie oft bist du dort? Wie oft siehst du den großen Meister? Mit wem spielst du dann dort?
Meistens jetzt der Gustavo, der war der Trainer von Nadal. Der ist jetzt oft beiseite. Dann haben wir haben viele verschiedene Trainer. Da kümmern sich immer drei, vier Trainer um eine Gruppe. Dann hast du zwei, drei in der Athletik, die sich um eine Gruppe kümmern. Und es sind einfach alles super Trainer und alles super Leute, die mir auf meinem Weg auf jeden Fall helfen die ganze Zeit. Ansonsten sind super Bedingungen da. Du hast Sandplätze, du hast Indoor-Hard, du hast Outdoor-Hard. Gym ist riesig, kümmern sich super um dich. Physios sind richtig gut, also alles perfekt da.
Ich habe das Buch von Andre Agassi mehrmals gelesen und ich glaube, die Zeit bei Bolletieri war kein Spaß für ihn. Ja, wie ist die Zeit in der Academy? Ich meine, hast du überhaupt Zeit für irgendwas anderes außer Tennis und Gym?
Nee, es gibt leider nichts anderes. Du bist dann wirklich meistens von 8.30 Uhr. Du stehst auf, 8.30 Uhr bist du on court und du hast Full Day bis 17 Uhr. Die ganze Zeit Richtung Tennisplatz, dann Richtung Gym und dann am Ende bist du eigentlich schon tot und willst dich einfach nur noch hinlegen im Hotel. Deswegen ist es ist auf jeden Fall kein Spaß, aber am Ende weiß man, wofür man arbeitet. Am Ende willst du dann auch klar wie hier jetzt diese Matches gewinnen und dafür arbeitet man einfach die ganze Karriere, dass man hoffentlich am Ende zum Sieg führt, einfach zu gewinnen.
Was mir gestern aufgefallen ist bei dir, deine Tapes schon unter den Knien, ist das eine reine Vorsichtsmaßnahme?
Ja, ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Ich hatte ein bisschen Probleme an den Knien, habe aber mit einem Physio in Chile habe ich gearbeitet, der hat super seine Arbeit gemacht, haben wir die Knieprobleme wegbekommen. Ansonsten ist eigentlich nur für Prophylaxe draufgepackt, aber ansonsten nichts Wirkliches, jetzt Heftiges.
Was ich gestern gesehen habe, und ich kenne mich nicht aus im Tennis, aber ich habe ganz viel Corentin Moutet gesehen bei dir. Von der Größe her ähnlich, natürlich auch Lefty, beidhändige Rückhand.
Ein besseres Benehmen.
besseres Benehmen, davon gehen wir aus, Mats, muss so sein, aber natürlich auch ein goldenes Händchen der Moutet, muss man schon auch sagen. Ja. Gibt es irgendjemand jetzt für dich konkret, an dem du dich ein bisschen orientierst, von spielerisch her?
Weil das ist schwierig. Ja, es gibt noch einen Hugo Gaston.
Ja, ja.
Die sind so typische Lefties, die gehen immer mit, spielen Vor- und Höhe. Aber ich glaube, worin die noch wirklich ziemlich besser sind, haben noch deutlich besseres Händchen als ich.
Die Stops sind bei beiden
unfassbar. Also, da kann ich mich noch nicht vergleichen, aber bestimmt gibt's ein paar Ähnlichkeiten. Aber am Ende gesehen ist jeder sein eigener Spieler. Also von der Mentalität, von dem Spiel, von der Spielart, das machen alle seine eigene Sachen, auch andere Sachen. Aber, Verschiedenheiten wird's bestimmt gehen.
Soweit der Diego. Sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner. Witzig, cool, Berliner, alles gut. Kurze Pause und dann hören wir noch den Turnierdirektor in München. Ausführlicher, den großen Patrick Köhnen in der Big Show 707.
Ja, mein Name ist Achim Bayerlott. Sie hören Sportradio 360.
Ja, Big Show 707. Jetzt geht's in den Endspurt und es geht weiter mit Patrick Kühnen, Turnierdirektor in München. Bitte. So, jetzt sitze ich hier mit dem Turnierdirektor, mit Patrick Kühnen. Es ist Mittwoch, Patrick. Erstmals 500er in München. Wie fällt dein Resümee bis jetzt aus? Wir sind alle ganz platt, weil das Wetter so schön ist. Wir kennen uns überhaupt nicht mehr aus. Was ist da los, Patrick?
Naja, das gute Wetter spielt natürlich positiv mit rein, ist keine Frage. Es war und es ist immer unser Wunsch, dass alle Tennisfans und auch die Spieler, alle, die hier sind, das Turnier begleiten und auch das Turnier besuchen, diese 9 Tage, dieses Tennisfest feiern können. Und natürlich ist das Wetter unglaublich schön und toll und perfektes Tenniswetter für die Spieler wie auch für die Zuschauer. Das bereichert das Ganze enorm, aber ich bin jetzt heute gesprochen, Mittwoch, total happy. Ich kann nur Pluszeichen eigentlich vergeben. Und wenn ich sehe, mit welcher Begeisterung die Fans zu uns kommen, mit welcher Begeisterung auch die Spieler mir Feedback geben zu dem neuen Status, den wir haben als 500er Turnier, ist das ganz wunderbar. Und wir haben es, finde ich, auch ganz gut hinbekommen, trotz der vergrößerten Anlage, des neuen, finde ich, überwältigenden Center Courts, die Atmosphäre beizubehalten. Mhm. Wir spielen nach wie vor im Tennisclub, im MTTC Iphitos und die Verbindung Spieler-Fans, Fans-Spieler ist uns, glaube ich, auch dieses Jahr so gut gelungen, dass auch für die Zuschauer und für die Fans das Erlebnis größer geworden ist in der Ausrichtung, wie wir die Anlage umgestaltet haben, aber die Nähe zu den Spielern geblieben ist.
Es ist natürlich jetzt auch, wenn man auf das Tableau schaut, du hast es am Freitag gesagt, ja, wenn die erste Liste rauskommt, dann hofft man in erster Linie, dass sich niemand verletzt. Und das hat halt leider ein paar Absagen gegeben, die aber, also gut, für uns jetzt hier, natürlich hätten wir gerne Lehečka gesehen, Mofis gesehen, Taylor Fritz gesehen. Mein Eindruck ist aber ein kleines bisschen, die Leute, die hier sind, gut, wenn Sascha abgesagt hätte, das wäre schwierig geworden. Aber ansonsten für die Leute, die hier sind, die genießen das ja trotzdem. Aber für dich als Turnierdirektor ist eine schwierige Situation wahrscheinlich auch.
Ja, schau, es sind Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Also, dass es immer wieder Verletzungen gibt, dass Spieler, die hier sind, die spielen wollen, die hier dann trainieren, auch hier trainieren, die angereist sind, die ja 2-3 Tage sich hier vorbereitet haben fürs Turnier, dann doch kurzfristig selbst nicht spielen können, ist für die Spieler bitter, muss man ganz klar sagen, weil die Jungs ja hier auch ihre Punkte erspielen wollen, aber es sind Dinge, die kann man nicht beeinflussen. Es ist im Leistungssport so, dass so Dinge passieren, im Tennis natürlich auch. Ist für uns in der Form natürlich schade, für die Spieler auch schade, aber ich glaube, man kann schon sagen, dass wir trotzdem absolutes Weltklasse-Tennis in diesen Tagen erleben. Es gibt zugleich ja auch dadurch Chancen für andere Spieler. Also wir haben jetzt, sage ich mal, auch den Umstand, das kann man ja jetzt an der Stelle aufnehmen, ein Jakub Menzig war zu Beginn der Meldeliste nicht im Hauptfeld, ist reingerutscht. Ein Luciano Daderi, der jetzt gerade im Einsatz ist, auf dem Center-Court, ja, Zweite Runde spielt gegen Kecmanovic, war am Anfang auch nicht im Hauptfeld, ist auch reingerutscht.
Hat Marrakesch gewonnen
noch kürzlich, also ist auch in der Top-Form. Und dazu kommen eben auch die Wildcards, die man nicht außer Acht lassen dürfen. Dieses Jahr ein rein deutscher Spieler gegangen mit Daniel Altmaier und Jannik Hanfmann. Und da sieht man auch mal, wie eng das zusammenliegt. Jannik Hanfmann hat dann gestern gewinnen können gegen Jakub Menzig, spielt jetzt heute gegen Talon Kriegsbohr. Und Daniel Altmaier hat eine gute erste Runde gespielt, spielt gegen Alexander Zverev. Also es gibt dann immer wieder neue Situationen, auch im Turnierverlauf selbst. Wir haben auch die erste Runde gesehen von Ben Shelton, der im zweiten und im dritten Satz Matchfehler abgewehrt hat. Also da war ich auch sehr nervös. Aber wir haben eben insgesamt hier Spieler und den Respekt muss man auch jedem Spieler natürlich entgegenbringen, der hier teilnimmt. Ob es in der Quali ist oder auch im Hauptfeld. Wir haben hier tolles Tennis und wir sehen begeisternde Matches, lange Matches zum Teil auch auf Sand, so wie wir das ja auch kennen, umkämpfte Matches und das ist ein tolles Erlebnis für die Tennisfans und das ist im Endeffekt das, was wir uns auch wünschen für die Fans, die hier zu uns kommen.
Lass uns noch ganz kurz auf zwei Deutsche eingehen, denen du, also Justin Engel hat eine Wildcard fürs Hauptfeld bekommen, Diego de Dura Palomero hat eines für die Quali bekommen, verliert gegen Bublik, kommt als Lucky Loser rein, steigt dann auf, weil Shapovalov leider aufgeben muss, aber hat den ersten Satz gewonnen im Tiebreak. Du hast ja auch Alexander Zverev gewissermaßen gefördert, weil 2014, wo Sascha die Wildcard
bekommen? Mit 16 Jahren. Mit 16 Jahren hat er seine Wildcard bekommen. Damals gegen Jürgen Melzer gespielt. Das war eine glatte Angelegenheit. Da war der Jürgen in Topform und hat das Match glatt gewinnen können. Aber du siehst, was daraus passieren kann, wenn man also jungen Spielern, ja, wenn man junge Spieler auch mal ins kalte Wasser wirft. Ja, also das war ein Alexander Zverev. Es war eigentlich ähnlich mit Kasper Ruth. Mhm. Es war auch so bei Holger Rune. Und jetzt haben wir eben in Deutschland Justin Engel und selbstverständlich, wenn wir eine Chance haben, einen Spieler zu unterstützen, ihm auch mal hier bei diesem 500er Turnier in einer Kategorie, in der er ja sonst nie spielt, trotzdem mal die Chance zu geben, zu spielen, ja, dann machen wir das super gern und unterstützen das, was ja nicht heißt, dass der Spieler nicht trotzdem seine Hausaufgaben machen muss und an seinen Zielen weiterarbeiten muss und dass das ein harter Weg ist. Aber wenn in dieser Woche eine Chance besteht, haben wir das auch bei Justin Engel gern gemacht, der gestern jetzt verloren hat in zwei Sätzen gegen Marochan. Aber es ist ein super Spieler, ein toller Spieler, der viel mehr Erfahrung auch schon hat als Justin Engel. Aber es ist auch für Justin Engel ein Match, aus dem er sehr viel lernen kann. So, und da gilt es eben auch für ihn hinzuschauen, okay, was ist die Message hier bei dieser Niederlage? Warum habe ich verloren? Wo war der andere besser? Was brauche ich noch, um weiter nach vorne zu kommen, dass ich die nächsten Matches auf dem Niveau gewinne? Und das sind wichtige Informationen, die er rausziehen kann, wenn er wirklich hingeht und dieses Match glasklar in aller Deutlichkeit für sich analysiert. Dann kann eine Niederlage, auch wenn sie wehtut, gewinnbringend sein.
Ein Wort vielleicht noch zu seinem Coach. Wenn ich Kohli hier sehe, Rekordsieger in München, Kohli wirkt so unfassbar fit, dass ich mir denke, wenn noch ein Spot frei geworden wäre, hättest du noch einen. Hast du Cody mal gesehen? Das ist unglaublich, wie fit der Junge ist.
Ja, spielt er noch viel. Also er spielt noch viel und ist absolut topfit. Ich glaube, er achtet auch darauf, dass er topfit ist und bleibt, weil er mit Justin Engel natürlich einen jungen Spieler hat, der sehr schnell spielt, der ihm viel abverlangt. Und ich kenne das ja als junger Coach, du bist ja nah am Ball. Und wenn du Tennis liebst, dann spielst du auch gerne. Und wenn du fit bist, dann spielst du auch ein bisschen besser und kannst auch diese Power, die die Jungs heute haben, wie auch in Justin Engel, kannst du besser auffangen, mit der kannst du besser arbeiten, weil die beiden ja auch miteinander viel spielen.
Jetzt ist das hier ein Tennisclub, ich weiß das, weil mein Sohn ja auch die Punktspiele gemacht hat. Wenn du hier beim Iphitos spielst, dann musst du eigentlich ganz in Weiß spielen. Also sehr, sehr klassisch. Ich weiß bei
in
uns.
In der ersten Reihe.
In der ersten Reihe.
In der ersten Reihe.
Und bei mir, beim Tennisclub zu Hause in Volzberg, wo ich herkomme, da hieß es, ob kalt, ob heiß, Tennis spielt man komplett in Weiß. Auch so.
Ob kalt, ob heiß?
Tennis spielt Tennis man komplett in Weiß. Weiß. Komplett in okay. Weiß. Ist schön eigentlich. Okay. Ja, es hat sich natürlich ein bisschen überlebt, wenn man sieht, genau, wer hier spielt. Aber das erste Outfit, wo ich mich wirklich, ich war ein ganz großer Björn Borg-Fan. Das ist jetzt, also ich weiß, wir haben vorher ein bisschen gesprochen, was ist wirklich so. Ich war ein unglaublicher Björn Borg-Fan.
Ja, war das nicht, ne? Also ich war ja das auch in jungen Jahren. Ich habe damals ich weiß noch, als ich so 11, 12, 13 war, Donny. Zuerst gab es Donny Allwood und dann kam der Donny Björn Borg, der hatte oben am Rahmen, oben diese weiße Kunststoffschicht noch oben am Rahmen. Und ich war früher auch immer in Italien mit meinen Eltern im Urlaub. Und die Björn Borg-Kollektion, die legendäre, die heute ja Retro ist, mit den Streifen, klar haben wir die alle gehabt.
Aber das funktioniert ja immer noch. Es gibt in New York den Fila Shop bei den US Open, wo genau dieses T-Shirt oder dieses Shirt, es wird nach wie vor verkauft. Warum passt das? So, ist das nur an der Person, denkst du, Björn Borg aufgehangen, oder ist das einfach ein zeitloser Stil, der halt einfach immer noch...
Also ich würde mal sagen, also Björn Borg hat die Menschen weltweit inspiriert, war der erste Tennis-Popstar, wenn man das so sagen darf. Und ist eine absolute Ikone. Also Björn Borg, wenn Björn Borg jetzt heute hier auf der Anlage wäre, also den würde jeder sofort erkennen. Man bräuchte dreifache Security sofort für Björn Borg. Also nach wie vor, man sieht es auch beim Lever Cup in seiner Funktion, welche Strahlkraft er hat. Und diese Björn Borg-Kollektion, die du ansprichst, ist heute als Retro-Kollektion selbstverständlich immer noch absolut bei den Tennisfans und darüber hinaus bekannt, weil man es einfach mit Björn Borg verbindet und diese Wimbledon-Siege von Björn Borg in diesem Outfit nicht nur erlebt und also gesehen hat und miterlebt hat, sondern dieses Bild ist eigentlich jedem Tennisfan und jedem Tennisspieler ja heute noch absolut bewusst, wie er in die Knie geht, mit dem Pokal dann da steht und so. Also das ist eins für die Ewigkeit.
Und apropos, wenn auf dem Weg hierher ins Pressezentrum kommt man an Bildern ehemaliger Spieler vorbei. Ich kann mich natürlich nicht dran erinnern, aber Björn Borg hat hier schon aufgeschlagen beim MTTC Iphitos.
Auswendig weiß ich nicht wann, aber ja, er war hier, ja.
Ja, und jemand auswendig weiß man nur, dass Ivan Lendl hier mal mit langer Hose gespielt hat. Das
haben andere aber auch.
Ach so, okay, da können wir jetzt.
Ja, das haben andere auch. Also okay. Ich weiß noch, Juan Martin Del Potro, der war hier auch vor einigen Jahren, nicht in langer Hose gespielt, aber mit Tights, die kurze drüber. Und hat dann beim ersten Aufschlag den Ball hochgeworfen und hat dann mal so ganz entspannt den Ball aufgefangen. Weil er und hat kurz innegehalten, hat gedacht, wow, es schneit. Und das habe ich wohl auch selten erlebt. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass wir dieses so gutes Wetter.
Apropos Patrick, wie lang bist du jetzt, ich jetzt nachschauen können, aber wie lang bist du jetzt hier Turnierdirektor schon?
18 Jahre. 18 Jahre, ja. 2008 war das erste Jahr.
Und ist es, ich meine, füllt dich das ganze Jahr aus? Ich weiß, letztes Jahr, wir konnten es gar nicht glauben, dass du sagst, Jannik Sinner, ich weiß gar nicht, wann es bekannt geworden ist.
Am Montag nach den ADP Finals, ja. Sonntag bei den Finals war das Finale in Turin, Sinner gegen Fritz. Ja. Sinner hat sonntags gewonnen und montags haben wir bekannt gegeben, dass die beiden plus Alexander Zverev bei uns aufschlagen.
Da geht dir das Herz auf.
Absolut.
Aber so in den letzten Jahren noch zusätzlich, wo ist der auch das Herz? Ich meine, es scheint natürlich Sinn, aber wir wissen alle die Umstände, warum er nicht da ist.
Klar.
Aber bei wem ist, ich weiß einmal, hat das Joe Wilfried Tsonga als besten Spieler, wann spielt er in der ersten Runde gegen Tommy Haas, verliert gegen Tommy Haas. Aber gab es auch noch mal in den letzten Jahren wirklich einen Spieler, wo du gesagt hast...
Klar, also ich freue mich immer, ganz klar, wenn die deutschen Spieler hier gut spielen. Das liegt in der Natur der Sache. Und ich muss sagen, so eine tolle Geschichte war für mich, die Entwicklung als Holger Rune erstmals zu uns kam. Also die Vorgeschichte sogar, denn ich war im Austausch mit seinem Manager, total nett, und habe auch gesehen, dass Holger Rune, den ich schon länger im Auge hatte, also schon sehr, mir war schon sehr bewusst, wer er ist und dass er wirklich ein Riesentalent ist, als er noch 200 stand, ADP-Rangliste, und dann hat er 14 Tage vor unserem Turnier San Remo den Challenger gewonnen. Und das war, also wenn man, also sagen wir so, ich, wenn ich eine Wildcard vergebe, ich schaue mal sehr genau hin, im optimalen Fall gibt es so einen jungen Spieler, der eine Wildcard, der auch da das Selbstvertrauen hat. Mhm. Ja, also das ist dann ein perfekter Moment eigentlich, der mit Selbstvertrauen so eine Wildcard annehmen kann, weil er jetzt Matches gewonnen hat. Und Rune hatte damals San Remo den Challenger sogar gewonnen.
Und hat am selben Tag noch Quali in Monte Carlo gespielt.
Richtig, ist rübergefahren nach Monte Carlo, hat Quali gespielt. Und dann haben wir hier Freitag, einen Tag vor Beginn der Quali, haben wir gesagt, also das ist unsere, das ist, wie soll ich sagen, unser Credo, dass wir jungen Spielern, wenn es passt, wie mit Alexander Zverev, wie mit Kaspar Ruud zuvor, Rune ist der Nächste. So, das passt jetzt. Wir müssen jetzt die Wildcard geben. Der kommt, der wird Top-10-Spieler und das machen wir jetzt. Und dann habe ich ihn kontaktiert, Management kontaktiert und total happy natürlich. Eine halbe Stunde später bekomme ich eine Nachricht von Holger Rune auf Instagram. So, jetzt kenne ich mich auf Insta auch ein bisschen aus, aber trotzdem bin ich ein anderer Jahrgang. Und es war der erste Spieler, der mir auf Insta geschrieben hat und gesagt hat, Mensch Patrick, Herr Kühnen damals, also Herr Kühnen, vielen, vielen Dank für die Wildcard, vielen Dank für das Vertrauen. So nach dem Motto, ich weiß nicht, wie ich spielen werde, aber ich kann dir versprechen, ich werde kämpfen wie ein Löwe, so ungefähr. Und dann kam er und hat dann, ist ja bekannt, erste Runde gewonnen und dann gegen Alexander Zverev in dessen erstem Match bei dem Turnier, weil er vorgesetzt war, glatt in 6-3, 6-4.
Ja, schwieriges Match für Sascha.
Schwieriges Match für Sascha, ganz schwieriges Match. Und dann hat Holger Rune das Turnier sogar gewonnen, hat nach dem Viertelfinale seinen 18. Geburtstag hier bei uns am Center Court gefeiert. Ich durfte noch eine Geburtstagstorte bringen. Also, wenn du mich fragst, was auch noch so hängen geblieben ist in den letzten Jahren, nicht nur die Entwicklung von Alexander Zverev, der zweimal das Turnier gewonnen hat, aber diese Geschichte um Holger Rune, das ist so eine kleine Cinderella-Story. Wenn du einem jungen Spieler helfen willst,
cool,
und gibst ihm die Wildcard und dann läuft das so drehbuchmäßig eigentlich. Für uns als Turnier toll, aber viel toller für ihn als Spieler, dass er damit auch eine Verbindung, unser Turnier in Erinnerung behält und das Jahr später wiederkommt und er wieder gewinnt, im zweiten Jahr nochmal nachlegt, zwar übrigens gegen den gleichen Finalisten. Also wenn du eine Geschichte schreiben wolltest, die würde wahrscheinlich nicht einfallen, so unglaublich ist die. Deshalb ist die für mich immer noch eine Geschichte, wo ich absolut Herzklopfen kriege.
Und ich fand, wir kommen gleich zum Ende, Patrick, ich fand den Auftritt von Andy Murray 2015 fand ich absolut bemerkenswert, weil das Finale dann am Montag gegen Philipp noch dazu, das fand ich auch überraschend.
Also ja genau, also die ganze Woche, die ganzen Tage, die Andy Murray da war, gut, dass du es ansprichst, absolut. Ich erinnere mich an wir hatten damals Autogrammstunden auf der Anlage, das weiß ich noch sehr genau, und wir hatten immer so für eine Autogrammstunde so 30, 40 Minuten Zeit eingeräumt. Und ich weiß ganz genau, dass Andy Murray zur Autogrammstunde gekommen ist. Es war ein Wahnsinns-Run zu Andy Murray. Und er hat, ich glaube, es hat über eine Stunde gedauert. Alle Kinder, allen Fans Autogramm geben. Und erst wenn jeder sein Autogramm hatte, da hat er dann Stift abgelegt und ist gegangen. Und das ist halt eben Wahnsinn. Und er kam auch zu mir. Damals war er mit Jonas Björkman da. Mhm. Und kam auch zu mir und hat gleich gesagt, Patrick, great to be here. Ich brauche keine extra Behandlung. Ich trage meine Trainingsplätze ein wie jeder. Alles wie für alle Spieler auch, genauso für mich. So, das kam von ihm direkt am ersten Tag. Also Respekt, Andy Murray, Sir Murray. Er wäre heute noch genauso willkommen wie damals. Heute ist er in einer neuen Rolle. Aber das ist gut, dass du es ansprichst. Aber das ist natürlich auch eine tolle Geschichte. Wahnsinn. Ja.
Zum Abschluss habe ich jetzt noch eine ganz kurze persönliche Geschichte. Ich habe dich das erste Mal gesehen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Du warst Davis Cup Kapitän. Und du hattest einen Termin bei Christoph Gottschalk am Frankfurter Ring bei Deutsche Media.
Oh ja, das ist lange her, ja.
Ich habe für Christoph gearbeitet. Das ist sehr lang her. Und der Christoph hat gesagt, na komm dazu, der Patrick Kühnen ist bei mir, du interessierst dich ja für Tennis. Und du bist dort gekommen mit einem anthrazitfarbenen Anzug. Und ich habe, ohne Scheiß, ich habe mir gedacht, ich habe noch nie einen so gut angezogenen Mann gesehen. Das möchte ich auch. Das möchte ich auch. Du siehst, Patrick, ich bin gescheitert. Ich habe aufgegeben. Du,
wir haben ja heute Abend noch die Bildnight und haben noch ein paar Tage Turnier. Also wenn dir ein anthrazitfarbener Anzug entgegenfliegt, dann fangen auf. Ja.
Das war gut.
Das ist lange her.
Das ist sehr lange her. Patrick, ich danke dir ganz herzlich.
Ja, war's. Immer super. Ist ja lustig, dass du über die...
Danke, Patrick. Danke an alle anderen, die dabei waren. Wie gesagt, das ist ein Jagen und Sammeln hier während der Woche der BMW Open. Ich hoffe, ich habe genug gefangen und gesammelt, dass eine ordentliche Show zusammengekommen ist. Wir hören uns wahrscheinlich schon wieder morgen im Daily, ganz sicher, aber in der Big Show nächste Woche. Und am Sonntag natürlich Musikradio 360 von Andreas Renner.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!